Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Gemäß den Regeln des bewaffneten Kampfes führen wir euch heute in die Schlacht gegen die Gangs of New York. Wenn ihr haarig seid und stinkt und einen Knüppel habt, dann schließt euch uns an und erfahrt in dieser Podcast-Folge alles über die wahren historischen Hintergründe zum Film. Bill the Butcher gab es wirklich und er war ein ekelhafter Bastard. Die Five Points in New York waren vermutlich noch beschissener als im Film. Und die Iren waren sowieso an allem schuld. Oder etwa nicht? So, jetzt geht's los.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Schönen guten Tag, hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich begrüße zu meiner Rechten, er ist im ganzen Ghetto bekannt als der schluckende O'Connor. Oh. Detective O'Murphy McIrish. Ja. Tobi, hallo.
Oi. Oi, Lars.
Außerdem an meiner Seite, er hat 44 umgebracht und ein paar verprügelt. Herzlich willkommen, Richard.
Hi.
Ja, an den Docks berühmt-berüchtigt für die Blowjobs, die er verteilt.
Für den Prügel, den er schwingt.
Ja. Oh, da mache ich meine Kerben rein.
Ja. 2 Euro bekommt ihr von ihm, für einen, wenn er euch einen Blowjob gibt. Nein, Scherz.
Genau. Oh Gott, ja. Genau, und ja, wenn er vorher aussteigen möchte, dem huste ich eine giftige Krankheit ins Gesicht.
Und ich bin der Hafenarbeiter, der die leeren Pestilenzspritzen aus dem Fluss rausfischt. Mein Name ist Fred. Und wir haben außerdem bei uns heute eine Gästin. Ihr alle kennt sie vielleicht. Sie war schon ein paar Mal bei den Kack- und Sachgeschichten. An ihrem Küchentisch entstand, so sagt man sich, die Idee sogar zu den Kack- und Sachgeschichten. Ja, wir hatten sie hier schon mal als Scrubs-Expertin, als Bud Spencer-Expertin. Herzlich willkommen, liebe Julia!
John Porno!
Julia, du bist professionelle Film-Cutterin, Videoeditorin, und du hast auf deinem Knüppel unter anderem ein paar Kerben vom Tatort und vom Traumschiff.
Und vergiss mir bloß Notruf Hafenkante nicht, Leute. Man darf halt die kleinen Sachen nicht vergessen. Ja, ich habe so manche Kerbe, $10 pro Kerbe, ja.
Voll geil. Ja. Ja, und wir haben dich heute Abend eingeladen zu Gangs of New York, weil du eine Connoisseurin bist. Du hast sogar deine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben, des Gangsterfilm-Genres.
Richtig, genau. Ich kann mich mit denen gut identifizieren und dann dachte ich, tü dich ein. Das
Ach, deswegen genau. Wohnst du am Berg. Ne?
Ja, und Julia hat doch mal eine Drückerkolonne geleitet am Bodensee.
Deine Julia wohnt auf dem Hamburger Berg, also St. Pauli Kiez, da scheißen dir die Junkies immer ins Treppenhaus. Ne?
Das ist nicht lustig.
Julia kam mal total echauffiert zu einem Termin. Weil, ey, ich muss mich gerade echt umziehen. Ich bin aus dem Haus und auf ein Stück Scheiße ausgerutscht.
Üble Nummer, ey.
In neuen Schlappen.
Oh, einen guten Birkenstock, ey.
Man hofft, auf dem ganzen Kiez findet sich nicht ein Hund.
Ja. Gut, dann öffnet bitte euer Kaltschalen-Hopfengetränk und stoßt mit mir an, liebe Mobsters. Das Wort habe ich auch in deiner Bachelorarbeit gelernt. Julia, Mobster ist ein Begriff für den jungen Gangster in den USA.
Richtig, das ist der Upcoming Gangster, ja. Das sind so die Anfänger quasi.
Prost! Der neue OG.
Cheers.
Ja.
Prost. Der Fluffer.
Tobi,
ja.
Kommt ein Alien mit öligen Haaren auf die Erde. Wie würdest du dem Außerirdischen erklären, was ist Gangs of New York?
Gangs of New York ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Martin Scorsese, in dem es darum geht, dass Leonardo DiCaprio alias Amsterdam sich an Daniel Day-Lewis alias Bill Cutting alias Billy the Butcher für die Ermordung seines Vaters rächen will. Und das alles im Szenario der Five Points Mitte des 19. Jahrhunderts.
Wow. Oh, geil. Schmutz, Alkohol, ölige Haare.
Oh, das hört sich so wie ein richtiger Traum von mir an.
Klingt wie so ein Festivalwochenende.
Meinst du jetzt irgendwo zwischen Daniel Day-Lewis und Leonardo DiCaprio dazwischen zu geraten?
Und das alles in den Five Points.
Ja. Im Armenviertel des historischen New Yorks.
Boah, ich glaube, ich würde da überleben.
Armenviertel ist tatsächlich ein bisschen untertrieben.
Klingt derbe geil, ey, trag mich ein. Also nicht fürs Armenviertel, aber für das Wochenende mit Leonardo DiCaprio und Daniel Day-Lewis.
Richard Furz und Knapp, ist das ein guter Film?
Ja.
Das ist vielleicht deine Meinung.
Das war kurz und knapp.
Nee, also, das ist so, wer jetzt unsere Premium-Folge schon mal gehört hat zu Dune, es gibt viele, die den halt langweilig finden. Und es gibt aber auch viele, die den extrem feiern. Ich persönlich gehöre zur zweiteren Sorte. Ich kann verstehen, der hat Überlänge, dieser Film auch. Der geht mindestens eine halbe Stunde zu lang. ist aber halt einfach, wie er gemacht ist, wie er inszeniert ist. Sorry, ey. Also kannst echt nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Das ist es einfach nicht. Du kannst sagen, dass du ihn langweilig findest. Das ist in Ordnung. Am Ende kommt's ja nun mal, ist das ja nun mal eine Meinung. Ist ja subjektiv alles. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr gut, solider, hammermäßig, bildgewaltiger, geiler Film. Und kam bei den Kritikern übrigens auch genauso an. Also die meisten haben halt das Setting, die Kostüme, die Dialoge, alles gelobt, fanden alles geil. Nur die Story, über die es transportiert wurde, die fanden sie scheiße, die meisten. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Weil, das
ist sehr simpel, ne?
Ja, einer hatte geschrieben, tatsächlich um amerikanische Geschichte, verkomplizierte amerikanische Geschichte in einem Film zu erzählen, ist die Einteilung gut und böse leider zu oberflächlich. Und da haben sie vollkommen recht, weil da geht es um politische Systeme, um Parteien, um Intrigen, um Interessen, die vertreten wurden zu der Zeit. Und das alles einfach nur einzukesseln in das ist die Guten, das sind die Guten, das sind die Bösen, wird dem Ganzen nicht so richtig gerecht, aber dann hätten wir einen sehr, sehr langweiligen Film, glaube ich.
Oh. Julia, ist der Film Schema F, Gangster-Film Konvention?
Jein, aber also das Ding ist halt, wir haben ja Leonardo DiCaprio, der schwimmt ja schon ein bisschen so zwischen den Partien, finde ich. Also der ist, also ich meine halt, der ist manchmal echt an dem Punkt, wo man sagt, okay, wenn er jetzt nicht gleich nochmal was Gutes tut, dann gehört er irgendwann dann doch zum Butcher dazu. Also, aber es ist kein klassischer Gangsterfilm, nein. Das, dazu ist das dann doch alles zu straight in die Richtung, wir sind die, Leonardo DiCaprio ist der Gute.
Was findest du an dem Film geil? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du den gut findest.
Ich finde, wie Richard auch, er ist einfach zu lang. Ja. Er will zu viel erzählen. Also mindestens einen Erzählstrang hätte man weglassen können. Ich glaube, diese politische Geschichte, diese Wahlgeschichte, das hätte man einfach rauslassen können. Aber,
das letzte Drittel so, ne?
Was ich geil finde, ist auch, dass das Set, also einfach alles, ich finde diese Historienfilme, finde ich einfach immer großartig. Ich kann mich da irgendwie viel besser reinfühlen manchmal als in den aktuellen Kram irgendwie.
Ja, ich glaube, das geht im Moment jedem so.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber dieser Film ist halt auch so geil, weil wie halt auch Dune oder Blade Runner oder so, es katapultiert einen in so ein geiles Setting einfach rein. Du lebst, also du siehst, du nimmst den Leuten das ab, dass sie dort leben und atmen und wirklich halt auch
und
dort,
das
fühlt sich
jedem,
alles so echt an.
Jedem, nicht nur den Hauptdarstellern, auch die haben ja so unfassbar viele Komparsen in dem Film.
Ja, wenn du,
die Straßen sind ja immer voll und kleine Kinder und sowas und ich habe echt immer das Gefühl, ey, die leben da.
In den Five Points. Und wenn du Leo DiCaprio dabei zuguckst, wie er mit seiner verschwitzten, blassen Kackfresse, also der sieht wirklich scheiße aus in dem Film.
Der sieht scheiße aus. Die Haare.
Wenn du ihm dabei zuguckst, wie er mit seiner verschwitzten, blassen Kackfresse Cameron Diaz küsst, dann kriegst du als Zuschauer so vom Zugucken Cholera. Also der Film, das haben sie wirklich toll gemacht. Der saugt dich wirklich in diese Zeit rein, ey. Das ist wirklich brutal.
Ich finde immer, es ist auch immer schon viel gewonnen, wenn du alleine den Anfang halt siehst. Wenn du so aus diesen muchigen Tunnelsystemen, die sie sich da unter der Kirche gebaut haben, oder wenn du diese Unterschlüpfe halt auch immer siehst, weißt du, da fällt der Putz schon von der Decke ab, da regnet es irgendwo rein, interessiert keine Sau, die halten sich da irgendwie mit Kerzenlicht warm, saufen Bier, was eigentlich stehen gelassen wurde, was wieder zurückgekippt wurde und dann kommen die raus in diese Kälte halt und wenn ein Bild dir vermitteln kann, okay, da ist es gerade wirklich kalt, es kommt mir kalt vor, dann ist das geil.
Du riechst es.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von diesem Film, um jetzt auch mal eine andere Partei einzunehmen, nicht weil er kacke ist, weil das ist er nicht, sondern mir gefällt vor allem der Anfang nicht. Also diese Einleitung, dass Priest, kommen wir ja gleich bestimmt zu, ne, worum es da geht,
Priest
getötet Valen wird. Diese Geschichte finde ich kacke. Also die hat mir überhaupt nicht gefallen. Vor allem das mit diesen Höhlensystemen und so, weil der Film geht los
in diesen merkwürdigen Höhlen, wo sie dann durch ein gefühlt viel zu großes Gebäude laufen, für das, was die Gegend halt war.
Für das, was man von draußen sieht.
Ja, erstmal das, aber eben auch für das, was es damals war. Also so ein Höhlensystem da unten hinzubauen, das war praktisch nicht möglich.
Ja, aber
weil das halt ein Sumpfgebiet war. Mhm. Aber da komme ich nachher nochmal zu.
Ja, das stimmt.
Also solche Höhlensysteme kannst du da nicht buddeln. Das war genau das Problem der Five Points.
Nee, ich wollte nur gerade sagen, das war früher eine Brauerei und die brauchten ja unten dran, mussten die solche Gänge haben, um Feuer zu legen.
Ja gut, das ja. Ja.
Deshalb gab es das schon, aber nicht in den Five Points. Da hast du recht.
Ja. Und also dieses Ganze, und dann kommen die da an mit ihrem, also hier Priest, wer ist da, Liam Neeson, mit seinem Schild, Schrägstrich, Kreuz, Schrägstrich, Knüppel. Und irgendwie alle mit so Mad Max-artigen Waffen. Und ich weiß auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich da schon raus. So, da dachte ich so, ey, was hat das denn jetzt mit New York zu tun? Mich hat der Film dann erst später wieder eingefangen, als DiCaprio dann erwachsen war. Weil dann hatte ich auch dieses Gefühl, jetzt bin ich mittendrin. So, jetzt fühle ich die Leute, jetzt sehe ich die Kostüme, feiere die Kostüme. Aber dieser Anfang war mir einfach zu übertrieben apokalyptisch gestaltet. Eben auch hier, wie heißt der, Riley, so und so Riley, der nachher der Cop ist.
John C. Reilly.
John C. Reilly, genau. Der sah auch so lächerlich irgendwie aus. Und
dann akkurat. Ist alles akkurat. Auch die Waffen, die haben da sehr drauf geachtet. Scorsese
hat
sehr viele historische Fakten ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber
ich wollte gerade sagen, also das ist einer der ganz großen Kritikpunkte, die auch eben auch Kritiker anführen, ist, dass der Film halt einige Sachen zusammenwürfelt und eben nicht historisch akkurat ist. Der ist streckenweise sehr akkurat. Streckenweise mischt er aber auch einfach Sachen zusammen.
Ja.
Und das scheint so ein Ding gewesen zu sein. Also auch die Frau mit den angespitzten Zähnen und diesen Krallen.
Die gab's wirklich.
Ja, es gab solche Personen.
Nein.
Das weiß ich.
Es verrat doch noch nicht alles eher.
Geil. Ne?
Aber das ist so geil.
Weißt du, nur weil es das gegeben hat, heißt das nicht, dass ich das zeigen muss. So, ne? Und irgendwie, das Gesamtkonstrukt wirkte für mich, es geht nicht darum, mich zu überzeugen, Richard, von deiner Meinung.
Nein,
alles erzähle gerade, wie ich das empfunden habe, als albern.
Ich lass dich doch ausreden,
also ist doch alles in Ordnung. Ich fand es halt einfach albern.
Ich rieche ein Duell zwischen Tobi und Richard.
Auch wie die da so angesprungen kamen in dieser einen Szene, in dieser einen Einstellung, so von oben so drauf, wie so eine Hexe, wo dann denkst du, Alter, hatte die ein Trampolin, wie kam die so hoch?
Ja, das ist ne?
Und ihm dann das Gesicht zerkratzen, und es ist so, ey Leute, so, wir sind ja nicht in einem Kinderfilm. Schnitt. DiCaprio ist erwachsen und dann fängt der Film für mich an. So, und dann finde ich den auch cool. Aber dieser Anfang, der hat mir echt jahrelang diesen Film versaut.
Also.
Weil ich das so, das sieht aus wie ein Waterworld.
Also ich fand die Schlacht richtig geil.
Jetzt wollen wir aber nicht über Waterworld wettern.
Ich wollte gerade sagen,
wir wollen über Waterworld
sagen,
wir sagen nichts, was wir nachher nicht zurücknehmen können, Tobi.
Ich mag Waterworld,
am Ende sagst passt du, das auch rein.
Am Ende sagst du doch, Gangs of New York ist so schlecht wie der Pate 3. Pass auf.
Nein.
Wie gesagt, ich finde den Film cool. Nur diesen Anfang nicht. Ich finde den zum Kotzen.
Der Film
aber das ist eine Geschmackssache an der Stelle.
Der Film ist aus dem Jährchen 2002. Regisseur, wir haben es schon gesagt, war der Herr Martin Scorsese, der Gigant oder einer der Giganten des modernen Gangsterfilms.
In New York?
Ja, Goodfellas, Casino, Departed, Wolf of Wall Street, um jetzt nur die Filme zu nennen, die eindeutig so dem Gangsterfilm-Genre zuzuordnen sind.
In New York?
Der Film war bereits während der Produktionsphase in den Medien wegen Budgetüberschreitungen, wegen überbordenden Gewaltdarstellungen, wegen Streit zwischen dem Regisseur und dem Produzent Harvey Weinstein, wurde für 10 Oscars nominiert, hat leider gar keinen gewonnen und basiert sogar auf einem gleichnamigen Roman aus den 20ern, Gangs of New York. Und Kaki-Hörer, die mal wieder Bock auf eine History-Folge haben, werden heute auf ihre Kosten kommen, weil wir später noch ganz viel Historisches haben und wirklich in die vollen Ruhr-Scheißhäuser der Five Points nachher eintauchen.
20 Years in the Making übrigens, der Film, ne?
Ja.
20 Jahre haben die daran rumgewerkelt. Also von Rechte kaufen über Screenplay schreiben, casten, das durchexerzieren, als 20 fucking Jahre.
Ja, Scorsese heißt der Mann. Scorsese auf Italienisch, weil er ist ja.
Scorsese.
Er hat ja in New York in Little Italy gelebt und.
Scorsese mit Caprese.
Und er wollte in den 70ern den Film schon drehen, aber damals hatte er noch nicht genug Kohle.
Und auch keinen Leonardo DiCaprio.
Ja, dazu musste er erst den verschwitzten Fettsack Harvey Weinstein treffen, um die Kohle aufzutreiben, um den Film zu drehen. Aber dazu später mehr. Wenn ihr wollt, gehen wir direkt in die Handlung rein, Leute.
Yo.
Ja, wir befinden uns im Jahr 1846 in den Five Points in New York. Das Elendsviertel im Süden Manhattans in New York. The shittiest place to be.
Ja, dann echt. Das war echt ein Aschenbecher.
Ja.
Das heutige Chinatown, glaube ich, ne?
Nee,
also teilweise.
Und gleich die allererste Sequenz ist eine Straßenschlacht.
Es tobt eine brutale Straßenschlacht, in der sich zwei rivalisierende Gangs bekämpfen. Das ist wahrscheinlich auch die Szene, die am meisten im Kopf geblieben ist von diesem Film. Also Tobi mag es nicht. Ich finde, ein brachialer Einstieg in den Film. Und ich liebe diese Szene und ich kann mich an der nicht satt sehen, wie die beiden Gangs gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite die Natives, die Einheimischen, angeführt von William Cutting, alias The Butcher. So ein großer, heftiger Typ mit Schnauzbart.
Der sieht so geil aus. Der einem
herzhaften Schnauz, der auch wirklich Metzger ist und meisterhaft mit den Messern umgeht. Auf der anderen Seite die irischen Einwanderer, die Dead Rabbits, angeführt vom Priest, gespielt vom
Liam Neeson,
genau. Und die Schlacht ist, also so, ich finde das schon geil, wie sie sich da gegenüberstehen und sich dann so anblaffen. Dann möge der Herr meine Hand führen in der blutigen Schlacht gegen dein römisches Papistenpack. Und dann gibt's den Frack voll, Alter.
Ey, die Szene ist auch wirklich fett, wenn da nicht zwischendurch diese alberne Hexeneinstellung wäre.
Dann schneid ihn neu.
Würde ich wirklich gerne machen. Das Rohmaterial hätte ich gerne und ich würde den gerne mal neu schneiden.
Du würdest ein paar Sachen, die ich im Edit
nicht so geil finde. Du würdest Maggie rausschneiden, bestimmt, oder?
Maggie?
Der ist Maggie, ja.
Ja, die, Dings.
Die du nicht magst, die Hexe.
Ach, die Hexe, ja, genau. Die würde ich komplett rausschneiden aus diesem Film. Die Szene ist aus so Film-Cutter-Sicht doch super interessant, oder? Die Schlacht, weil das ist eigentlich nur so eine planlose Collage, ich meine es gar nicht negativ, so eine recht chaotische Collage aus so kurzen Schnitten.
Ja, und die auch nicht so richtig on point gesetzt. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass das absichtlich außerhalb des Punktes ist, weil manche Einstellungen, so manche Details stehen ein bisschen zu lang. Dafür
was
sind
heißt,
manche
was
zu
heißt kurz. Denn on point?
Wie nennt sich das? So ein Pacing, ne? Die Geschwindigkeit oder der Rhythmus, der Schnittrhythmus, den wir da sehen. Ne? Also wann geschnitten wurde, wie, in welcher Bewegung und so weiter. Das, finde ich, stimmt an manchen Stellen wirklich gar nicht. Also zum Beispiel diese Einstellung von dieser fliegenden Hexe. Wie gesagt, das ist für mich die schlimmste Einstellung in diesem Film.
Fliegende Hexe!
Ja, weil die von Gott weiß, woher kommt. Da müsst ihr mal drauf achten. Die schlägt so eine Riesenbanane in der Luft und fliegt dann halt diesem Typen aufs Gesicht. Die Einstellung steht auch viel zu lange, als dass das nicht albern aussehen könnte. Also das sieht wirklich aus, als würde die fliegen. Soll wahrscheinlich auch so sein, aber es kommt halt irgendwie nicht gut rüber. Und dann hast du Schnitt, wie sie das Gesicht zerkratzt, das ist super kurz. Und dann Schnitt so einmal um diese Situation herum, wie der Typ da mit zerkratztem Gesicht irgendwie zusammenbricht. Und irgendwie stimmt das vorne und hinten nicht.
Die schneidet also ihm Ohr ab.
Ja, die kratzt mir einmal so übers Gesicht und schneidet dann das Ohr ab. Das, wenn sie das Ohr abschneidet, dann geht's wieder so. Ab dann geht's dann erstmal wieder rund weiter. Und das hast du so ein paar Mal, dass du halt auch so Butcher zum Beispiel siehst, wie der da so durchmetzelt. Eine Situation, wo sie kein Blut zeigen konnten damals. Der schnetzelte aber nieder. Du siehst die Typen, wie sie sich noch umdrehen und keine Verletzung haben. Und dann denkst du, ey, dann schneid doch weg. Mhm. Weil der sonst in allen anderen Situationen wegschneidet.
Außer wenn der Priest dann absticht. Da kommt eine richtige Fontäne raus.
Genau.
Aber vorher gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, ne, also das ist das, was ich meine. So, ne? Also da hat irgendwer entweder gepennt oder die haben sich für einen falschen Stil entschieden. Aber diese Nummer, weißt du, also, da gibt es einen so einen Typ, das ist, glaube ich, der erste oder zweite, den er umbringt. Der rennt auf ihn zu und er zieht ihm einmal mit dem Messer so über den Bauch. Und dann dreht der Typ sich halt 360 Grad. Also er dreht sich einmal komplett rum und du siehst, dass er nichts am Bauch hat.
Stimmt.
Fällt dann um und eine Minute später siehst du Blutfontänen. Und dann denkst du, Leute, also entweder oder.
Ja gut, aber so, ich meine, eine Wunde, ich finde das ganz gut, dass man eine Wunde nicht direkt vor Blut sprießt. Ne? Also es kommt ja immer drauf an, wo du getroffen wirst. Das ist was mich immer tierisch ankotzt bei Filmen. Wenn jemand geschnitten wird und plötzlich das Blut rausspritzt, als hätte man gerade irgendwie die Halsschlagader getroffen oder sowas.
Aber das kommt halt auch in dem Film vor.
Ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt am Anfang, ich meine, wenn da am Bauch, ich meine, da ist erstmal nur Fett, da kannst du nicht direkt irgendwie bei den meisten Leuten.
Damals haben die Leute sehr gehungert, da waren gleich die Muckis.
Scheiße, stimmt, das waren ja alles hungrige Iren.
Ja, da wäre direkt so ein Gedärm halt rausgefallen, ne? Das geht echt schnell.
Ja, also Blut ist da nicht viel.
Nee, aber
also,
Gedärme.
Find, ja, Gedärme, aber das ist schwierig zu bauen in CGI.
auch fürs Kostümdepartement überlebe, wie oft er dafür proben muss.
Deswegen sage ich, das Problem liegt am Schnitt.
Ich fand immer,
der hätte einfach wegschneiden sollen.
Ja, wegschneiden, genau.
Ich fand, wenn wir uns kurz darüber unterhalten, über diese Kampfszene, aber ich finde die auch gut, aber die ist auch eigentlich eher eine Schwachstelle für mich persönlich, weil ich finde immer, es gibt Regisseure, die können ziemlich geil so große Schlachten inszenieren.
Peter Jackson.
Ridley Scott, Wolfgang Petersen, ja. Das sind so für mich so die Peter Jackson, ja, die so Schlachten
inszenieren können einfach. Und ich finde, Scorsese kann das nicht so gut. Der besticht durch andere Sachen. Der benutzt ja auch Dutch Angle ganz, ganz viel. Das ist so sein Ding und Kamerafahrten und so. Weil am Anfang, wenn ja Bill auch vorgestellt wird, du hast ja, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als HD-Fernseher gerade rauskam, gerade Plasma-Fernseher. Und überall im Mediamarkt und Saturn lief immer die gleiche Szene, immer diese Kamerafahrt von oben nach unten, wo dann Bill und seine ganzen Leute immer dazukommen und sagen, guck, so ist hochauflösend. Ja. Und das ist halt geil.
Ja, da läuft dann halt auch noch so eine coole Musik, so dramatische Klassik gemischt mit so einer schweren, ganz merkwürdig verzerrten Bassgitarre oder was das ist. Und die Szene ist schon einprägsam. Du wolltest gerade noch atmen, Julia.
Ich wollte sagen, dass die Musik allgemein in dem Film ist sehr interessant. Es ist halt sehr viel diegetischer Ton, also der da vor Ort stattfindet.
Also Musik, der auch in der Story selbst hörbar
genau,
ist.
Genau, ja. Und dann immer, ich habe immer, wenn ich an Gangs of New York denke, diese Pfeife im Ohr.
Ja, diese asymmetrische, ne?
Diese komische immer, Pfeife, wo ich denke, so habe ich so bestimmt im Musikunterricht auch angehört.
Dieser Marsch immer.
Mit dieser Pfeife. Genau, diese Pfeife, die so klingt, als wäre der Spieler komplett besoffen.
Ja, und das ist wahrscheinlich ein hochbezahlter Studiomusiker, der das gerade aufnimmt. Aber ich denke jetzt mal, Alter, trifft den Ton.
Es gibt sogar, ich habe schnell so nebenbei versucht, das nochmal zu googeln. Ich habe den Namen jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Aber wir waren ja, also Richard und ich waren, Fred konnte leider nicht wegen einer OP in Irland. Und also Fred war im Herzen da, wir haben eine Fred-Puppe gebaut, die ganze Zeit dabei war.
Ja, Tobi und Richard waren extra für Recherchen jetzt am letzten Wochenende in Irland.
Genau.
Was habt ihr mitgebracht? Keine Ahnung.
Ich konnte leider nicht, weil da sind wir wieder bei Splatter, weil mein Blinddarm meinte, er muss rauskommen am letzten Wochenende. Genau, aber ihr hattet eine tolle Zeit in Irland und habt recherchiert für Gangs of New York.
Genau, ja. Wie sich dann nämlich rausstellte, wir sind da hingefahren und meinten irgendwann, logischerweise, lass mal irische Musik hören. Haben dann angefangen, als wir auf der Autobahn waren, da haben uns keiner hören konnte mit Flogging Molly und Dropkick Murphys. Ja. Iren aus Boston. So, aber als wir dann wieder im Ort waren, also sprich keiner hören durfte, dass wir Amerikaner spielen, haben wir dann irische Musik drauf gemacht. Und irgendwann hatten wir die Schnauze voll von den ganzen, die Dubliners haben wir ja die ganze Zeit viel gehört. So. Also die Musik, die übrigens auch in dem Film vorkommt. Und dann sind wir ja umgeswitcht auf eine Sängerin. Und diese Sängerin, die kommt sogar in dem Film vor. Ich komm jetzt nicht mehr drauf, wie sie heißt. Aber da musste ich richtig lachen, weil dieser Song.
Ach, die nackig auf ihrem CD-Cover da war?
Ja, genau. Das Album heißt auch Naked with Friends oder so ähnlich. Und das ist die, die da singt: And the best thing you can get in life is a good, kind loving husband
and a good loving wife.
A well-tempered wife.
Well-tempered
wife. Das singt die ja so und läuft da so durch den Hintergrund. Mhm. Und ich musste echt richtig lachen, weil ich die am Wochenende erst kennengelernt habe. Und dann guckst du diesen Film, siehst da diese Sängerin, denkst, ach krass. Also die haben wirklich alles geholt, was es gibt an irischer Popkultur und haben das in diesen Film gestopft.
Aber Dropkick Murphys laufen nicht, ne?
Nee, das sind ja auch keine Iren.
Das sind Boston. Das läuft dann erst dann wieder bei Departed.
Zurück zur Handlung. Die Schlacht tobt brutal und blutig, beziehungsweise nicht blutig, weil wir sehen tatsächlich gar nicht so viel Blut da am Anfang.
Nö, aber der Schnee ist rot.
Am Ende siegt der Butcher mit seinen Natives, mit den Einheimischen. Sein Gegner, der Priest,
übrigens Spoiler,
stirbt vor versammelter Menge. Sein Sohn Amsterdam muss das alles sehen. Er schafft es mit einem Messer, das sein Dad getötet hat, zu flüchten, vergräbt es und haut ab. 16 Jahre später, also wir haben einen Zeitsprung, Amsterdam ist jetzt erwachsen und Leonardo DiCaprio. Er wird aus dem Heim entlassen. Er war wohl in einem Besserungsheim, in so einer Art in Hellgate, in vielversprechend, in so einem Waisenhaus halt, in so einer Besserungsanstalt. Und er wird entlassen mit den Worten: Du gehst hinaus in ein Land, das von Unruhen zerrissen ist. Ja. Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Und die Iren und die Natives hassen sich immer noch wie die Pest, jetzt da Amsterdam erwachsen ist und wieder in die Freiheit entlassen wird. Und Amsterdam findet einen alten Freund aus der Kindheit wieder, Scirocco, der als einziger seine wahre Identität kennt, als Sohn vom Priest. Und der Butcher, der ein absolut fieser und skrupelloser Bastard ist, weswegen wir ihn als Zuschauer auch so cool finden.
Der ist wirklich völlig daneben.
Er kämpft für so eine geile, aussichtslose Sache und ist dabei aber so überzeugend. Geil.
Er ist ein Mörder, er ist ein Betrüger, er ist ein ganz schlimmer Rassist. Ja. Er ist ein riesengroßes Schwein.
Schwein ist er nicht.
Ja, doch, Alter, der Typ ist von vorne bis hinten einfach daneben.
Alter, nee, der haut jemandem ein Messer in die Hand, einfach nur, weil er nicht mehr mit Karten spielen soll.
Ist echt aber er grüßt die Leute von der Fifth Avenue und er ist höflich.
Genau, auf der anderen Seite ist er
trotzdem Schwein.
Auf der anderen Seite ist er zu Leuten, mit denen, aber das ist ja oft so.
Aber da geht es jetzt nicht über.
Das ist ja oft so in so Gangsterfilmen, oder? Dass der fieseste, heftigste Motherfucker zu den Leuten höflich ist, solange er keinen Beef mit ihnen hat, ne?
Ja. Oder keinen Beef mit denen vertragen kann, beziehungsweise es für ihn besser ist, keinen Beef mit denen zu haben.
Mhm.
Oder lukrativer ist. Also ich meine, der schickt ja auch seine eigenen Leute da zur Schlachtbank. Und quatscht ja sogar vorher noch mit denen.
Ja.
Und kauft dem dann noch Dinge ab. Also das ist wirklich.
Ja, und der Butcher hat mittlerweile seine Macht in den Five Points so weit ausgebaut, dass er im Prinzip wie eine Art Alleinherrscher schalten und walten kann. Und selbst die Polizei und die korrupten Politiker in der Tasche hat. Und
Tammany.
Die ehemaligen Werkgefährten des Priests, also die früher auf der Seite vom Priest und von Leo waren, die sind mittlerweile alle im Dienst vom Butcher oder haben zumindest ihren Kampf gegen ihn eingestellt. Da gibt es dann immer so ganz kurze Backflashes. Ah, den Typ kennen wir noch von der Schlacht, der arbeitet jetzt für den Butcher. Mhm. Oder macht zumindest nichts gegen ihn.
Ja, zum Beispiel die Hexe, die sich da einfach den Schädel weggesoffen hat und einfach gar nichts mehr macht.
Die gar nichts mehr macht, genau. Dann Happy, der von John C. Reilly gespielt wird, der ist halt jetzt ein Kopper.
Genau. Der Einzige, der von Anfang an irgendwie neutral ist, ist halt Monk. Ne,
Der Typ, der Mad-Eye Moody gespielt hat.
Genau. Mr. Gleason.
Genau, der ist jetzt. Das meine ich mit, er lehnt sich zumindest nicht mehr gegen ihn auf. Er hat resigniert.
Genau. Obwohl der auch vorher schon die Schweiz war, der nur gesagt hat, ich kämpfe nur, wenn der Preis stimmt.
Stimmt, mit seinem Knüppel. Ja, der Knüppelmann.
Ja, der Knüppelmann, der auch die Leiche flattert vom Priest am Ende.
Ja, aber hat das aus guten Gründen.
Ja,
erstmal, weil er seine Schulden
bezahlt. Aber wenn du das erstmal siehst, dann denkst du, nicht mehr
der Mensch. Das sagt der Butcher ja auch, ne? Es ist rechtens, nicht gerade taktvoll, aber rechtens.
Ja, und hier beginnt jetzt so, finde ich, ein total klassischer Gangsterfilm, Scorsese-Plot. Amsterdam gewinnt jetzt die Aufmerksamkeit und das Vertrauen vom Butcher und schleicht sich in seine Organisation. Da gibt es eine Szene, wo sich ein Feuer in einem Wohnhaus ausbreitet.
Die ist geil.
Und die freiwilligen Feuerwehren, zwei konkurrierende freiwillige Feuerwehren, sich gegenseitig die Fresse polieren.
Da habe ich noch was zu. Das ist sehr interessant. Geil. Das ist extrem interessant.
Das basiert auf realen Tatsachen,
ja,
oder?
Ja, was erzähle ich dir nachher, wenn wir über Bill reden.
Ja. Amsterdam und sein Buddy, die gehen wagemutig ins Feuer, um zu stehlen, aber er rettet dabei einen Einwohner und davon ist der Butcher total beeindruckt. Er hat das gesehen und sagt, ey, die Jungs gehen durchs Feuer, den brauche ich doch in meine Gang.
Übrigens ist jemandem aufgefallen, dass der Typ, der Amsterdam noch kennt, wer das ist?
Nee.
Das ist der Bengel aus E.T.
Ach was?
Du meinst Scirocco?
Ja.
Also Johnny.
Ja. Das ist der Bengel aus E.T.
Du hast recht!
Krass. Scheiße, ja.
Leos Freund, Amsterdams Freund, das ist der Kleine aus E.T. Also nicht das Alien, sondern der Junge.
Ja, ja.
Alter. Geil. Ja, Amsterdam.
So viel dazu.
Der ist Gamer.
Amsterdam arbeitet sich in Butchers Organisation immer weiter nach oben. Er verliebt sich außerdem in die Taschendiebin Jenny, Cameron Diaz. Und
seien wir mal ehrlich, wer verliebt sich nicht in Cameron Diaz?
Mit den Zähnen in dem Film?
Ja. Ach doch, ey.
Seien wir mal ehrlich, die Figur von Cameron Diaz und die ganze Plotline, dass die beiden sich verlieben, die war doch für den Film komplett überflüssig, oder? Die
kannst du komplett rausschneiden.
Die brauchst du nicht. Ich meine, das ist ja diese unausgesprochene Liebe zwischen dem Butcher und ihr. Das ist nochmal so ein weiterer Konfliktpunkt für die beiden irgendwie.
Naja,
nicht, dass er noch den Laden infiltriert, sondern auch noch die seinen Lieblingsmädel bumst.
Na, Moment. Mhm. Lieblingsmädel, sie ist seine Ziehtochter.
Ja, oder Ziehtochter. Ja, es ist ja nicht, er hat ja kein sexuelles Interesse an ihr, sondern ein väterliches Interesse.
Das wissen wir nicht.
So. Genau, da steht ein Fragezeichen.
Da steht ein Fragezeichen.
Sie sagt,
er hat mich nicht angefasst, bis ich es nicht wollte. Aber sie sagt nicht, wir haben es gemacht oder wir haben es nicht gemacht.
Ach so, ja, sie hätte sich ihm mal angeboten und er hat es nicht gemacht, weil das er sie aufgenommen hat, seit sie ein kleines Kind ist. Das hätte ich jetzt gedacht.
Ja, aber wir wissen es nicht, aber selbst wenn die beiden sich nie auch nur geküsst haben, der Film deutet schon so zwischen den Zeilen an, dass da vielleicht romantisches Interesse wenigstens von einer Seite sein könnte.
Selbst wenn er nur väterliche Gefühle hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass er da jetzt mal anständiger Kerl war und einfach nur Gefühle hat.
Ja. Sagen wir starke Gefühle.
Und dann geht Leonardo DiCaprio auch noch hin und bumst die. dann ist das halt nochmal so ein Konfliktpunkt, den man aber nicht gebraucht hätte.
Der aber wichtig ist, weil an dem Punkt, als das passiert, der Butcher ihm ja im Prinzip seinen Segen gibt.
Mhm. Ja, aber das hättest du nicht gebraucht.
Nee, eigentlich hättest du es nicht, aber sie ist so voll Segway in das nächste Ding. Das hätte man auch anders zeigen können. Aber
komisch vorbei von
Also du könntest Cameron Diaz aus dem Film rausschneiden und hätte keinen Impact auf die
Leider Handlung. Leider ja, komplett. Aber ich finde ihre Figur auch cool, muss ich sagen.
Weil auch diese Nummer mit den Schwertern, mit den Messern, wo sie da als Messer-Zielscheibe herhalten soll, was ihn ja so aufregt. Ganz ehrlich, wenn du vorher Cameron Diaz komplett rausgeschnitten hättest und das wäre irgendeine Person gewesen, hätte die Figur Amsterdam sich genauso darüber aufgeregt. Ja. Also das ist völlig irrelevant für die.
Nur als kleiner Einschub, also wir haben ja schon vor ein paar Folgen bei Big Bang Theory ganz groß über Sexismus gesprochen, das soll bitte kein großes Thema für heute sein, aber nur als kleiner Einschub, es gibt ja diesen Bechdel-Test, so ein unwissenschaftlicher Test, der aber von vielen Filmleuten gerne mal so benutzt wird und wenn es nur aus Gag ist, um abzuklopfen, ob ein Film sexistisch ist oder ob da Frauen überhaupt eine Rolle spielen. So, und da gibt es drei Regeln. Kommt mehr als eine Frau in dem Film vor? Reden die Frauen auch mit wem anders außer mit sich selbst? Also reden die Frauen auch mit den Männern? Und reden die Frauen über was anderes als über die Männer? Und schon bei Punkt 1 kann man diesen Film leider abhaken. Es gibt nur eine wichtige Frauenfigur, Cameron Diaz, die komplett unwichtig ist für die Handlung. Die ist einfach nur da, weil sie halt hübsch aussieht und Leo jemanden braucht, den er küssen kann.
Ja.
That's it. Ja. Schade, aber ist so.
Ja. Die Gespräche drehen sich auch ausschließlich um Butcher.
Stimmt.
Mhm. Und darüber, dass DiCaprio halt versucht, seine Identität zu wahren. Oder halt Stress macht.
Ja. Oder komm doch mit mir.
Dann hätte vielleicht die Katzenlady eine größere Rolle haben sollen, Tobi?
Die Katzenlady.
Die fliegende Hexe. Die fliegende Katzenhexe. Das wäre es doch gewesen.
Ja, das wäre cool gewesen.
Ja, Tobi hätte ihn.
Hätte ich super gefeiert.
Tobi will es nicht zugeben, aber er hätte auch gerne mehr von Bibi Blocksberg gesehen.
Ich glaube, Tobi macht das auch nur so runter, weil er es insgeheim eigentlich ziemlich geil fand. So als einziger im Kino sagt:
Boah, das war die beste Szene, Mann. Ey. Hast du gesehen, wie die geflogen ist?
In seinen verschwitzten, whisky-getränkten Träumen fliegt Tobi selbst auf Kartoffelbrei über die Five Points.
Das war sehr rassistisch den Iren gegenüber.
Kartoffelbrei heißt der Besen.
Ich weiß, aber diese Kartoffel mit den Iren und so, das ist doch so ein Klischee.
Ah ja,
genau. Deswegen fand ich das jetzt doppelt witzig, verstehst du?
Scheiß auf Whisky und Kohl. Kartoffeln sind's.
Ja, Amsterdam und Jenny werden ein Paar und der E.T.-Boy Scirocco ist angepisst, weil er schon lange in sie verknallt war in Jenny.
Ja, aber halt nichts macht, was ein Lappen, ey.
Ja, genau. Scirocco verrät Amsterdams wahre Ich kriege es heute nochmal hin, Amsterdam nicht awkward auszusprechen. Scirocco verrät
Was wie Schwarzenegger.
Amsterdams wahre Identität an den Butcher. Und Amsterdam wird mittlerweile arg von seinem Gewissen geplagt. Er kommt nicht mehr damit klar, dass er für den Mann arbeitet, der seinen Vater getötet hat. Bei einer fetten Opiumparty im chinesischen Viertel versucht Amsterdam in aller Öffentlichkeit den Butcher umzubringen. Der Butcher war aber bereits darauf vorbereitet, er war bereits gewarnt und überwältigt Amsterdam und foltert ihn mit einem Brenneisen und bringt ihn absichtlich nicht um, sondern er sagt, du sollst als Monster weiterleben, als Warnung für die anderen.
Verabschiede dich von deinem Milchbubengesicht und ihm dann fünf Schläge mit der Stirn in die Fresse verpasst.
Ey. Und Amsterdam ist schwer verletzt, überlebt aber. Und da muss ich kurz sagen, ey, wie albern ist denn das? Der Typ sagt, ich verstümmel ihn, er bleibt als Monster zurück. Und was hat Leo? Zwei Schrammen im Gesicht. Er sieht so aus, als wäre gestolpert.
Ey, vor allem diese Nummer mit diesem glühenden Messer, was ihm dann noch ins Gesicht
drückt. Das fand ich auch, das verheilt viel zu krass, ne?
Ja, du siehst es, du musst richtig hingucken, um diese Narbe davon zu sehen. Also, das ist so ein bisschen wie bei Ready Player One. Oh mein Gott, sie ist total verunstaltet, weil die so ein Muttermal im Gesicht hat. Also, mit Hollywood und der Verunstalten, das haben die noch nicht so richtig gelernt. Ja. Das können die bei europäischen Filmen echt lernen. Wenn da jemand verunstaltet wird, dann sieht der halt auch aus wie Scheiße. Mhm.
Da muss ich
Da fand ich auch immer so, dass diese Narbe so am Ende wird die auch noch so leicht rosalich. Nett, dann hier nur so ein Dreieck.
Du siehst die kaum.
Ey, komm, Alter, das sieht aus, als wärst du einfach nur blöde eingepennt irgendwo.
Ja, so. Genau. So, als wäre aus deinem Handrücken eingeschlafen. Ja.
Da muss ich den Filmemachern wirklich.
Was für eine Entstellung!
Da muss man den Filmemachern Eierlosigkeit echt attestieren, dass, ja. Dass man da nicht mal die Balls hat, Leo DiCaprio wirklich mal entstellt in der zweiten Filmhälfte zu zeigen.
Also, es war ja bei Game of Thrones ja genauso hier mit Tyrion, wo er die Narbe übers Auge hat. Wo du sagst, Alter, mit der Narbe siehst du cooler aus als ohne. So, nein, Mann, du musst es machen wie in dem Buch, keine Nase mehr, halbe Gesicht weg. Also, da habt doch, wenn ihr erzählt, wie krass verstümmelt jemand ist, liebe Filmemacher da draußen, dann verstümmelt ihn auch. Also nicht den Schauspieler, die Figur.
Star Wars Episode 8, kriegt man ein Laserschwert oder Episode 7 damals als Kylo Ren, kriegt man ein Laserschwert quer über die Fresse gewämst und habt dann nur so eine kleine Augennarbe. So.
Ja, also das ist wirklich.
Ja, aber ich glaube, ihr überseht da was. Es ist Leonardo DiCaprio.
Ja, das wäre doch noch geiler.
Nein, Leonardo DiCaprio ist ein Zuschauermagnet.
Ja, klar, klar.
Jetzt der Mann ist aber nur Frauen wirklich in den nicht Film schön. Und er ist die Hälfte des Films verstümmelt. Ja. Dann warnen die doch ihre Freundinnen und sagen, guck dir das nicht an, du willst Leo nicht
Leute,
sehen mit einem runterhängenden
Gesicht. Bei so einem Film spielen auch immer kommerzielle Gesichtspunkte eine Rolle.
Absolut, also ich glaube schon, dass die ihn gerne mehr verstümmelt hätten, aber,
ja, aber das,
vielleicht
das,
hat auch Leonardo DiCaprio irgendwelche Vertragsklauseln, ja. Die sagen, ihr dürft mich nur bis zu einem gewissen
Punkt. Er ist ja auch der hübsche Typ so in dem Film, ne? Und der sieht ja auch klasse aus in dem Film, trotz dieser komischen Zähne und dieser kaputten Haut. Mhm. Aber wie geil wäre das gewesen, das zu machen? Gerade deswegen, weil die Fallhöhe so gigantisch ist, dass du dieses American's Darling einfach mal so richtig die Fresse verbrennst.
Und ich glaube, der Leonardo DiCaprio von heute würde es machen.
Der Leonardo DiCaprio von damals wahrscheinlich auch, sonst hätte er in dem Film nicht mitgespielt. Der wollte ja damals schon Titanic loswerden.
Einer der Produzenten des Films war, ich habe es schon gesagt vorhin, Harvey Weinstein, den wir ja heute hauptsächlich kennen als sexueller Triebtäter. Und der war damals noch big im Business und der Scorsese und der Weinstein hatten wohl arg Streit über die Ausrichtung des Films. Scorsese wollte alles sehr viel dreckiger und düsterer und brutaler machen und Weinstein wollte das Ganze streamlinen, wie würde man sagen, der wollte das alles kommerzieller. Schön waschen. Der wollte das kommerzieller und harmloser haben, damit mehr Leute ins Kino gehen, damit halt die Eltern auch ihren 16-jährigen Sohn mitnehmen können. Und da muss man dann halt immer Kompromisse schließen und so. Und vielleicht hat der Weinstein da gesagt, ey, mach mal dem DiCaprio nicht die Fresse kaputt.
Ja.
Ja, ist aber lame. Finde ich blöd.
Vielleicht war es auch ein zu großer Maskenaufwand. Irgendwann hast du...
Ja, also genau. Die bauen kilometerweit Kulissen, aber dann haben sie keinen Bock, Leo DiCaprio so eine Maske zu machen.
Irgendwo muss man dann Abstriche machen. Und wenn es jetzt die Narbe ist, dann ist es die Narbe.
Und die 200 Gramm Silikon haben sie nicht mehr gehabt, Junge.
Ja, doch mal, jetzt war ich pinkeln und Bier holen. Und ihr redet immer noch über Leos Fresse.
Die musst du jeden Tag aufkleben.
Ey, seit 30 Jahren reden Leute über Leonardo DiCaprios Fresse. Aber das Ding ist, ey, du kannst dir heute aus hier China-Müll kannst du dir für 3 Euro so ein Schorfpöttchen kaufen, das 5 Jahre hält und dann ziehst du dir einmal übers Gesicht und du siehst krasser aus als Leo in dem Film.
Ja, ja,
du stimmt. Kennst dieses Zeug.
Ja, ja, das stimmt.
Das haben wir ja bei dem Halloween-Stream so ein paar Mal. Das ist keine krasse Maske oder so, da drückst du einfach nur drauf, zack, sieht das aus, als hättest du mit dem Gesicht gebremst. Ja. Ja, ja. Also,
holst eine gute Maskenbildnerin, die macht dir das in 10 Minuten, Materialkosten 2 Euro.
Ja.
Ja.
Ja, haust ihm einfach mal echt in die Fresse. So.
Ja, oder du haust ihm irgendwann mal in die Fresse. Hätte er zu dem Zeitpunkt bestimmt gebraucht.
Als Amsterdam wieder fit ist, gründet er die Dead Rabbits neu. Also die irische Gang wird neu von ihm gegründet und er sammelt Kämpfer um sich. Und wir haben vor der Folge schon hier vor der Haustür drüber diskutiert. Wir sind uns tatsächlich fast alle einig, dass das der Punkt ist, wo der Film deutlich an Qualität verliert. Das ist der Film, das ist der Punkt, wo der Film leider für viele Shit wird. Ja, ich finde allein schon diesen Umschwung, da ist Leo plötzlich wieder fit und innerhalb von 2 Szenen hat er plötzlich eine Gang und überall, obwohl der Butcher ja immer noch seine Finger über allem hat, hat er plötzlich eine neue Gang und alle wollen mitmachen. Das ist nicht wirklich plausibel erzählt.
Ja, na, vor allen Dingen, also, was noch alles damit drin ist. Er hat die Gang, sie manipulieren noch eine Wahl, so, da muss der Gewählte nochmal gekillt werden, dann reißt der Butcher langsam auch seine Dämme mit seinen Verbündeten ein, bis es dann dazu kommt, dass die sich halt wirklich verabreden buchstäblich, um sich auf die Fresse zu hauen. Und dann wird das so lange aufgebaut und du denkst, jetzt geht's los, der Kampf 2. Und dann wird er unterbrochen.
Ja. Danke, dass du meine Inhaltsangabe schon vorweggenommen hast, Richard.
Gerne, du weißt, ich spare dir Zeit.
Also, der Herr Amsterdam und seine Recken wollen die Rechte der Iren stärken und überreden Monk, das ist der Mad-Eye Moody, ne? Mhm. Den Knüppelmann, der auch alter Kumpel von Amsterdams Papa ist, den überreden die dazu, sich als Sheriff zur Wahl aufstellen zu lassen. Und da fällt auch mein Lieblingszitat des Films, ich habe es am Anfang der Folge schon gedroppt, er hat 44 umgebracht und ein paar verprügelt.
Ja, da antwortet doch sogar noch der Politiker drauf, echt, die hätten ihn zur Bürgermeisterwahl aufstellen sollen.
Tweet, ja. Tweet. Das ist doch geil, wenn ihm den Wahlzettel zeigt. Guck mal, was hältst du davon? Das sieht ja so ehrenhaft aus wie mein Großvater. War bestimmt ein toller Mann. Säufer der übelsten Sorte.
Ja, und Monk. Brandon Gleeson ist aber auch einfach ein geiler Typ.
Ja, ey, kann man nicht anders sagen.
Monk steht kurz davor, die Wahl zu gewinnen. Er hat das Ding eigentlich schon fest im Sack, weil die es schaffen, die ganze irische Bevölkerung da in Manhattan zu mobilisieren.
Er gewinnt.
Er gewinnt sogar tatsächlich.
Er gewinnt. Er wird Sheriff dann, ja.
Ja. Und wird dann aber auf offener Straße am helllichten Tag vom Butcher hinterrücks in den Rücken mit so einem Fleischermesser, mit so einem Hackebeil ermordet.
So geil die Szene.
Die ultimative Machtdemonstration des Butchers. Hey, guckt mich an. Mhm. Euren Sheriff bringe ich vor allen am helllichten Tag hier um und keiner kann was machen.
Ich muss sagen, in der Szene hat der Butcher sich selbst verschätzt. Mhm. Weil diese Tatsache, dass der dem Messer in den Rücken wirft, ist so feige und blöd und unehrenhaft.
Er zeigt den Leuten, dass er skrupellos ist.
Nee, skrupellos wäre er gewesen, wenn er ihm, bevor er ihm den Rücken zudreht, den Schädel einschlägt. Mhm. Aber im Zweifel hatte der Angst vor diesem Typen. Also Monk war ja offensichtlich unantastbar. So, den hat keiner angepackt. So, der war neutral im Prinzip und keiner packt Monk an. Von wegen, ne?
Es ist
rechtens.
Monk
taktlos,
wollte,
aber rechtens. Das hätte der zu anderen Leuten wahrscheinlich nicht gesagt.
Halt der Knüppelmann. Monk wollte ja sogar noch als Butcher dann bei ihm, weil er hat ihm ja einen Schweinekopf geschickt mit einer Nachricht dran. Und Monk stand ja sogar noch da mit seinem Knüppel in der Hand und meinte, sollen wir das demokratisch klären oder wollen wir uns prügeln? Und dann siehst du, die Leute haben gesprochen. Selbst bei der bloßen Erwähnung von Gewalt zucken sie ja zusammen. Und dann hat er ihn ja sogar noch eingeladen und gesagt, komm, wir klären das.
So. Ja, also er hat bewiesen, die Stadt ist immer noch irgendwie in seiner Hand, aber auf der anderen Seite hat er unfassbare Schwäche bewiesen. Ja, der kann den Sheriff töten, ohne dass jemand macht, aber der traut sich nicht, den Sheriff in einem fairen Kampf zu töten. Mhm. Das wird er nicht machen. Ne, also der hatte Angst vor dieser Person, zwar nicht vor dem Amt, aber vor der Person. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schwacher Moment von ihm.
Das siehst du ja auch vorher.
So cool die Szene, also so geil das auch aufbereitet ist. Also es ist eigentlich echt geil erzählt, so diese Ambivalenz zwischen ich kann dir tun und lassen, was ich will, aber nicht gegen den.
Das ist vor allen Dingen halt auch so eine Kurzschlussreaktion, würde ich fast schon sagen, weil du siehst ja halt auch einfach, also Bill ist in der vorher ja auch absolut hilflos. Du hörst, wie die Iren draußen an den Five Points, wie die Monk feiern und geil, einer von uns hat's geschafft. Und Bill alleine in seiner Kneipe da sitzt, eine amerikanische Flagge anguckt und richtig traurig aussieht über das, was gerade halt abgeht. Und dann kurz darauf diese Aktion halt passiert.
Ja, so, der Typ ist gebrochen. Also
der ist fertig, der kann das nicht fassen.
Ja, und dem Amsterdam platzt dann der Kragen. Er fordert den Butcher zur Schlacht heraus. Erlaubt sind Messer, Äxte, Knüppel und Backsteine, ganz wichtig, aber keine Schusswaffen. Ja, also so wie in den Five Points Krieg geführt wird. Und da schließt sich der Kreis zum Anfang des Films, also es kommt wieder zur Straßenschlacht. Ich sag das dreimal schnell hintereinander. Straßenschlacht. Parallel zur Straßenschlacht bricht im Viertel ein brutaler Aufstand aus. Die sogenannten Draft Riots, da kommen wir später beim historischen Teil auch noch dazu. Weil so viele Männer in den Bürgerkrieg eingeberufen werden, rasten die Leute aus und töten wahllos reiche Staatsbedienstete und auch leider Schwarze. Weil, wie wir in dem Film schon an vielen Stellen gesehen haben, waren die Leute einfach sagenhaft rassistisch in dieser Zeit, in dieser Ecke leider. Und die Armee, die US-Armee, kommt dann und ballert brutal auf die Aufständler ein. Sogar die Marine feuert vom Wasser aus, also mega übertriebener Shit. Und so kommt es dann, dass die Schlacht der beiden Gangs unterbrochen wird im Prinzip von der dritten Macht. Die Schlacht der Dead Rabbits und der Natives wird im Prinzip von außen gestört und geht im Kanonenfeuer unter. Also buchstäblich im Film. Da kommt dann eben so Nebelschwadenrauch und man sieht nicht mehr, was passiert.
Das Ende der alten Ordnung.
Ja, ja. Amsterdam und der Butcher werden dann beide in dem Chaos verletzt und es kommt zum brutalen Duell. Beide sind echt komplett im Eimer, auch weil sie getroffen wurden. Der Butcher ist schwer verletzt durch einen Kanonensplitter. Amsterdam ersticht den Butcher dann, und zwar delikaterweise, wie man das in Filmen so macht, mit dem Messer, mit dem sein Vater getötet wurde. Jenny, die Cameron Diaz, taucht auf und nimmt den schwer verletzten Amsterdam mit. Und sie reiten dann gemeinsam metaphorisch in den schmutzverkrusteten, nebligen Sonnenuntergang. Und der Film endet dann mit einer Szene, wo man das Grab vom Butcher sieht und im Hintergrund so im Verlaufe der Jahrhunderte in New York zu der Metropole wird, die sie heute ist. Und dann kommt ein schmissiger Song von U2.
Verzeihung.
Ja.
Das war meine Meinung.
Schlimmste, was Irland je
that build America.
Das Schlimmste, was Irland je hervorgebracht hat.
U2, ey. Gott, dieses ganze wunderschöne Land hat ein riesen Arschloch hervorgebracht namens Bono.
Was ist das für ein Song?
The Hands That Build America.
Der kommt am Ende bei den Credits.
Echt? Tatsächlich? Ja. Mhm.
Übrigens, kleiner Klugschiss, er wird direkt neben Priest Valent beerdigt.
Ja. Ja. Die werden beide Gräber. Und ich hasse diese Szene, deshalb gucke ich die nie. Deshalb wusste ich jetzt nicht, welcher Song da läuft.
Auch dieses überpathetische, und wir werden, bla bla, obwohl wir hier begraben sind, werden wir vergessen. Und dann siehst du, wie diese Gräber zuwachsen und denkst so, ja.
Größe.
Toll.
Toll, toll.
Was ein Ende.
Ja, komm, es ist Amerika, das muss theatralisch
und
sein.
Und damit Deckel drauf, somit endet das zweieinhalbstündige Historien-Epos Gangs of New York.
2:45.
Ja.
Ja, ich habe mich wieder richtig erschrocken, als ich mir den angeguckt habe.
2:45, hatte immer 2:25. Alter.
Hey, sag ja, der hat wirklich, ich sag ja auch, das letzte Drittel, wie wir schon gesagt, ich finde auch das letzte Drittel, nachdem der Butcher ihn im Prinzip enttarnt hat, ist so richtig.
Das zieht sich.
Alles, was gerade noch passiert, hättest du auch echt abkürzen können, Keule, ey.
Ja.
Das zieht sich. Aber trotzdem, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich liebe ihn einfach nur. Ist so auf dieser kann ich immer gucken Liste. Tatsächlich so. Mit Iron Man zusammen ist auch Gangs of New York.
Echt, der ist auf meiner, gucke ich nur, wenn ich darüber eine Kack- und Sachfolge aufnehme.
Boah, nee, ey, ich hab den die DVD-Hülle. Halt, ich hab die DVD-Hülle ist halt auch schon so abgegrabbelt, weil ich den schon so oft gesehen habe und ich einfach liebe, ey.
Trotz der Pfeife, oh Gott, ich kann das einfach, diese Flöte macht mir so. Oh, ich werde die dann auch tagelang nicht los. Ich habe den am Sonntag jetzt geguckt. Ich habe die Pfeife immer noch im Kopf.
Schlimm, ne?
Oh, das ist schlimm. Das ist echt. Ja. Oh, die macht mich fertig.
Scorsese hat übrigens einen kleinen Gastauftritt in dem Film. Wisst ihr wo? Habt ihr ihn erkannt? Habt ihr ihn gesehen?
Ja, der ist einer von den reichen Leuten, bei denen Jenny abräumt.
Ja, Scorsese hat einen Auftritt als Wealthy Homeowner, als Cameron Diaz sich reinschleicht in das Haus der Bonzen als Hausmädchen. Da sitzt Scorsese als Vater der Familie am Tisch. Und das kleine Kind, das da reingebracht wird, ist Scorseses ganz frisch geborenes Kind.
Echt?
Das ist wohl sein echtes Kind. Ja. Er wollte nämlich unbedingt seine kleine Tochter in den Film bringen, aber nicht in den Five Points.
Immer diese Vetternwirtschaft in Hollywood, ey.
Ja, und dann beschweren die Leute sich, wenn andere Foto ihrer Kinder bei Facebook posten. Der hat die für immer auf die Leinwand gebrannt, ohne ihre Zustimmung.
Frag mal, was Sofia Coppola dazu sagt.
Habt ihr den Film mal im Original gesehen? Im englischen Original, in OV? Ja,
kein Wort verstanden.
Türlich. Ich hab nichts verstanden.
Schlimm, wie die da reden, oder?
Es ist eigentlich sogar ziemlich cool, aber ich verstehe halt nichts.
Aber gefühlt halt irgendwie teilweise aufgesetzt. Also teilweise sind das halt einfach Amerikaner, die dann einen auf ihren machen. Das sind dann immer scheiße.
Daniel Day-Lewis' sehr, sehr thicker New York Accent, den gibt's so gar nicht. Das ist eigentlich, das ist Bühnenakzent, den er da eigentlich spricht, weil die sich das zusammengereimt haben aus Theaterstücken aus der Zeit und Aufnahmen, die jemand so interpretiert hat.
Die hatten einen Sprachtrainer für die Hauptdarsteller und viele auch aus der B-Riege, also die Nebendarsteller, die hatten einen Sprachtrainer, der sich damit beschäftigt hat, mit alten Quellen aus der Zeit. Der hat zum Beispiel alte Berichte, alte Romane, alte Gedichte und so weiter durchgelesen und versucht zu rekonstruieren, wie Gangster damals gesprochen haben könnten. Und er hat zum Beispiel für den Butcher einen extra Dialekt erfunden, mit der Prämisse, ja okay, Manhattan war früher mega multilingual, da waren Leute aus allen Ecken und hat einfach so irisch, amerikanisch und noch so ein paar andere Sachen miteinander vermixt. Also die sprechen einen ganz, ganz komischen Dialekt da.
Da gibt es ja auch diese eine Gang, wo sie sagen, keine Ahnung, was, keiner weiß, was
die Plagaglis.
Die Plagaglis, genau.
Ey, wir sind in Herben. Hier spricht ja hier keiner Englisch. Ja, vor allem, also wenn du den Hauptdarsteller DiCaprio anguckst, sorry, aber der ist, was die Abstammung her, oder von der Abstammung her, ist der näher an Keveler als an Irland.
Ne? Also er kommt ja irgendwie aus, also seine, ein Teil der Familie aus Nordrhein-Westfalen und der Rest aus Italien. So toller Ire. So, ne? Also
ja, ist das sowieso der Ire Daniel Day-Lewis, der auch noch so heißt, spielt halt den Ur-Rassisten-Amerikaner und Leonardo, der ja nun mal Ami ist, spielt da den Iren. So.
Ja,
also, ja, okay, gut. Aber wenn die Schauspieler, das ist halt Schauspiel.
Ja, genau. Ja, vor allem, geil ist ja, dass Daniel Day-Lewis am Anfang ja hier so ein Messer in das Gesicht von einem Foto von Abraham Lincoln wirft und ein paar Jahre später selber Abraham Lincoln spielt.
Stimmt.
Das ist irgendwie so rückwirkend ganz lustig.
Ja. Großartiger Film auch gewesen.
Lincoln?
Fand ich geil.
Cool. Lincoln, ich fand den auch gut, aber ich finde den sehr langweilig.
Ja, der war brutal langweilig.
Aber sah toll aus.
Ja, Mann.
Ja.
Weiter im Text.
Chiaroscuro at its best.
Ja.
Gangs of New York.
Jetzt habt ihr was gelernt. Guckt's mal nach. Caravaggio, wer Bock hat.
Also man kann von dem Film halten, was man will, aber der hat schon wirklich richtig ganz geile Schauwerte. So allein die Kulissen, die Häuser, die haben das ja alles in einem riesen Studio in Rom nachgebaut. Ghetto, dieses New Yorker Ghetto des 19. Jahrhunderts. Die Kostüme, diese ganze Verschwitztheit, ich sag das Wort heute echt häufig. Macht mal ein Saufspiel, wie oft ich in der Folge hier verschwitzt sage. Ja, passt einfach zu dem Film, also an dem Film, an der ersten Hälfte kann ich mich fast nicht satt sehen, bis es dann komisch wird.
Wisst ihr, wer eigentlich Bill Cutting spielen sollte, wer die erste Wahl war?
Also den Butcher?
Ja,
finde ich ganz Marlon Brando, nee, der war schon tot. Ne?
Tom Hanks.
Was?
Tom Hanks war die erste Wahl, er hat aber abgelehnt wegen Scheduling-Konflikt, wegen Road to Perdition. Und er dachte, ey, Alter, nee, das hätt's voll nicht gebracht.
Nee.
Wobei er in Road to Perdition ziemlich geil ist.
Da war er geil, also, ja, also auf jeden Fall.
Schon,
aber,
der kann
aber,
schon auch nicht Forrest Gump, aber.
Ja, aber er kann nicht Daniel Day-Lewis, tut mir leid.
Also es ist schon hart, wenn du als Schauspieler, ja, sorry Martin Scorsese, ich kann nicht, weil Steven Spielberg vorher gefragt hat.
Ja,
das sind harte Luxusprobleme.
Der Daniel Day-Lewis ist ja auch ein brutaler, also das ist so ein richtiger Vollblutschauspieler, der es wirklich ernst nimmt. Der hätte fast nicht zugesagt zum Film, weil er eigentlich mehr Bock auf Theaterspielen hatte.
Der war im Ruhestand schon, ja.
Ja, der musste wirklich dazu überredet werden, diesen Film zu spielen.
Der war damals schon im Ruhestand? Ja,
Der kam für diesen Film, kam er aus dem Ruhestand wieder, hat sein Filmdebüt gemacht und den Film drauf, den er dann gemacht hat, war ja There Will Be Blood, für den hat er dann wieder einen Oscar bekommen. Also der hat ja auch 3 Oscars für den besten Schauspieler gekriegt und hat ja dann auch gesagt, nach der Seidene Faden dann reicht.
Ja, ja, das ist der Schlimmste. Genau, ich war vor Gangs of New York schon, okay, dann habe ich noch das gemacht und das, aber nach der Seidene Faden.
Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich Method Actor war, weil wir haben ja auch schon mal bei der Tropic Thunder Folge besprochen, dass der Begriff heute gerne inflationär oft benutzt wird, aber er war auf jeden Fall halt ein Schauspieler, der sich sehr in seine Rollen reingesteigert hat. Ich habe gelesen, dass Scorsese und Leo DiCaprio auch, wenn sie nicht am Set waren, ihn die ganze Zeit mit Butcher angesprochen haben. Und es gibt den, ich konnte es nicht bestätigen, ob die Geschichte wirklich stimmt oder ob es nur so ein Filmmythos ist, aber es gibt die Story, dass Daniel Day-Lewis sich mit dem Metzgerhandwerk wirklich vor dem Dreh ewig lang beschäftigt hat, um auch diese Schnitte wirklich korrekt zu machen im Film und gut mit Messern umzugehen.
Er war vorbelastet, denn er hat ja für Der letzte Mohikaner ja auch ein halbes Jahr im Wald gelebt und hat sich da selber versorgt.
Ja,
und
so einer ist das. Ja,
ja, der hat auch Cameron Diaz hat auch gemeint, der hat 6 Monate hat er wohl gebraucht, um den Akzent wieder zu verlieren, den er da angelegt hat. Er war nur Bill the Butcher am Set. Liam Neeson hat gesagt, er kam früh in den Frühstücksraum und er hat ihn begrüßt mit Hello Priest. Und Leo und Scorsese waren mal mit ihm essen. Und er hat sich geweigert, aus seinem Kostüm rauszugehen. Also der ist so in Kutte und allem ist der essen gegangen.
Voll geil. War aber auch geile Klamotte.
Und die Kellnerin hat sich nicht getraut, ihn zu bedienen, weil der so gruselig ausgesehen haben muss wohl. Also der war nonstop während der Dreharbeiten, war der in Persona.
Ja, da gab es auch diese Nummer noch mit dem Auge. Es gibt ja diese Szene, wo er sich das Messer so gegen das Auge haut. Von wegen so, ich habe ja schon mal ein Auge voller, klick, klick, klick. Dass er da halt wohl auch ewig dran gesessen hat, um sich diesen Blinzelreflex abzutrainieren, damit er sich mit diesem Plastikmesser so wirklich aufs Auge hauen kann. Das
war ein echtes Messer.
Ja. Oder ein echtes Messer. Er trägt ja Kontaktlinse und hat das dann halt trainiert. Aber er hat mit einem Gummimesser trainiert, sich so aufs Auge zu hauen und dann am Set mit dem echten Messer halt so auf die Kontaktlinse.
Ja, stimmt. Da musst du dir diesen Reflex erstmal abtrainieren. Krass,
Alter. Der war auch in Irland, bevor die Dreharbeiten losgehen, war der auch in mehreren Messerwurfschulen, um das richtig zu lernen und so. Also der ist halt. Cameron Diaz hat auch im Interview mal gesagt, der hat nicht geschauspielert, der war Bilde.
Butcher.
Ey, du siehst es aber auch in dem Film. Ja. Du siehst es, dass er wirklich geil mit Messern umgehen kann. Ja. Wenn er an dieser Schweinehälfte Leo zeigt, wo man reinsticht, um jemanden zu töten. Ja, oder wo er einfach nur ganz profan dasteht und sein normales Metzgerhandwerk macht. Ja. Also ich bin kein Profi, ich kann das nicht beurteilen. Ich benutze mein Messer, um Nutella aufs Brot zu schmieren, mehr kann ich nicht. Aber, und daran scheitere ich schon regelmäßig, aber das sieht richtig geil aus, was der macht.
Also ich habe den Film, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, mit meinem Vater gesehen, der ist ein Metzger und der meinte so, ja, also, das hat er aber mal gelernt, oder?
Geil.
Also das, geil. Auch wie er das, also diesen Stahl benutzt, um das Messer zu schleifen, halt in einer Geschwindigkeit. Ich weiß auch, wie das geht, jeder Arsch weiß, wie das geht, ne? Aber sonst habe ich das, also so schnell hat mein Vater das auch nie hingekriegt, so dieses tuk, 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 tuk. Ja, der das Messer über diesen, weil du machst das ja immer einmal von oben und einmal von unten und das macht er in so einer Geschwindigkeit, also das hat er schon geübt.
Geil.
So. Das siehst du schon.
Mega.
Aber es gibt ja auch nichts Ätzenderes, als auch wenn ihr jetzt erzählt wird, der Typ ist Koch und dann siehst du, der kann nicht mal eine scheiß Zwiebel schneiden. Deshalb finde ich
das. Ja, das ist wahr. Das ist wahr.
Ja immer sehr ätzend.
Oder so Dinge wie, wenn du so Gaming in Filmen einbaust und dann, also bei Two and a Half Men, ja, was zockst du da? Final Fantasy, cool, lass mal, darf ich mitspielen? Und dann zocken die zu zweit Final Fantasy, was nicht geht. In keinem Teil. Also korrigiert mich gerne, aber. Ich meine, das geht in keinem. Und dann sitzen die und drücken einfach nur auf irgendwelche Knöpfe. Und dann sind alle bei Final Fantasy, drückst du halt mal einen Knopf.
Ja, oder
so,
wenn Leute
alle 10 Minuten
oder wenn gefühlt. Leute Gitarre spielen und sie halt völlig falsch halten und du komplett Plack kriegst. Oder wenn, auch typisches Beispiel, Leute, die Zigarette rauchen in einem Film.
Und keine Raucher sind.
Und du siehst, dass die halt noch nie im Leben vorher wirklich geraucht haben, dass die Kippe halt total unentspannt halten. Es sollte niemand mit Rauchen anfangen für eine Filmrolle.
Ja,
aber man sieht es halt einfach, wenn jemand damit nicht geübt ist, sage ich jetzt mal.
Ja. Beim Fotografieren noch immer. Schön in die Hocke gehen und einen Arsch raus. Ja, so wird ein Bild gemacht.
Ja.
Hol Kreuz Arsch raus und so nach vorne beugen.
Und den Fokus schön, anstatt den, wenn du so ein Riesenobjektiv drauf hast, anstatt von unten zu greifen, so von der Seite.
Ja,
weißt du,
ja,
so genau. Wie Dad richtig. Nur mit Zeigefinger und Daumen die restlichen Finger wegspreizen und dann den Fokus einstellen.
Und so rauchen die dann auch. Ja. Oder so. So einfach so alle Finger weggespreizt.
Ja. Wenn du siehst, dass also so gar keine Routine drin ist. So.
Julia, wie viel Wert wird.
Ich rauche gerade.
Ja, aber wie eine Lady.
Julia, wie viel Wert wird, ich weiß nicht, dass ich diese Frage jetzt mal stelle, aber wie viel Wert wird beim Traumschiff gelegt auf den Realismus von solchen Dingen?
Das einzig richtig, also das einzig wirklich Reale am Traumschiff ist die Crew. Also die Leute, die im Hintergrund rumlaufen.
Die sind echt.
Die sind echt. Die gehören zum Schiff dazu.
Ja, jetzt erzähl mal ein paar Schauergeschichten. Wir wollen ja von dir Sachen hören, die schieflaufen.
Ach, oh, das ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich. Dann wird halt. Wir hatten eine Story von Radprofis. Da sollten Radprofis in Schweden rumfahren. In irgendwelchen Schären waren die unterwegs und sollten da mit dem Fahrrad rumfahren. Und dann siehst du die Leute auf dem Fahrrad sitzen und denkst du mal. Hast du das jetzt gerade in der Pause erst gelernt? Und dann haben sie irgendwann aufgehört zu fahren und haben sie immer nur noch geschoben und dann haben sie irgendwann am Drehbuch rumgeschraubt, dass die Leute nicht mehr Fahrrad fahren mussten, weil die konnten nicht Fahrrad fahren.
Oder man hat halt gesehen, dass sie scheiße darin
oder,
sind.
Ja, oder wenn es 2 Meter, also so eine leichte Höhe, keine Chance. Und dann sitzen die auf diesen Rennrädern drauf und fallen. Also
ja, siehst du, und so ein Daniel Day-Lewis, der wäre vorher ein halbes Jahr die Tour de France mitgefahren.
Der wäre die Tour de France 3-mal mitgefahren.
Und hätte gewonnen.
Und hätte noch einen Ironman danach gemacht wahrscheinlich.
Ja, das solche ist halt auch Sachen, eine Frage halt des Geldes, ne, und der Zeit. Und Zeit ist Geld, besonders beim Film.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich meine, das hat ihm bestimmt keiner bezahlt, ein halbes Jahr im Wald zu sitzen.
Wir müssen das nicht, aber die Gage, die er danach für den Film gekriegt hat, hat das schon wieder rausgeholt, dass er ein halbes Jahr weg war.
Wir müssen irgendwann mal eine Premium-Folge machen mit Schauergeschichten von dir, von Tatort, Traumschiff und den ganzen anderen Sachen.
Da muss ich erst mal fragen, was ich überhaupt erzählen darf.
Ja, das machen wir im Premium-Format und du kriegst dann auch von uns einen Fake-Namen, irgendwie einen Decknamen. Alles klar. Ja.
Bilde Butcher.
Ja. Genau, wir haben jetzt hier am Tisch Billie Jean.
Ein mit so einem Stimmverzerrer.
Ja, genau. Wie früher, genau. Sie wird im Dunkeln gefilmt. Also, was ich erzählen kann.
Leute, wollen wir noch mal ganz kurz Whisky aus einem schmutzigen Einmachglas trinken, bevor wir zum harten Tobak kommen?
Geil.
Kurze Pause.
Das sind die Kack- und Sach-Geschichten. Kack- und Sach-Geschichten.
Was ich an dem Film so dolle finde, die erste Sequenz, so die ersten 10, 15 Minuten, geben dir meiner Meinung nach schon eine echt dichte und gute Exposition. Also wenn ich die ersten 10 Minuten gesehen habe, habe ich schon das Gefühl, ich weiß schon ziemlich genau, wie es sein muss, in dieser Welt zu leben. Mitte des 19. Jahrhunderts im ekligen, verschwitzten, nach Pisse riechenden New York. Also ich als jemand, der sich mit der Epoche jetzt nicht so intensiv auseinandergesetzt hat, denke das, wenn wir jetzt rausfinden, ob das stimmt. Ihr habt, Tobi, du und Richard, ihr habt euch ja ein bisschen mit der Historie beschäftigt. Tobi, wie war es denn damals in den Five Points?
Ja, also ich wäre nicht ich, wenn ich nicht 200 Jahre vorher ansetzen würde. ich schweife kurz ab.
Und was haben die alten Griechen damit
zu tun? Ja, genau, was haben die Griechen damit zu tun? Nee, und zwar aufgrund des Namens des Hauptdarstellers.
Amsterdam
ziehe ich noch mal eine etwas weitere Schneise. Und zwar, viele wissen das wahrscheinlich schon oder haben es mal gehört, New York hieß ursprünglich mal New Amsterdam, beziehungsweise Ney Amsterdam. Mhm. Amsterdam. Ney. Ney.
Ney.
Ney.
Oh, Ney.
Also Neu Amsterdam, das ist einfacher. So, und und war logischerweise, ne, also wie der Name schon sagt, in niederländischer Hand. Und es war tatsächlich auch die Hauptstadt von Neu-Niederland. Mhm. Und nicht von Amerika oder New York, also nicht von den Vereinigten Staaten oder New York.
Die gab es ja da auch noch gar nicht so
richtig. Genau, die gab es da noch gar nicht. Und wir sprechen jetzt von 1624. Dort sind die ersten 30 Familien, die hauptsächlich aus Holländern bestanden, aber auch ein paar Franzosen und so, sind da auf der Insel Manhattan, das war das erste Gebiet, was da so richtig erschlossen wurde in der Gegend, ist da besiedelt worden. Laut der Legende hat ein gewisser Peter Minuit, oder nee, ich kann es nicht auf Holländisch aussprechen. Der hat von den ich musste richtig üben, diesen Namen auszusprechen, und ich krieg's trotzdem nicht hin. Lenne-Lenape-Indianern, diese Insel, Manahatta, für knapp 60 Gulden abgekauft.
Manahatta.
So die Geschichte, man weiß nicht, ob das wirklich stimmt.
Ja.
Aber das erzählt man sich. Und daraufhin haben die halt da angefangen rumzusiedeln und das war auch alles ganz geil, weil das eine super fruchtbare Insel halt war, weil die im Prinzip, also gerade der Süden davon, eben wo die Five Points sind, da kommen wir nachher nochmal zu, aus ganz vielen einzelnen Quellen bestand. Also es war ein relativ sumpfiges Gebiet und dementsprechend halt fruchtbar. Mhm. Und die haben dann da halt gebaut und so weiter und leider war das eine ziemlich beschissene Zeit für alle Beteiligten, weil das war geprägt von Krankheiten, von Unruhen, von Kriminalität, korrupte Gouverneure, das volle Programm.
Sein Name war Jimmy. Er wurde zwar nur 12, aber er war schon in der Blüte seines Lebens.
Ja, genau, genau. Und um diese ganzen Geschichten Herr zu werden und eben auch die ganzen Überfälle von anderen, sowohl von Indianern oder von Natives, als auch eben von Briten, Franzosen und so weiter, irgendwie Herr zu werden, hat Peter Stuyvesant ist er dahin geschickt worden und hat 1652 eine Mauer so um dieses besiedelte Gebiet gebaut. Und das ist genau da, wo heute die Wall Street ist. Deswegen heißt sie auch Wall Street.
Ach so.
Deswegen wollte ich diese kleine Geschichte zwischendurch mal kurz erzählen. Finde ich ganz geil. Und
Fred war ja auch der vergessen hat, dass die Torschlusspanik hier aus Hamburg kommt, obwohl du selber mal Touren gemacht hast.
Obwohl ich selber als Studijob Stadtführer war, ja, habe ich alles gelöscht wieder aus meinem Kopf, ey, geil. Die Wall Street.
Die Wall Street. Also da stand damals die Mauer. Deswegen ist das auch einer der wenigen Straßen in Manhattan, die nicht rasterförmig angelegt sind. Weil es gab, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wann das war, aber irgendwann später, also nicht viel später, ist irgendwer hingegangen und hat halt diese ganze Insel in so rasterförmigen Straßen angelegt. Mhm. Also bis auf wenige Ausnahmen. Und einer dieser Ausnahmen, und das ist die bekannteste und größte, ist die Wall Street, weil da halt eben diese Mauer damals entlang führte und man das so erhalten wollte. So dieses Bild. Und 1664 haben die Briten die Insel Manahatta, beziehungsweise Manhattan, dann friedlich eingenommen, also praktisch kampflos. Sie sind da hingegangen und gesagt, so, der Igel wohnt jetzt hier. Und dann ab da war das dann britisch. Und wie es dazu kam.
So Christoph Kolumbus-Tag, ja, den Schlafsack reingeschmissen, gesagt, jetzt meins.
Ja, genau, genau. Und wie das dazu kam, das ist super kompliziert und hat viel mehr mit Muskat zu tun, als man denken sollte oder möchte, weil die Geschichte ja eigentlich cool bleiben soll. Aber war sie nicht. Und das kann man sich, kleiner Verweis auf den Podcast Geschichten aus der Geschichte. Die haben eine Folge darüber gemacht, wie es dazu kam, dass Manhattan zu England dann gehörte, beziehungsweise zu den Briten. das hat was mit einem Deal zu tun, den die Holländer mit den Briten gemacht haben. Die Holländer haben dafür eine kleine Insel am Arsch der Welt gekriegt, wo halt Muskat gewachsen ist, mhm, und die haben dann Manhattan dafür gekriegt.
Okay. Ja, Muskat war halt super, super, super wertvoll damals. Genau.
Also
ja,
die hatten einfach ein Monopol darauf. Mhm. War rückblickend ein Scheißdeal, weil wäre nicht schlecht gewesen für die Kolonialmacht Niederlande, wenn sie, naja, New York nachher gehabt hätten.
Die Niederlande hatten es doch echt raus. Ich glaube, die erste Ware, die als Aktie auch gehandelt wurde an der Wall Street, war ja auch die Tulpenzwiebel.
Ja, also die Niederländer, die waren schon krass. Also die die niederländisch-westindische Kompanie. Also es gibt ja diese East India Trading Company, ne, die Ostindien Company von den Engländern. Die kennt ja jeder, vor allem aus Flut der Karibik. Mhm. Die gab es halt genauso umgekehrt auch von den Niederländern. Ja. Die war auch nicht viel weniger mächtig. Also die Briten, die waren ja krass, diese East India Trading Company. Die war ja irre mächtig. Die war ja viel mächtiger als der Staat. Aber die Holländer hatten das auch. Bisschen kleiner, aber trotzdem krass. So, und daraufhin wurde das, wie gesagt, von den Briten übernommen. Und irgend so ein Söhnchen von irgend so einem Earl of York hat dann da die Macht übernommen. Und seitdem heißt das halt New York. Und von 1788 bis 1790 war New York tatsächlich sogar die Hauptstadt der USA. Immerhin, kurze Zeit. Cool. Ist bis heute ja die wichtigste Stadt der USA, aber nicht die Hauptstadt. Eine Zeit lang war es das auch. Und weil du vorhin sagtest, so dass sie da alle super rassistisch waren und so, ne? Man hört das ja immer über diese Sezessionskriege, beziehungsweise diesen Bürgerkrieg, diesen amerikanischen Bürgerkrieg, Norden gegen Süden, Sklaverei gegen Nichtsklaverei, beziehungsweise umgekehrt. Und das ist so nicht ganz richtig. Das fanden die im Norden auch alle richtig scheiße.
Dass
die Sklaverei abgeschafft werden soll. Also, es gibt da Zahlen von 1703, also knapp 40 Jahre, nachdem der Film auch spielt, hatten 42% der Haushalte in New York Sklaven.
Wow.
Und 40% der Bevölkerung New Yorks waren Sklaven. Und das war ja schon nach Lincoln.
Wow.
Also, das war...
Das ging nicht von heute auf morgen. Und
es war auch nicht schwarz und weiß. Also, das war...
Ja.
Also, die Fronten waren nicht schwarz und weiß. Also, das war... Das hat sehr lange gedauert, bis das nicht mehr so war.
Ja, es ist auch immer so ein Trugschluss zu denken, wenn man vom amerikanischen Bürgerkrieg halt auch irgendwie redet. Ich weiß, ist bei euch genau wie bei uns dauerhaftes Thema. Dass man immer davon ausgeht, Norden gut, Süden schlecht.
Und dazwischen gibt's eine Linie. Und jeder, der nördlich der Linie lebt, ist Sklaverei-Gegner. Und jeder, der südlich davon lebt, hat 5 Sklaven, und trägt einen Cowboy-Hut und schießt jubilierend in die Luft.
Genau, aber genau, das hat sich halt, also die in den Gegenden, weil das auch sehr dicht besiedelt dann noch irgendwann in den Städten war, die hatten, so blöd wie es klingt, die haben zwar auch Sklaven, hatten Sklaven, dann meistens im Haushalt, aber die konnten die nicht so ausbeuten wie die Leute im Süden, die halt riesige Plantagen und Ländereien halt hatten. Mhm. Aber New York war sehr, sehr abhängig vom Süden, wirtschaftlich. Ja.
Also wie gesagt, 40% der Bevölkerung in New York,
krass,
1703 waren Sklaven.
Wow.
Also das ist schon, aha, das ist schon hart. Und da gab es dann auch so weirde Geschichten, so 1741 war das, da gab es mehrere Brände in der Stadt und da gab es die große Geschichte einer Verschwörung von den Schwarzen zusammen mit einigen ärmeren Weißen, was darin mündete, dass 13 Schwarze bei lebendigem Leib verbrannt wurden, 18 Stück wurden gehängt, aber immerhin auch 4 Weiße. Also ne, diese ganze Nummer, die wir in Gangs of New York sehen, was sich so achronologisch anfühlt. So, was haben die denn jetzt gegen Schwarze? Mhm. Die sitzen doch in New York auf der guten Seite, in Anführungszeichen, der Geschichte. So, nee, Mann, nee.
Ja.
Leider war das nicht so. Also,
nieder mit der Union!
Ja, ne, also das ist, das Weltbild war damals ein anderes. Mhm. Und deswegen fühlt dieser Film sich auch so komisch an, wenn die da die ganze Zeit, also nachher, als diese Riots losgehen, dass die alle auf die Schwarzen halt auch losgehen. Mhm. Auch die Jungs von DiCaprio und so, ne? Also einfach alle. Es sind ja nicht nur die Natives, die da, die versuchen, die Schwarzen zu hängen.
Kann ich mich nachher noch auch ein bisschen mehr noch zu erzählen, aber ja, Tobi hat recht.
Also das war damals halt einfach ein Ding. So, das war so.
Schlimm, ey, krass.
Ja. Und das Greater New York, wie man streng genommen sagt, also New York, diese Stadt, diese riesige Stadt, die hat sich so, wie wir sie heute kennen, 1898 entwickelt. Also da sind dann eben Brooklyn, Richmond, also heute Staten Island, Queens und die Bronx halt eben dann zusammengekommen zu diesem großen Stadtbild, das wir heute kennen. Bis dahin spricht man eigentlich nur von, also wenn man über New York redet, eigentlich nur von Manhattan und so ein paar
kleine Sachen. Wenn man heute an New York denkt, dann denkt man eigentlich auch meistens so an Manhattan, das Klischee, also die Innenstadt von New York. Aber eigentlich ist es ja ein riesen Ballungsgebiet mit ganz vielen noch so anderen verschachtelten Inseln.
Manhattan ist halt deren roter Baum. Wie bei uns hier.
Genau, einfach die schöne Innenstadt.
Wie der Stadtteil Roter Baum. Du musst es immer nur...
Unsere
Hörer kommen aus Hamburg.
Ja, wir haben hier einen Stadtteil, der sehr, sehr nobel und sehr schön ist und sehr teuer dort zu wohnen. Der heißt Roter Baum. Ist eine der teuersten Gegenden, die wir haben. Und ja, das ist Manhattan eigentlich im Prinzip.
Ja. Ja, gut, willst du in einem Film auf Anhieb erzählen, wir sind in New York, unsere Story spielt in New York, dann fliegt einfach einmal eine Drohne über Manhattan und jeder weiß, wo er ist. Aber witzigerweise habe ich neulich Drohnenaufnahmen von New York gesehen, mal eben von Queens und dem ganzen Scheiß. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das ist.
Ja. Also, Alter. Queens ist der zweitgrößte Stadtteil New Yorks und der größte Stadtteil mit Abstand ist Brooklyn. Mhm. Brooklyn ist riesig. Mhm.
Alles Arbeitergebiete und dann da die Szene, die gerade im Kommen ist, bei uns ist es hier in Hamburg, ist es Wilhelmsburg.
Naja, und da ist ich glaube, das ist vorbei.
Das ist Wilhelmsburg kommt seit 25 Jahren.
Ey. Aber New York ist halt auch, da wo der krasse Scheiß auch gerade herkommt, ist Williamsburg. Da.
Also wie gesagt, Brooklyn ist mit Abstand der größte Teil, also irgendwie mit knapp 5 Millionen Einwohnern oder so. Also es ist wirklich irre, jetzt aus heutiger Sicht. Und naja, so, der nächste Punkt auf der Tagesordnung. Das war jetzt natürlich sehr runtergestampft, die Geschichte New Yorks, aber sonst wird der Podcast echt lange dauern oder diese Folge echt lange dauern, wenn wir jetzt diese ganze Geschichte aufdröseln würden.
Kommen wir zu den 5 Points.
In dem Film geht es ja ganz groß um die irische Einwanderung. Das ist ja einer der wichtigsten Themen da. Ne, darüber schimpft ja auch Billy Butcher die ganze Zeit. Warum kommen diese scheiß Iren?
Klingt immer wie so eine kleine... Darüber schimpfte der kleine Billy Butcher.
Ja. Und einer der größten Einwanderungswellen gab es 1820. Da gab es ein bisschen Beef zwischen England und Irland, den es immer gab. Und da sind super viele Katholiken halt eben vertrieben worden. Das ist eben auch das, was wir am Anfang des Films sehen, mit Priest, der ja Katholik ist und trotzdem einen Sohn hat. Komische Geschichte als katholischer, als erzkatholischer Priester.
Die Iren waren im Prinzip politische Flüchtlinge, ne? Die wurden aus ihrem Land vertrieben, weil sie die falsche Religion hatten.
Genau, von den protestantischen Engländern halt eben. Und dann gab es die zweite große Welle, das war 1845 bis 1849. Und das basiert halt eben auf die große Hungersnot, also heißt die heute, so, oder die große irische Hungersnot. Und da ging Folgendes ab. Und dann versteht man auch, warum die Iren die Engländer so hart hassen. Also das ist ja wirklich ein Ding, ja bis heute. Ne? Letztens auch irgendwo bei TikTok war es, so ein Dude gesehen, der dann da stand so, every Irish song ever. Kill all the Britons! So, ne? Also es ist halt, die Iren mögen die Engländer nicht. Und ich erkläre euch jetzt, wieso. Also vor allem, wieso. Das ist halt historisch. Ich meine, 1840 ist noch nicht so lange her.
Das ist jetzt die Grunderzählung eigentlich für jeden Scorsese-Film weiterhin.
Ohne Scheiß, ja, ist es wirklich. Ist es wirklich. Deswegen fand ich das auch so wichtig. Und vor allem, weil es in dem Film auch die ganze Zeit thematisiert wird. Es gab in Irland die sogenannte Kartoffelpest. Das war ein Pilzbefall, der die Ernten und vor allem später dann auch die Saatbestände befallen hat. Das heißt, es gab keine Kartoffeln mehr auf Irland. Was es halt noch gab, war Vieh und Getreide. Aber keine Kartoffeln.
Und Kartoffeln war das Hauptnahrungsmittel, ne?
Ja. Genau, das führte dazu, dass Millionen von Iren verhungert sind. Mhm. Und da gab es dann eben, dann würde man heute sagen, Wirtschaftsflüchtlinge. Also Leute, die einfach de facto nichts, also gar nichts mehr zu fressen hatten. Ja. Die sind halt eben alle nach, oder viele von denen sind eben nach Amerika ausgewandert.
Na Mensch, hätte ihr Land bleiben können, für sich da sorgen können, hör mal.
Nee, pass auf, jetzt kommen nämlich die Engländer ins Spiel. Die Engländer haben folgenden Dick-Move gebracht. Die Engländer waren selbstverständlich die Gutsherren oder die Landlords, wie sich das damals so geil nannte, denen da irgendwie alles gehörte. Die Iren durften halt für die Engländer schuften. Das fanden die Iren schon scheiße, wenig überraschend.
Das Mensch. Und die sind aber auch was anspruchsvoll, die Iren.
Ja, aber es wird noch schlimmer. Und die haben dann die wenigen Kartoffeln, die es noch gab, für die wenigen Iren, die nicht abgehauen sind, haben die Engländer halt eingesackt, ne, als Lehnzahlung und schön für richtig teuer Geld nach England weiterverkauft. Das Getreide, was zwar nicht gereicht hätte, um die Iren durchzufüttern, das war bei weitem nicht genug, haben die auch eingesackt und weiter nach England verschifft. Und von all den Leuten, die abgehauen sind aus Irland, weil sie einfach nichts mehr zu fressen hatten, haben die Landlords das Land eingesackt. Oh. Was dazu führte, dass praktisch die ganze Insel nachher den Engländern gehörte, nur weil die praktisch rausgehungert haben aus dem Land.
Alter.
Das ist Gentrifizierung, ey.
Ja, und das ging bis ins 20. Jahrhundert.
Heute macht man es mit Wohnungen, damals waren es die Kartoffeln, ey.
Also die irische Unabhängigkeit ist noch nicht lange her, das war in den 1920ern.
Ja.
Ne? Also das ist, bis zu diesem Zeitpunkt gehörte das den Engländern größtenteils. Und dass da so krasse, blutige Auseinandersetzungen in eben auch diese Nordirland-Südirland-Geschichte oder Irland-Nordirland-Geschichte, dass die so bis heute ja, ich sag mal, ein wenig Konfliktpotenzial innehat, liegt halt an diesen Geschichten. Die Engländer haben die Leute aus ihrem eigenen Land gehungert, denn Irland ist deutlich fruchtbarer als England. Also das war deren Kornspeicher, wenn du so willst. Die haben dieses ganze Land einfach ausgehungert.
Wow. Rule Britannia, Britannia rule the waves.
Ja.
Krass, ich habe gelesen, dass 12%, also ihr Irland ist ja kein Riesenland von der Bevölkerung her, aber ich habe gelesen, dass 12% der ganzen irischen Bevölkerung während dieser Missernte, während dieser Hungersnot gestorben ist und dass im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte danach
das wären 8 Millionen Leute bei uns, ey.
Die doppelte Menge, also rund 24%, ein Viertel des kompletten Landes ausgewandert ist.
Ja.
Und wo geht man dann hin, Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn alles scheiße ist?
USA!
USA! Weil die,
Bacon und Chips!
Die USA halt noch nicht fertig besiedeltes Land, da gab es noch der Wilde Westen, viel freie Fläche. Man hat den Leuten erzählt, ey, geh nach Amerika, da wartet ein Leben, neues Leben auf dich. Und die Amis wurden dann...
Dann wird Gold aus dem Fluss geschürft.
Und hier in New York, Manhattan, ne, das war ja die zentrale Anlaufstelle, oder? Das war ja das Nadelöhr,
da sind sie alle
wo alle angekommen sind. Und das wurde dann komplett überschwemmt von Millionen von Iren.
Also, roundabout in dem Zeitpunkt, also über Jahre halt natürlich, man spricht so von knapp 5 Millionen Iren. Also zum Vergleich, Irland hat ungefähr 5 Millionen Einwohner. Also heute. Ja. Ne? Das waren damals, es ging wie gesagt über Jahrzehnte und die sind da halt hin. Das war anfangs alle in Philadelphia und dann eben halt in New York.
So, jetzt vergleich's mal mit der heutigen Flüchtlingskrise in Anführungszeichen. Da war ja die Rede von 1 Million Flüchtlingen schon, die sich aber auf ganz Europa verteilen. So im Optimalfall. Aber hier, da im 19. Jahrhundert, hatten wir 4 Millionen Iren und aus anderen Ländern sind ja auch viele Menschen in die USA ausgewandert, die sich aber durch dieses Nadelöhr New York durchwollten, durch diesen Flaschenhals.
Ja, die absolut verzweifelt waren und selbst Arbeit billiger gemacht haben als die Sklaven.
Also das ging ja sogar noch weiter, diese Nummer, dass sie so billig gearbeitet haben, da steckt ein relativ perfider Deal hinter. Also die meisten, die rübergegangen sind, waren alleinstehende junge Leute. Ja, Frauen wie Männer, weil die einfach...
Die können so eine Fahrt überleben.
Ja, so blöd das auch klingt. Ja, weil so eine 60-, 70-jährige Person, das war ja damals also schon extrem hohes Alter, und so eine Schifffahrt über den Atlantik zu der Zeit, das ist keine AIDA-Kreuzfahrt.
Ja,
so,
ne? Außerdem haben auch ganze Familien gespart, zusammengespart, um einen aus der Familie zu schicken, der dann hier Gold, das ist dann später, der dann nachher Geld verdienen soll und dann die Leute zu Hause versorgen soll.
Und die richtig armen Schweine waren die, wo die Familie das nicht geschafft hat oder die einfach alleine stehen waren, weil die alle verhungert sind, die älteren Leute. Die haben Deals angenommen mit Amerikanern vor Ort, wo sie gesagt haben, okay, pass auf, ich bezahle dir die Überfahrt, was im Zweifel kein Geld gekostet hat, weil es deren Schiff war. Und dafür sind die für 7 Jahre, das war so der Deal, so der Standarddeal, 7 Jahre war das deren Bitch.
Wow.
Und deswegen wurden die teilweise schlechter bezahlt als die Sklaven. Das waren Sklaven.
Ja, ja. Klar. Ja,
krass.
Ja. Wahnsinn, ey. Und was dann vor allen Dingen auch dann an Land in New York selber ja dann auch noch abging, das ist ja, das war ja für viele, gerade für Politiker, wir sehen das so schön im Film über den Tweet, der ja wirklich
der korrupte Politiker
am Hafen steht und Leuten Suppe und Brot
gibt. Professor Slughorn.
Genau. Und, aber der Tweet, wer sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, der wurde unter anderem dann auch später Boss-Tweet genannt. Das war der Gangsterboss, der später auch New York komplett unter seine Fittiche gebracht hat, weil der eine Armee an leibeigenen Iren hatte.
Ja. Im Film ist er so ein süßer alter Fettsack, der sich halt ein paar Stimmen von den irischen Boys kauft.
Der ist so unmoralisch, aber das war ein echtes Ding. Der hat Leute wirklich an den Docks abgefangen, um sich Wählerstimmen zu kaufen, weil er die Regierung damit unterwandert hat. Eigentlich war der, wenn du es grob nehmen willst, ein Mafia-Boss.
Apropos an den Docks abgefangen. Wie geil ist diese Plansequenz in dem Film?
Ja, Mann.
mit, wo sie die Docks ablaufen, dann kommen die jungen Männer von den Schiffen aus Irland an. Dann
dieses Formular bürgert sie ein und hiermit verpflichten sie sich.
Dieses Formular werden sie Mitglied der Unionsarmee, die werden umgezogen und gehen wieder aufs Schiff und ab in den Krieg. Und hörst dann hörst du noch so einen O-Ton irgendwo aus der Ecke. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin?
Ja.
Tennessee, habe ich gehört.
Ja, vor allem gibt es jetzt endlich was zu essen.
Kriegen wir jetzt endlich was zu essen?
Weiß jemand, wann es Essen gibt?
Alter, die saßen wochenlang auf dem Schiff, kommen an, ziehen sich um und fahren wieder. Also, das ist so eine geile
zufällig
Szene.
Über genau dieses Detail habe ich heute in einem Video gesehen, wo es auch um so historische Akkuratesse des Films ging, dass das nicht genau so war, aber fast genau so.
Ja,
also
es
waren schon so ein paar Tage dazwischen, zwischen Ankommen und du wirst rekrutiert zur Armee, aber der Film zeigt das halt filmisch verkürzt.
Für die Dramaturgie ist es ja, schon geil. Ja, noch dazu, ja. Du siehst die so jungen Männer da auf dieses Schiff wandern, die Kamera schwenkt weiter runter und du siehst, wie sie die Särge abtransportieren.
Und der Saar kommt und dann Typen reisen ab aus Irland, fliehen vor dem Hunger, denken, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, die Luzi. Und dann kommen sie an und sind im Zweifel nur 10 Minuten in New
York. Und darfst kämpfen für ein Sache, Land, das du überhaupt
keine
nicht kennst.
Von. Ja,
vor allem gegen Leute, die du nicht kennst, für eine Sache, die du nicht kennst.
Ja. So, ne? Du willst einfach nur was zu fatzen.
Und damit werben die auch die ganze Zeit. 3 warme Mahlzeiten am Tag, sagen die ja die ganze Zeit. Das sagen die immer noch.
Das ist das einzige Argument.
Ja, immer dieses 3 warme Mahlzeiten am Tag. Ja, weil die Leute nichts zu fressen hatten.
Das war auch eine Notsituation zu dem Zeitpunkt halt auch für New York. Klar, das ist scheiße hoch 10, was die da abgezogen haben. Aber die sind tatsächlich im Kampf Norden gegen Süden zu der Zeit, ist der Norden seiner eigentlichen Ressource Menschen irgendwann beraubt worden. Deswegen haben sich dann an die Immigranten gegangen, weil sie keine inländisch geboren mehr hatten.
Ja, also ja. What is it good for? Eine Schüssel Kartoffeln.
Ja. Absolutely nothing.
Absolutely potato. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo der Film.
Ja, und daher kommt absolut Wodka. Ja, genau. Absolut Potato.
Und jetzt kommen wir zu dem Ort, wo dann der Film auch tatsächlich stattfindet, nämlich da, wo, naja, die Leute, die nicht einberufen wurden oder vor allem noch nicht einberufen, dann eben in Manhattan hängen geblieben sind, also New York zu dem Zeitpunkt hauptsächlich, den Five Points. So, die Five Points sind, wie Fred am Anfang schon sagte, so im Süden von Manhattan. Und es war halt so eine sehr quellige Region, sag ich mal. Und da gab es auch so einen fetten See, der so durch ganz viele Quellen so gespeist wurde. Der hieß Collect Pond. Und da rumherum haben sich dann, wie sich das halt ergibt, so beim Siedeln und beim Städtebau, halt ganz viele so Manufakturen und so weiter drum gebildet. Eben auch so Schlachtereien, so alle, die Wasser brauchten. Mhm. Und die haben halt ihren ganzen Scheiß in diesen See geschmissen. Also das ganze Rottefleisch und so weiter, alles in diesen See, was dazu führte, dass es da solche über solche gab. Also die Leute sind da einfach verreckt.
Wie der Ganges am Waschtag.
Ja, so ungefähr, ja. Und dann sind die halt 1811, also das war vorher noch so, 1811 sind die hingegangen und haben das Ding zugeschüttet, diesen See, diesen Collect Point. Und haben einen Kanal da gezogen. Den gibt's übrigens auch noch. Und deswegen diese Canal Street, das kommt ja auch ständig in Filmen vor, die heißt deswegen so. Und dadurch wurde die Situation eigentlich noch viel beschissener. Weil dieser See wurde, wie gesagt, der kam nicht vom Meer oder so oder von irgendeinem Hügel, der wurde aus ganz vielen Quellen gespeist. Was dazu führte, als sie das zugeschüttet haben, dass das ganze Gebiet ein Sumpf war. Oh. Weil das Wasser hört ja nicht auf zu fließen, nur weil da ein bisschen Sand drin ist.
Ja, klar, das zieht dann alles in den Untergrund.
Genau.
Ja, ach, das wurde da dann erst zum Sumpf?
Ja, also es war vorher schon sehr matschig und so alles, ne, durch diesen See. Aber dadurch wurde es halt so richtig sumpfig.
Krass.
Und mittendrin waren die Five Points.
Ja.
So, das waren dieser Platz, wo diese 5 Straßen zusammengelaufen sind. Und diese Gegend war einfach zum Kotzen. Das war, wie gesagt, das war eine Stadt auf einem Sumpfgebiet, aber jetzt nicht so, wie wir das kennen, so aus Mississippi, so clever gebaut. Nein, die haben die Häuser auf dieses sumpfige Plateau gebaut. Die sind abgesackt. Die Leute sind verreckt vor Epidemien. Also, das hörte ja nicht auf, weil es war ja alles nass. Es war alles die ganze Zeit nass.
Ja. Du ich konntest bin immer da nicht rumlaufen. Begeistert. Tobi malt mit seinen Worten. Das ist einfach unfassbar.
Aber das musst du dir mal vergegenwärtigen, ey.
Apropos mit Worten malen, warte kurz. Apropos mit Worten malen. Charles Dickens hat mal über die Five Points geschrieben. Und ich zitiere wirklich nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser Hasstirade, die er über diesen Ort ablässt. Sehen Sie, wie die faulen Balken einstürzen und wie die zusammengeflickten und zerbrochenen Glasscheiben finster dreinblicken, wie Augen, die in versoffenen Schlägereien verletzt wurden. So beschreibt er die Five Points.
Da gibt's tatsächlich Parallelen zur Geschichte der schönen Stadt Hamburg, in der wir sitzen und aufnehmen. Hamburg ist auch auf einem alten Sumpfgebiet erbaut und es gibt in manchen Stadtteilen noch ganze Häuser, die so leicht schief stehen.
Meinst du etwa den Stadtteil Schlump?
ganz viele Teile Hamburgs. Es gibt ja in Hamburg wie auch in New York gibt es eine Hochbahn, also eine U-Bahn, die überirdisch verläuft. Meistens ist das ein Zeichen dafür, dass das auf einem Sumpfgebiet gebaut ist. Über Hamburg gab es zu einer ähnlichen Zeit auch ein Zitat von, ich glaube, Robert Koch war das, also der große deutsche Arzt, der, ich krieg's gerade nur so sinngemäß zusammen, der meinte, dass hier ist ein absolutes Cholera-Dreckshaus. er sagte über Hamburg, ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde.
Deswegen proklamieren die das heute so, schönste Stadt der Welt.
Es war so,
Scheiße gehen interessiert hier keinen.
Daher die Connection, dass die Amis gerade in New York alle Hamburger fressen. Ja. Weißt du, eine Seele. Geboren in Dreck.
Ja.
Geboren
im Sumpf. Aber Patrick Süskind schreibt das ja in seinem Buch Das Parfum so schön, dass in modernen, heute für uns modernen Städten ein Geruch herrschte und ein Gestank, der für uns moderne Menschen absolut nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das muss halt auch einfach in New York, da in den Five Points, Alter, die müssen da wirklich durch ihre eigene Scheiße gewabert
sein. Mann. Ja. Julia, du wohnst ja auf St. Pauli.
Nee, warte mal. Julia.
Für euch moderne Menschen mag das vielleicht nicht nachvollziehbar sein, aber geht ihr mal am Sonntagmorgen um 6:30 arbeiten. Auf der Reeperbahn.
Das ist aber auch so bezeichnet, wie du hier mit deinem St. Pauli-Antifa-T-Shirt sitzt, ne?
St. Pauli!
Lässt gerade echt kein Klischee aus. Was wollte ich sagen? Hast du auch noch ein Buch oder irgendeinen wichtigen Typen, den du zitieren willst? Jetzt haben wir alle durch.
Nee.
Nee, gut.
Das
war gerade echt so. Ja, wie Charles Dickens, ja, wie Robert Koch, ja, wie.
Ich hatte gerade ein Olivia Jones-Zitat im Kopf, aber ich lass es.
Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, dieses Drecksloch ward jetzt nicht gerade von den reichen Bürgern besetzt, sondern da entwickelte sich halt ein brutales Slum, wo eben ab 1820 anfingen die Iren halt eben. Zu leben und gerade eben diese, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie diese Knebelverträge, irgendwas mit Suspect, irgendwas hießen. Also diese armen Schweine, die teilweise weniger verdient haben als die Sklaven, die lebten halt da.
Ja,
die, und da beginnt dann die Handlung von Gangs of New York. Ja,
die lebten da unter Bedingungen wie heute nur die professionellen Podcaster.
Ja, ja. Also das, was wir in dem Film sehen, diese Ecke da, wo die Five Points zusammenlaufen, ne? Die sah in der Realität wahrscheinlich viel, viel schlimmer aus.
Paradise Square.
Paradise Square, genau. Der muss in der Realität noch viel schlimmer gewesen
echt?
Sein.
Ja.
Ja. Also, das war ein Sumpfgebiet. Bei Scorsese hat das eher so was Wüstiges, aber das ist einfach ein Sumpfgebiet gewesen. Es bestand nur aus Scheiße, Pisse und Wasser. Und das ist nicht übertrieben. Also, das sah so aus.
Reeperbahn, Sonntagmorgen.
Plus Kondome, also hier noch. Gott, ey. Das war sich so ein Meer von gebrauchten Kondomen gewabert.
Ja, Leute, in Hamburg nehmen wir das Schlagermut. Also ein wunderbarer Ort, an dem man an einem nebligen Sonntagvormittag mit seiner Familie spazieren geht.
Und sich gegenseitig die Fresse einschlägt.
Ja.
Ja.
Voll geil.
Wie sind bei euch Familienfeiern gelaufen?
Ja, also so viel zur
heimelig,
Geschichte.
Heimelig. Ja, und das ist das Setting von Gangs of New York. Was sehen wir denn da so in Gangs of New York? Also ganz am Anfang, wo die in diesem Höhlensystem sind, das Quatsch ist, wie du gerade ja meintest, Tobi.
Vermutlich
Quatsch,
weil es wie gesagt ein Sumpfgebiet war.
Ja, aber dann gehen die hoch aus diesem
Sumpf. Die sehen so lehmig aus.
Also vor dieser Schlacht, dann fährt die Kamera über so ein groteskes, riesengroßes Holzgerüst, wo überall Leute saufen und sich gegenseitig schlagen und alles ist total eng und so weiter. Also,
das sind Iren.
Und das scheint wohl historisch akkurater zu sein, als einem lieb ist, weil die Leute da, weil irgendwann die Vermieter damals auf die Idee gekommen sind, ey, ich habe ein Haus, da kann ich doch jetzt 10 irische Familien reinstecken. Und die Leute.
Tönnies macht das heute noch, aber mit Rumänen.
Ja, und die Leute sind, und die, ja, traurig aber wahr. Und die Leute sind dann da unter schrecklichen Umständen mega beengt, teilweise in Zimmern ohne Fenstern, vor sich hingehaust. Ja. Und das da zu einer Zeit, wo es noch keine Impfungen und keine Antibiotika und Penicillin gab und so weiter, dass da mal die Ruhe umgeht, das kann man sich an Five Fingern abzählen, an das, Five Points.
Das hat Scorsese sogar noch eingebaut, ne? Es gibt da noch eine Einstellung, wie jemand mit so einem Desinfektionswagen so durch die Stadt läuft.
Die Kids laufen hinterher.
Ja,
ja, so Pestilenzwagen und der mit so einem Gartenschlauch oder hat so einen ganz billigen Schlauch, kippt der einfach so Flüssigkeit auf den Boden. So, was soll das denn bringen? Aber da sieht man halt, es war halt noch eine beschissene alte Zeit, wo die Medizin in ihrer heutigen Form noch gar nicht existiert hat, wo es noch so Sachen gab wie die Miasmen-Theorie, da haben wir auch schon ein paar Mal kurz drüber gesprochen, also dass man dachte, Krankheiten werden übertragen von so kleinen Viechern, die aus dir rauskommen und dann rumlaufen, was die Idee der Bakterien ja schon vorweggenommen hat, aber damals hatte man die Idee, dass das mit Gerüchen zum Beispiel auch übertragen wird.
In den Pestmasken war doch auch immer, waren doch Blüten, glaube ich, immer drin.
Ja, ne? Ja, und kippen da einfach das Desinfektionszeug auf den Fußboden. So, was soll das denn bringen? Ja.
So in den Five Points mit so einem kleinen, weißt du, mit so einer Hausschippe, ne? Mit so einem kleinen Kehrer, womit du so einen kleinen Dreck.
Ja, genau.
Da, und dass ich in Paradise Square setze und die Scheiße damit auffegen. Das bringt
genau,
das.
Und die ganzen Wissenschaftsleugner, die ganzen Querdenker und Esoteriker und Vollpfosten da draußen, die die heutige moderne Medizin komplett ablehnen und sagen, wir wollen wieder zu alten Ideen zurück, wie der Vier-Säfte-Lehre oder der Miasmen-Lehre und diesem ganzen Scheißdreck. Die wollen im Prinzip in eine Welt zurück, die wir hier bei Gangs of New York sehen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Ja?
Und da sind wir bei dem Thema, das wir vorhin hatten, mit deinem Blinddarm. Keine Chance in den Five
Points. Ich hab vorhin gesagt, für den 1842 Fred wäre jetzt Schluss.
Dann würden wir das, er hatte...
Ob dein Vorfahre so gestorben
ist? Ja, aber der wäre vor 8 Jahren oder so schon Schluss gewesen, als du dir beim Impro die Ferse gebrochen, die Achillessehne gerissen hast.
Ja, nee, dann hätte er vielleicht einfach ein Bein verloren. Nee,
da wäre mit 13 Schluss
wenn
gewesen.
Wenn irgendwas im Bauch ist, was man nicht direkt ja, sieht, ist einfach, da war Sense.
Ich bin Freitag in die Notaufnahme, habe meinen Blinddarm Samstag rausgekriegt, war Montagmorgen wieder zu Hause, aber die moderne Medizin funktioniert ja nicht.
Nein.
Sie sagten, ich hatte innere Blutungen. Was für Idioten. Blut gehört ins Innere.
Hey, wahrscheinlich hatte ich einfach nur Dünnschiss und die haben mir erzählt, es wäre der Blinddarm.
Das wäre geil. Wenn
Sie
du
haben noch einen Gebrauch für ihre Sammlung.
Genau, wenn die nur, wenn Fred eine Verstopfung gehabt hätte und die hätten dort, boah, Tobi bewirft mich mit Bier, die hätten dort so einen Kotstock rausgeholt, so stellt euch vor, so Unterarmgröße und haben das Fred aber nicht gesagt. So, dass es geht so intern geht der jetzt um, wird immer besprüht und dann irgendwie gewogen.
Böse Zungen Kotstock. Würden ja behaupten, sie haben seine Versichertenkarte gesehen und haben dann entschieden, was.
Oh, Elke.
Also
Augen- und Rücken-OP müssen sie doch auch mal, ne?
Ich möchte an der Stelle übrigens eine großartige Serie empfehlen für alle, die es noch nicht kennen. Schaut euch mal The Nick an.
Alter, mit no way.
Okay. Das spielt kurz nach Gangs of New York bei der Erfindung oder bei der großen, bei den großen Entwicklungsschritten der modernen Chirurgie.
Tobi, ja,
auch in New York.
Und Fred, denk über deinen Blinddarm nach, wenn du sie guckst.
Die Serie hast du schon bestimmt 500 Mal empfohlen bei den Kack- und Sachgeschichten.
Du geil hast ist,
jetzt
ist geil,
eine ja. Minute, um darüber zu sprechen, wie Leute anderen den Darm rausschneiden.
Weil oder eher sich selbst.
Wegen psychischen Krankheiten.
Achso, ja, nee, stimmt. Deswegen habe ich immer über The Nick gesprochen, weil da die Grundlagen der oder die Anfänge der Psychiatrie gezeigt werden, wo die Leute halt noch Stücke Därme rausgeschnitten haben oder die Zähne gezogen haben, wenn du Depression hattest und so. Aber das Spannende an der Serie ist halt eben die Entwicklung der Chirurgie, weil das ist eigentlich die Haupthandlung, ein Kaiserschnitt, ne, ist so das große Beispiel. Da gibt's Clive Owen spielt einen Fachmann für Kaiserschnitte und damals war das noch nicht so, wer schafft's am schnellsten, sondern wer schafft es, dass wenigstens einer von den beiden, die da am Tisch liegen, also Kind oder Mutter, überleben.
Wow.
Und das ist halt die Handlung, wie er versucht, das herauszufinden.
Ja, krass.
Also vor allem, wie er die Blutung stoppen kann.
Und dann haben sie gemerkt, dass es langweilig wird und dann haben sie überlegt, was machen wir? Ja klar, der Chirurg operiert sich selbst. Serie zu Ende.
Ja, tolle Serie. 2 Staffeln, wahnsinnig spannend. Grandioso. Mega Spaß und fantastisch gespielt.
Fantastisches Setting auch.
Ja.
Großartig gemacht.
Ja. Sieht nicht zufällig ein bisschen aus wie bei Gangs of New York. Spielt halt nur 20 Jahre später.
Ja, aber Tobi, vielen Dank auf jeden Fall für diesen kleinen Ausflug in die Jauchegrube New York.
Ja.
Der 1800er. Richard, du hast dich ein bisschen mit dem historischen Hintergrund dieser ganzen Gangpisse beschäftigt.
Gangpisse,
ja. Dieser ganzen Gang, die Dead Rabbits und die Natives und...
Das ist quasi der Ursprung der Bloods and Crips.
Ja. Ja.
Die Bowery Boys.
Da gibt's die Szene, wo sie am Anfang Schlachtstellung beziehen und sich alle vorstellen, von welcher Gang sie kommen.
Ja, das ist total cool. Die Black Uglies, die Bowery Boys, die National Guard.
Stell dir mal so eine Eckschlägerei vor.
Alter.
Julia vom Hamburger Berg.
Die Comeback Boys, die Kack- und Sachgeschichten. Bergedorf Connection. Die wilden Wilhelmsburger.
Die Snobby-Winterhuder.
Und was da hinten? Wer spielt nicht mit? Ah, das ist Eppendorf, aber die wollen nicht so.
Die Wandsbeker Wampe.
Genau, die Wandsbeck-Wampen.
Geil. Die Barmbek Boys.
Ja, Richard, mal ganz allgemein, wie realistisch ist denn das, was uns hier Gangs of New York zeigt?
Sehr realistisch. Also Leonardo DiCaprio fängt diese ganze Vorstellung der Gangs und Gruppen, die in den Five Points rumrennen, an mit New York war eine Region der, wie sagt das, ich glaube, Stammeshalter, Kriegsherren,
ja.
Manager durfte er damals noch nicht sagen, weil das waren sie so richtig nicht. Aber es gab arsch viele, also dadurch, wie Tobi es schon sagte, so viele Leute halt nach New York gekommen sind, war diese Grüppchenbildung einfach notwendig. Weil die wurden alle zusammengeschmissen, sowas wie Integration gab es noch nicht. Eine funktionierende Polizei gab es noch nicht, weil die das irgendwie auch regeln konnte oder so. Weil die Polizisten, die es gab, die waren an der Fifth Avenue und haben im Prinzip eigentlich, die wurden bezahlt von den reichen Leuten, um auf die Sachen der reichen Leute aufzupassen. Das war die Polizei halt damals. Ja. Deswegen konnten die diese Sachen nicht regeln, weil damals die ganze USA noch nicht richtig raus war. Hey, werden die jetzt vom Land bezahlt? Werden die vom Staat bezahlt? Whatever halt. Und diese Gangs haben sich gegründet, weil die konnten angestellt werden von der Stadt. Also die standen im öffentlichen Dienst. Die Gangs. Deswegen ist das auch so, also um dieses Polizeiproblem zu lösen. Weil es gab keine Rechts und Ordnung. Und diese Gangs haben sich im Prinzip zusammengeschlossen, sind vom Staat bezahlt worden mit einem Grundgehalt und pro erfüllten Auftrag quasi. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Sachen mit den Feuerwehren zum Beispiel, dass die sich gegenseitig auf die Fresse gehauen haben. Das war ein Dienst dieser Gangs, dass die gesagt haben, es gibt keine Feuerwehr, wir machen das. Aber die wurden von der Stadt pro gelöschten Feuer bezahlt. Die waren aber so krass ineffektiv, weil die nicht nur sich gegenseitig auf die Fresse gehauen haben und die Häuser geplündert haben und dabei halt nie was zustande gekriegt
das
haben.
Das hätte ich beim Gucken des Films nie gedacht, dass diese Szene auf historischen Tatsachen beruht.
Ja, ja, das ist auch hier der echte Bill the Butcher hat da auch sehr, sehr stark seine Hände mit im Spiel. Das ist auch so.
Der war auch Feuerwehrmann, ne?
Der war Feuerwehrmann und Bare-Knuckle-Box-Champion. Deswegen sehen wir auch, dass der Boxkämpfer austrägt und solche Sachen halt einfach, weil die Figur selber auf die das beruht, die hat genau diese Sachen durchgemacht. War natürlich auch Fleischer. Und hat natürlich dementsprechend dann das gemacht, was sie nun mal gelernt hat, ne? Aber diese ganzen Banden, die sie halt zeigen, so die Plug Uglies, die Dead Rabbits, Bowery Boys, die Sizzle Twisters und wie sie nicht alle heißen, die gab's wirklich. Die sind auch ganz
Chichester Boys.
Chichester Boys.
Die Sizzle Sisters.
Ja, die gab's auch. und die gab's aber wirklich. Und das hat sich halt alles, also groß, es sind in dem Film sind mehrere Bands, sage ich schon, Gangs zusammengefasst, zum Beispiel zu den Natives. Das waren zu der Zeit die Bowery Boys und die Atlantic Guard. Die wurden allgemein als die Natives bezeichnet. Das waren die sogenannten WASPs sind White Anglo-Saxon Protestants, also weiße Angelsachsen-Protestanten, eine weiße amerikanische Protestanten britischer Herkunft. Und die bildeten so das Establishment. Das waren die, die in dem Land geboren wurden, aber britischer Abstammung. Also die Eltern sind da irgendwann mal hingekommen, die sind aber in New York irgendwo in Amerika Natives geboren.
Ja. Born and raised. Ja,
born Wahnsinn. And raised, nennen sich Nate. Ey, ich könnte so kotzen über sowas.
Die haben sich auch selber alles auf die Fahne geschrieben. So, die waren extrem patriotisch und sind immer mit diesem Motto und dem Slogan durch die Lande gezogen. Quasi, das Land ist voll und Neuankömmlinge sind hier nicht willkommen.
Das waren halt Rechtskonservative, ne?
Genau.
Übrigens, weil wir uns darüber lustig machen mit den Natives, ne? Also zu dem Zeitpunkt, zu dem der Film spielt, also so Mitte, Ende 19. Jahrhunderts, gab es auf Manhattan, also Manhattan, noch roundabout 200 tatsächliche Natives. Die haben die halt alle umgebracht und vertrieben.
Ja.
Also die Natives, die da sind, das sind nicht mal, also selbst wenn man damit anfängt, Entschuldigung, dass ich mich jetzt kurz darüber
aufrege. Ja, alles gut.
Das ist aufregungswürdig.
Ja. Also die Natives sind ja die, die wir nicht mehr Indianer nennen sollen, was ich auch richtig finde, sondern Natives, weil es sind keine Indianer. Die leben in Indien. Sondern, das ist ja der Ursprung des Wortes.
Und wir wissen, was du meinst.
Ja, Kolumbus war ein Trottel.
Komm. Ja, genau, ist so.
Und, mit seiner Gayflower da.
Was wollte ich sagen? Genau, so, ne? Also, das sind ja die Original Natives. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt Rassisten und die sind scheißegal, weil wir wollen euer Land haben, dann sind die Natives die Holländer, nicht die scheiß Engländer.
Ja.
Die haben das erst 100 Jahre später gekriegt.
Du hast recht.
Also, aber was die für eine Scheiße erzählen.
Das ist halt Amerika, ne? Das, was sich durchsetzt und wer am lautesten brüllt, verprügelt oder am meisten Leute verprügelt?
Ein Verfinsterschlag, das auf Immigration beruht, regt sich über Immigranten auf.
Das liegt so in der Natur des Menschen, glaube ich. Das ist ganz furchtbar.
Menschen sind allgemein Arschlöcher, nicht nur die Amerikaner.
Ja. Menschen sind echt und, das Schlimmste, was der Erde passiert. Ja,
der Butcher. Die waren zum Beispiel auch die Bowery Boys, die sind zum Beispiel das beruht auf der Bowery Street, weil die Bowery Street war die Grenze zwischen den Five Points und den Arbeitervierteln, also die eigentlich schon dort gelebt und gearbeitet haben. Da waren Handwerksbetriebe, Feuerwehren, Fleischereien halt. Also da war so das eigentliche Handwerkerviertel. Und die Bowery Boys haben sich halt gegründet, um dieses Viertel zu verteidigen, damit sich das Slum nicht weiter ausbreitet.
Also die Gangs waren tatsächlich so eine Art Ersatz- Exekutive, so eine Ersatz-
So eine Neighborhood Watch halt.
Ja, das finde ich ja abgefahren. Die aus Mangel an Leuten, Mangel an Menschen hatten sie ja nicht da, aber aus Mangel an Strukturen und an Organisationen und an Regierungsorganen, das Wort hat mir gefehlt, aus Mangel an funktionierenden Regierungsorganen haben die Gangs rekrutiert als Ersatz. Abgefahren.
Ja, und wie gesagt, standen im öffentlichen Dienst. Feuerwehr, Fleischerei, Handel, Mechaniker, waren alles die Arbeiter, Bowery Boys.
Darf ich eine lustige Geschichte zu der Bronx erzählen, weil du das gerade kurz
erwähnt hast? Ja, bitte, hau raus.
Weißt du, warum die Bronx heißt?
Ne.
Also das heißt ja wirklich Bronx oder The Bronx. Das ist, weil das waren, Isländer, glaube ich. Schweden. Es gab einen gewissen Jonas Bronk. Das war der erste.
Bronco, ja?
Ne, Bronk einfach nur. Und das war der erste, der sich da in der Gegend, also der erste Europäer, der sich da in der Gegend der heutigen Bronx niedergelassen hat. Und die waren halt ewig lange da. Also die waren schon 1639 da. Also noch vor diesem Wechsel zwischen Niederland und England. Und die gab es so einfach die ganze Zeit, diese Familie der Bronx. Und sowohl die Niederländer als auch die Engländer haben irgendwann nur noch gesagt, also wenn sie da hingegangen sind, we're going to the Bronx.
Ah, geil.
Und die Schreibweise wurde dann halt später geändert mit dem X. Aber eigentlich immer, also die Bronx.
Geil.
Ja, wir gehen zur Familie, ja. Bronx.
Ja, gehst du so Bronx Place halt, ne?
Ja, ist total weird. Ja. Going to the Bronx.
Ja. Irgendwie ist das nicht.
Was soll ich gerade sagen? Achso, aber die Natives, wie gesagt, in dem Film, das kann man dem auch wirklich vorwerfen, ne? Schwarz und Weiß. Da sind das halt die sehr negativen. Dabei waren das halt, also ich will es auch nicht verharmlosen, das waren halt, wie gesagt, die Leute, die für ihre Nachbarschaft da gekämpft haben. Die waren zum Beispiel auch in ihrer
und was das für eine Nachbarschaft war.
Ja, die waren in ihrer Gegend zum Beispiel auch extrem gesetzestreu. Die haben natürlich nur Verbrechen an Immigranten begangen, aber auch einfach nur, weil auch gar nicht geklärt war, genau, wer ist denn jetzt Bürger und wer nicht. Das hat auch noch später mit den Draft Riots zu tun, also wo der Einberufungsbefehl und das da wirklich 4 Tage in New York richtig Tod und Folter halt irgendwie gab, weil die sind auf die 300-Dollar-Männer losgegangen, die sich ja aus der Einberufung rauskaufen konnten.
Das sehen wir auch im Film.
Was übrigens nach Standard 2020 jetzt 6.300 Dollar werden.
Also da ging's, ist ja auch im Film passiert, so ihr könnt euch rauskaufen aus der Einberufung in die Armee für 300 Dollar.
Aber wer von uns hat schon 300 Dollar?
Genau, sie hätten ja auch genauso gut 3 Millionen verlangen können. Und zum Beispiel Schwarze waren auch davon ausgenommen.
Die konnten sich auch nicht freikaufen.
Die wurden gar nicht erst gefragt, also die sind auch nicht in Krieg gezogen. Ach weil so,
die wurden nicht eingezogen?
Die waren keine Bürger, die wurden nicht gefragt. Deswegen, das ging nur an die weiße Unterschicht.
Krass.
Und da hat sich halt schon, da ist sehr viel Potenzial für Aggression drin, bei allen. Und was soll ich noch sagen? Achso, genau, sie haben Erkennungsmerkmale getragen, nämlich das Geile ist, sie trugen immer rote Hemden und schwarze Hosen in ihre Stiefel gesteckt, um an ihre Herkunft als Arbeiterjungs und Feuerwehrmänner halt zu erinnern. Und das Geile war, die haben später, und das ist halt so cool, weil Bill macht das halt auch, der trägt einen großen Hut, einen großen Zylinder, ne? Und die haben sich als Politiker verkleidet, um die Iren, die an Land gekommen sind, wegzulocken mit, hey, wir sind Politiker, komm, wir bürgern euch ein, um die im Prinzip zu vermöbeln und oder zu bedrohen, damit die wieder abhauen.
Oh, scheiße.
Oh, scheiße. Mhm.
Diese Outfits mit diesen übertrieben großen Zylindern und diesen Dandy-Klamotten, das scheint wohl relativ historisch akkurat zu sein.
Ja, die haben Politiker nachgemacht damit.
Das gibt's doch nicht.
Haben sich als Politiker ausgegeben. Inland wusstest du, wer Politiker ist und wer nicht. Aber komm mal, ein neues Land. Wenn da einer kommt und sagt, ich bin der Bürgermeister hier vom Puff, dann stehst du auf.
Ich hab einen Zylinder und einen Anzug.
Ja.
Kannst du schlecht sagen, ich google mal kurz deine Fresse.
Ja, ganz genau. Wo ist denn dein Monokel? Ja, aber später ist der Begriff dann halt auch Bowery Boys und Guards und so. Das war nicht speziell jetzt nur auf New York gemünzt. Das wurde später so ein Sammelbegriff für alle möglichen Gegenden, wo halt Arbeiterjungs sich zusammengeschlossen haben, um gegen wen auch immer zu kämpfen. Das waren halt dann Bowery Boys, weil das bekannt war aus New York.
Mhm.
Dann haben wir natürlich noch die Dead Rabbits oder die Mulberry Street Boys. Das waren die Iren dann.
Das ist Leos Clique.
Genau. Angeführt von John Morrissey, also die Figur, auf der auch Leo beruht, stark abgewandelt, weil der war der Anführer der Dead Rabbits.
Leos Figur basiert auch lose auf einer realen historischen Figur.
Aber extrem lose. Also außer, dass der die Dead Rabbits angeführt hat, haben die nichts gemeinsam halt. So,
was wolltest du gerade sagen, Julia?
Ich dachte, das wäre nur Bill the Butcher gewesen, auf dem der ganze Salmon basiert. Ja.
Deswegen sage ich ja, die haben nicht viel gemeinsam. Aber Bill the Butcher, da kommen wir nachher nur zu. Das ist halt richtig geil, was es da für Parallelen gibt. Das wirft doch nochmal ein ganz anderes Licht auf die Figur. Das ist richtig interessant. Und die Dead Rabbits zum Beispiel, das waren die Bodyguards der pro-irischen Tammany Hall Party, die ein verlängerter Arm der Demokraten war. Und die kümmerten sich darum, dass Iren zur Wahlurne gelangten und generell auf Iren keine Attentate verübt werden. Mhm. Also die waren sehr, sehr pro ihrer Leute halt natürlich eingestellt, so wie alle.
Pro ihrer Iren?
Genau. Ja, wie im Film halt auch. Der Legende nach stammt der Name Dead Rabbits. Die hatten ein Meeting, als sie sich gerade zusammengeschlossen haben und irgendwer von den Natives hat einen toten Hasen durch das Fenster geschmissen. Und ein paar von den abergläubischen, dummen Iren haben das für ein böses Omen gesehen und haben das aber zu ihrer Waffe gemacht, dass sie gesagt haben, wir sind die Dead Rabbits. Tatsächlich.
Das ist so ein lamer Gangname.
Tatsächlich aber stammt, und jetzt kommt's, stammt das Wort Rabbit, ist abgeleitet aus dem gälischen Rabiet. Oder Rebet, ich kann es nicht genau aussprechen. Was übersetzt heißt, Mann, der gefürchtet werden muss.
Mhm. Ah.
Und das ist halt tatsächlich von einer Zeitung falsch abgedruckt worden, weil die kein Gälisch konnten und die haben die einfach Dead Rabbits genannt.
Die sind halt rabiat.
Ach so, die habe ich auch gedacht, gerade sind Rabiate.
Einmal Pasta Arabiata. Einmal Pasta Rabiata.
Einmal Pasta Dead Rabbit, bitte.
Ja. Von denen kommt auch die Bezeichnung dann die Natives, weil wie gesagt, die Bowery Boys. Das waren halt die ortsansässigen Gangs, aber die Dead Rabbits haben sie dann erst die Natives genannt. Also die haben denen nochmal einen ganz anderen Namen gegeben, was sich dann halt durchgesetzt hat. Allerdings waren die auch nicht so ganz koscher. Natürlich haben die Iren auch, weil es ging um politische Intrigen auch ganz viel. Die haben natürlich auch ihre große Masse an Menschen halt auch genutzt, die dann da war, um Wähler zu bedrohen, um Wahlen zu manipulieren. Und die meisten dieser Gangs, dieser Anführer später, sind entweder alle ganz oben in der Polizei später gelandet, also in der Führungsriege.
Detective or Murphy McIrish.
Ja, oder sie sind Politiker geworden.
Kennedys.
Ja.
Ja, gut, die haben sich dann halt.
Scheiße, ja, die Kennedys.
Die haben sich dann halt hochgearbeitet vom unautorisierten kriminellen Schmutzfink zum autorisierten kriminellen Schmutzfink.
Ja, aber der John Morrissey, der die Dead Rabbits angeführt hat, zum Beispiel auch, der. Das finde ich so geil, der Vollstrecker der Tammany Hall Party geworden, weil er zu dem Original Bill the Butcher in seine Bar gegangen ist und ihn herausgefordert hat und meinte, es gibt keinen Amerikaner, der ihn fertig machen kann und so heftig von allen Natives dort in dieser Bar auf die Schnauze bekommen hat, dass diese Partei gesagt hat, Alter, du bist unsere Stimme.
Ich wollte übrigens mit meinem Kommentar dann natürlich nicht sagen, dass alle Politiker Schmutzfinke sind. Aber es gibt auch coole Politiker wie Arnold Schwarzenegger. Nein, Bullshit. Aber das, was wir in dem Film hier gezeigt kriegen und so wie ich dieses Jahrhundert gerade fühle, wie ihr mir davon berichtet, war das halt alles
Ein bisschen shady.
Ja, es gibt halt alles. So, das erklärt ja Amsterdam Valen ja auch so geil. Es gibt Leute, die legen dir eine Hure ins Bett und berauben dich dann. Es gibt welche, die verprügeln dich einfach nur. Am besten fand ich ja immer die Plug Uglies, die ihre eigene Sprache haben und wie er nur sagt, von der Insel kommen. Plug Ugly ist tatsächlich ein Sammelbegriff für Leute, weil die hatten ja ihre eigenen, wie gesagt, die ganzen Feuerwehren, die gegeneinander gekämpft haben. Das sieht man auch im Film, dass jemand ein leeres Fass über einen Hydranten gepackt hat und sich dann draufgesetzt hat. Und die Jungs, die das gemacht haben, wurden allgemein von den Iren Plug Ugly genannt. Was so viel heißt wie, was ein Arschloch.
Hat die haben das wirklich gemacht?
Ja. Die Leute, die das gemacht haben, wurden Plug Uglies genannt.
Was für geile kleine historische Details hätte ich auch wieder für so einen total plumpen, aber witzigen Hollywood-Regisseur-Gag gehalten.
Nee, ist wirklich passiert.
Die ganze Szene ist irgendwie, die bringt ja die Story nirgendwo hin.
Grotesk.
Aber ich finde die so ich finde die so gut, diese Szene. Ich wollte jetzt gerade fast sagen witzig, aber
die ist auch ein bisschen
witzig. Die ist auch ein bisschen witzig. Vor allem dieses Haus ist nicht mehr zu retten. Kümmern wir uns um das Nachbarhaus. Hey, mein Haus ist völlig in Ordnung.
Dann einfach auf die Fresse
kriegen. Dann hauen sie ihm eine rein und gehen in seine Bude und räumen sie aus.
Ja, aber ich finde die Szene, also in der Handlung führt die zu nichts, aber die Szene zieht dich halt in diese Welt, ja, in dieses Building, wie wir immer sagen, rein, weil du für eine kranke, und irrationale...
Und wer ist nicht auf der Seite der Feuerwehrmänner und denkt sich, oh geil, jetzt räumen sie noch ein nächstes Haus aus.
Darf ich darauf hinweisen, dass dieses Gebäude gerade abbrennt? Und darf ich darauf hinweisen, dass ihre untertrainierte Saubande nicht dafür qualifiziert ist? Ja, aber darf ich wiederum darauf hinweisen?
Am geilsten ist in der Szene Billy Butcher, der einfach irgendwo, Billy the Butcher ist aus einer anderen Geschichte.
Bill the Butcher.
Dass der auf so einem komischen Stuhl, dass seine Jungs ihm Stuhl da hinstellen und er auf dem Stuhl da sitzt und sich alles in Ruhe anguckt.
Aber er kommt auch mit einem Feuerwehrwagen.
Ja, ja, ich weiß, aber ich finde die Nummer mit dem Stuhl so geil, dass er extra so einen Stuhl hat, um sich das anzuschauen.
Er ist halt unantastbar.
Die Szene bringt natürlich irgendwo hin, dadurch wird ja auch Bill the Butcher erstmal aufmerksam auf Amsterdam.
Ja, das hätte man aber auch kürzer
und einfacher erzählen. Ja, genau. Weniger lustig. Ja, aber genau. Es ist auf jeden Fall, dieses Haus ist verloren, kümmern wir uns das nächste Haus. Mein Haus ist völlig in Ordnung.
Und es wird erstmal ausgeräumt.
Eine kleine, leise Stimme von dem Mann.
Alter! Weil sie alle schon reinrennen und einer so beim Vorbeirennen den noch umkloppt.
Ja, die Gewalt und die Gewalt und die Willkür in dieser komplett absurden Scheißwelt.
Ja. Und die jetzt, Five Points, das war eine üble Gegend.
Ja, volle Pulle, ey. Da willst du echt nicht alleine rumrennen, Alter. Da
willst du gar nicht rumrennen.
Jetzt kommen wir zu dem. Im Film heißt er Bill Cutting. Tatsächlich hieß er Bill Poole. Mhm. Bill Poole, geboren 24.07.1821, gestorben 8.03.1855 in Sussex County, New Jersey geboren, als Sohn von Briten. War tatsächlich ein 6 Fuß großer, das sind ungefähr 1,80 Meter.
Was groß war zu der
Zeit. Ja, ein 1,80 Meter großer, circa 105 Kilo schwerer Mann. Also für die Zeit eine echte Erscheinung.
Tatsächlich anders als Daniel Day-Lewis, der ist sehr schmal in dem Film.
Ja. 1832 kam seine Familie nach New York, eröffnete eine Fleischerei in Manhattan. Er wurde auch Fleischer, genau wie sein Vater, und gleichzeitig aber auch Feuerwehrmann, weil er sich in seinen Gangs für seine Gegend halt engagiert hat, hat als Feuerwehrmann gearbeitet.
Er war halt in der Feuerwehrmann-Gang.
Genau, und vor allen Dingen Fleischer zu sein. Fleischer zu sein, das ist halt auch so geil, weil Fleischer zu sein hat ein bestimmtes Standing damals gehabt. Wenn du als Amerikaner, der dort geboren ist, wenn du Fleischer warst und ein richtiges Handwerk gemacht hast, dann warst du wer. Mhm. Dann haben die Leute auf dich gehört, dann warst du wirklich so, ey geil, der ist Fleischer, der kann das immer noch machen. Weil diese Berufe wurden irgendwann ganz billig dann an die Iren abgegeben. Mhm. Und deswegen war das so, für die Amerikaner war das so ein Urding, so geil, der macht halt immer noch, der ist nicht aus dem Geschäft rausgedrängt worden.
Ey, wenn du in dieser abgefuckten, von Armut zerfressenen Dreckswelt Five Points lebst, dann ist so ein ordentliches Steak, wie wir das auch in dem Film da sehen, ein echtes Statussymbol.
Ja, ja, klar. Und vor allem, wenn du es verarbeitest, das heißt, du kontrollierst
die Verteilung davon.
Die Verteilung, ja. Und ja, du kannst dir selber das beste Stück halt nehmen. Ne?
Vor allem, wenn du jetzt, also du sagst, der ist in den 50ern dann gestorben, in den 40ern fing diese Welle der verhungernden Iren an, die da angekommen sind. Und stell mal vor, du bist dann der was zu essen hat.
Ja. Ja. Er machte sich in den Five Points einen Namen als Bare-Knuckle-Boxer. Also wer von euch mal Snatch gesehen hat, da ist Will Smith, sag ich schon, Brad Pitt, ein Bare-Knuckle-Champion. Was so viel bedeutet, die kämpfen ohne Handschuhe.
Ja,
geht's richtig zur Sache.
Auf die Fresse ohne Hilfsmittel.
Genau, und Bill the Butcher hat seinen Nickname nicht von irgendwoher. Nicht nur, dass er Fleischer war, aber der war ein zutiefst gefürchteter Boxer, weil der extrem unfair gekämpft hat. Der hat nicht davor zurückgeschreckt, Leuten Ohren und Nasen abzubeißen während der Kämpfe, Augen auszudrücken und seinen schon besiegten Gegner buchstäblich zu Gelee zu verarbeiten.
Oh.
Also der hat richtig einen hinterhergegeben.
Fieser Motherfucker.
Mit dem wollte es sich echt nicht anlehnen. Er war ein unfassbar heftiger Trinker und hat 1850 dann die Bar Bank Exchange gegründet, nach dem Verkauf seiner Fleischerei, seiner Familienfleischerei.
Was ist denn das für ein Name für eine Bar?
Keine Ahnung, ich fand's geil. Voll geil.
Was steht auf seiner Visitenkarte? Bill Butcher, Trinker, Kampfkoloss,
Barkeeper,
skrupelloser Boxer, Feuerwehrmann, Vater, Liebhaber.
Ja, vor allem eher so Banker, Barkeeper. Also bei dem Namen, sorry. Wenn du Ire bist und du siehst diesen Namen, dann denkst du auch, geil, hier werde ich mein Geld los.
Das ist übrigens auch die Kneipe, die man sieht, wenn er sagt so, wenn das nächste Mal, wenn du hier reinkommst, musst du was dabei haben, für meine Gesellschaft muss man zahlen. Das ist seine Kneipe.
Ja.
Das ist seine Bar da, wo die auch spielen. Deswegen kann er sich doch alles erlauben, die prügeln sich da ja auch permanent. Er hat sich halt einen Namen durch das Boxen gemacht, ist dann dort auf die New Yorker Gangsterriege, sind halt auf ihn aufmerksam geworden, eben weil der eine echte Erscheinung war und echt schlimmer gefährlich Finger. Halt. Ne? Und dann war er erst Mitglied der Washington Street Gang, die dann später die Bowery Boys wurden. Wie gesagt, die haben sich engagiert, die klauten und kämpften, haben sich in der Feuerwehr engagiert, öffentlicher Dienst halt, ne? Er war Anti-Immigrant, Antikatholik, Nationalist und auf Iren konzentriert. Genau, er hat eine gegen die Iren gegründete nationale Partei gegründet, die Know-Nothings. Eine Auskopplung der Demokraten. Und sie waren auch gegen Katholiken, anti-irisch, anti-Immigration, Populisten und Xenophoben. Eine ganz geile Organisation.
Also er war ein richtiger Nazi eigentlich,
auf gut Deutsch. Ja, die sind auch noch heftiger geworden. Nach Bills Tod dann, 1855, wurde dann auch festgelegt, dass die Mitglieder nur noch einheimisch geborene, von einheimischen Eltern stammende Nicht-Katholiken sein sollten.
Okay.
Ja. Die hatten nämlich, also der hat dieses ganze Konstrukt basiert doch auf so vielen, also ich sehe da sehr gute Parallelen zu den Querdenkern, nämlich glaubten sie auch an eine römische Verschwörung, um die Freiheit der US-amerikanischen Protestanten zu unterwandern.
Ah.
Deswegen kamen die Iren.
Das römische Papistenpack.
Genau.
Das römische Papistenpack. Ehrlich.
Ja.
Entschuldigung, ich freue mich einfach über diesen Ausdruck. Ich finde den so geil.
Ja, deswegen, er hat diese Partei gegründet. Sie haben sich als Politiker verkleidet, haben die Leute von den Docks halt ferngehalten. Und sein erklärtes Ziel war es, Katholiken aus öffentlichen Ämtern rauszuhalten. Und da kamen die Iren natürlich wie gelegen als Feindbild, ey. Ja. Er war dafür bekannt, dass er Schusswaffen verabscheute und seine Gegner entweder einen Faust- oder einen Messerkampf vorgeschlagen hat. Nur logisch, als Bare-Knuckle-Champion und als Fleischer.
Mhm.
Und im Messer gegen, also, genau, das war noch geil. Seine Prämisse war immer, sollte sein Herausforderer schon mal einen Faustkampf gegen ihn bestanden haben, dann lehnte Bill es ab, einen weiteren Faustkampf zu veranstalten, da Bill selber noch lebte. Stand für ihn dann nur noch der Messerkampf zur Alternative, was aber selten stattfand, da er als Fleischer nun mal mit dem Messer so berüchtigt im Umgang war, dass die meisten einen Kampf gegen ihn dann sofort ablehnten.
Ja. Na klar. Na klar.
Ja.
Wenn du dir irgendwann einen Ruf aufgebaut hast, dann will niemand mehr gegen dich kämpfen.
Ja. Gestorben ist er dann in einer Bar, als die Dead Rabbits ein Attentat auf ihn vollübt haben, in Auftrag der Anführer der Dead Rabbits. Der Angreifer schoss tatsächlich, als er seine Waffe zog. Das ist richtig geil. Das ist in einem Zeitungsartikel von der Zeit, ist das dokumentiert. Der Angreifer schoss sich selber in den Arm beim Ziehen der Waffe, stürzte dabei und schoss dabei Bill ins Bein. Bill fiel zu Boden, konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Der Angreifer schaffte es, vor ihm sich wieder auf die Beine zu hieven, schoss ihn im Bauch und Brust.
Mhm.
Und Bill Poole, alias Bill Cutting, hat mit diesen Verletzungen sagenhafte 14 Tage noch gelebt.
Mhm.
Alter.
Mhm. Unter höllischen Schmerzen. Als er starb, waren seine letzten Worte: "Goodbye, boys, I die a true American." Was auch in Filmen übernommen wurde.
Ah, sagt er das auch im Film, echt?
Da sagt er, thank God I die a true American.
Ja. Ich sterbe als echter Amerikaner.
Er war eine Ikone in New York. Bei seiner Beerdigung waren 5000 Menschen anwesend und hinterließ Frau und Sohn und starb nicht wie im Film während des Bürgerkrieges, sondern davor. Das war Bill the Butcher.
Was für eine Drecksau.
Meine Fresse.
Krass, sehr krasse
sympathisches
Geschichte.
Kerlchen,
ey, Alter. Also wenn man das siehst, denkst du, meine Fresse. Wenn der im Film halt sagt, so, weißt du, wie ich so lange überlebt habe, weil ich ein Feuerwerk der Angst abfeuer. Ja, volle Pulle, ey.
Sympathisches Kerlchen auf jeden Fall.
Ja. Die Story, dass wie Bill Cutting, also Bill the Butcher im Film, dass er so ein Glasauge hatte, ist Quatsch, hat er nicht gehabt. Es gibt aber eine Geschichte, wo in der Zeitung berichtet wurde, dass ein Ire in einer Bar so heftig von den Bowery Boys verprügelt wurde, dass die ihm ein Auge ausgeschlagen haben und der dann wohl angeblich mit zermatschtem Gesicht, weil der hat dann so eine fette Narbe wohl gehabt, weil die Zeitung selber schrieb, was war das irgendwie, das Fleisch in der Wange hing gar grauenhaft von seinem Körper herunter, das provisorisch halt irgendwie genäht wurde und der dann halt wirklich ein falsches Auge wohl irgendwie hatte und diese genähte Wange. Ich könnte mir gut denken, wahrscheinlich Inspiration für Leos Narbe und
Nee, vor allem auch für die Narbe vom Butcher. Der zeigt doch hier einmal auf seine Narbe und sagt so, das ist das, was dein Vater mir beigebracht hat. Und das Auge hatte sich ja selber rausgeschnitten.
Er hat mich so verprügelt, dass ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja.
Also wahrscheinlich
haben. Ja, kann ja sein.
Stimmt das mit dem so verprügeln? Das klingt eigentlich so, als hätten die Geschichte da umgedreht einmal.
Ja, das erzählt er ihm ja, als er am Bett von Cameron Diaz liegt. Dafür war sie dann wieder gut, ne? Um die Geschichte aufzuarbeiten.
Ist echt so. Es gibt irgendwie 10 Szenen oder so mit ihr. In den meisten klaut sie oder sie streiten sich darum, ob sie jetzt mit Butcher fickt oder nicht. Und zweimal wird sie halt einmal beinahe gebumst und einmal gebumst. Toll. Tolle Figur. Danke, Hollywood. Danke, Merkel.
Danke, Harvey Weinstein. Stimmt.
Danke, Harvey Weinstein.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz irgendwann mal sage. Ich nehme ihn hiermit offiziell zurück.
Ja, aber du hast ihn ja auch sarkastisch gesagt.
Gut.
Ja.
Gut. Ich hoffe, es ist rübergekommen.
Wir hatten ja jetzt schon echt viele skurrile Kleinig- und Großigkeiten aus dem Film.
So auf? Nimmst du auf?
Ja, ich nehme auf. Okay. Wir hatten schon echt viele skurrile Kleinen und Großigkeiten jetzt in dem Film, die erstaunlich akkurat waren, wie wir festgestellt haben. Da gibt es ja natürlich noch diese Kloppereien. Da gibt es ja natürlich noch die zwei großen Schlachten am Anfang und am Ende und noch parallel während der zweiten Klopperei noch diesen Aufstand. Und das war wahrscheinlich auch traurige Realität, oder?
Ja, also der Manhattan Draft, die Manhattan Draft Riots, die waren bis heute sind sie der größte zivile und radikal urbansten Ausschreitungen in der amerikanischen Geschichte. Boah. Die gingen 4 Tage lang. Von Montag bis Donnerstag, das haben die so festgehalten, und Montag und Dienstag waren da die schlimmsten Tage. Also da ging es richtig zur Sache. Das ging so weit, dass die Milizen und Truppen, die in Gettysburg gekämpft haben, gerade dieses große, die Schlacht von Gettysburg, dass die nach New York gebracht wurden, um da Ruhe einkehren zu lassen. Ja. Dass die auch wirklich, die sollen nicht so viele Leute über den Haufen geschossen haben, wie es im Film gezeigt wird, dass die den Mob da zusammengeballert haben. Aber das, was, dass die gegen Schwarze gegangen sind und gegen reiche Leute und gegen alle, die im Prinzip sich aus dieser
Wehrpflicht rausziehen
konnten, gegen die sind die alle vorgegangen, haben die aufgeknöpft, angezündet, also da war richtig Unruhe, ey. Nämlich, der Punkt des Ganzen war, es gab zu wenig Kämpfer im Norden, deswegen wurde dieser allgemeine Einberufungsbefehl ausgerufen. Und das war halt ein Aufstand der Arbeiterklasse gegen dieses Ding, weil es gab nur mal die Prämisse, für $300 kannst du dich da rauskaufen. Ich hab's vorhin schon gesagt, heute umgerechnet wären das $6,300 ungefähr. Was halt, stell dir mal vor, du musst zur Musterung und die sagen dir, ey, für 6.300 kommst du da aber raus, ne?
Genau, und du bist halt wirklich armer Schlucker in diesem Ghetto, man kann es nicht anders sagen, und du kannst dir nicht mal, du weißt nicht mal, ob du dir morgen dein Fressen kaufen kannst. Und dann sollst du über 6.000 Steine berappen. Ja. Das ist schon heftig.
Ja. Und vor allem die Iren haben halt dagegen gekämpft, weil die das natürlich auch nicht akzeptiert haben. Die kommen da gerade an und sollen dann gleich, wie wir schon sagten, für ein Land kämpfen, was sie überhaupt noch gar nicht kennen und mit dem sie sich überhaupt gar nicht identifizieren, weil die einfach aus Not dahin gekommen sind. Und die Krawalle waren halt auch daher, dieser extreme Rassismus und alles drumherum war halt auch dem geschuldet, dass es gerade in New York halt auch noch viele gab, die eigentlich mit dem Süden mehr oder weniger so ein bisschen sympathisiert haben. Weil New York war damals schon eine Handels- und eine Wirtschaftsstadt. Und die waren durch ihre Nähe zum Wasser und dass die natürlich dort permanent Schiffsverkehr hatten, die waren extrem von den Waren aus dem Süden abhängig. Die haben Baumwolle vom Süden bekommen, haben die in New York verarbeitet zu Jeans, Hemden, whatever, und haben das in die Welt rausgeschifft. Mhm. Und als es dann plötzlich hieß so, wir können die jetzt nicht mehr so billig herstellen, weil wir keine Sklaven mehr haben, sind die Preise teurer geworden, was wiederum zur Existenznot geführt hat.
Mhm. Zieht einen Rattenschwanz nach sich.
Ja.
Um wahrscheinlich beim beliebtesten Haustier in den Five Points zu bleiben.
Ja. Die Proteinquelle schlechthin. Ja, aber das waren die Gründe halt dafür. Also wie gesagt, New York oder speziell der Norden war sehr vom Süden auch teilweise da noch abhängig von denen. Deswegen ja auch so, nieder mit der Union, Lincoln ist ein blöder Sack. Und dieser Befehl hat aktiv dazu geführt, dass Leute und die, das Aussetzen der Sklaverei, das soll das nicht beschönigen, das war eine gute Sache. Ja, ja. Aber damals hat das dort halt zu einer Existenznotlage halt geführt. Ne?
Ja. Ey, weißt du, was ich mich gefragt habe, schon während dem Gucken des Films, wenn es den Leuten da so dreckig geht in dieser Scheißstadt, wenn da alles so kacke ist und es gibt nichts zu fressen, es gibt keine Jobs und es gibt Gang Wars, warum ziehen die dann nicht weiter? Warum ziehen die dann nicht aufs Land und bauen sich da eine Existenz auf? Mal ganz blöd gefragt, ziehen, gehen Westen?
Also da sind zwei Dinge sind da passiert. Großteil der Iren ist gehen Westen gezogen. Also es teilweise bestand, oh, jetzt lass mich nicht lügen, L.A. oder Francisco? Ich weiß nicht mehr, einer von diesen beiden großen
Francisco. Da wurde Gold aus den Flüssen geschürft.
Ja, ja, schon klar. Aber ich meine, einer von diesen beiden Städten, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, bestand zeitweise aus 20% Iren. Mhm. Also die sind einfach durchs ganze Land gezogen. Aber es sind halt logischerweise sagenhaft viele hängen geblieben. Also die meisten sind raus. Und das Zweite, was da passiert ist, ist, dass es je nach Kreis, ich sag mal kulturellen katholischen Kreis, aus dem du da kamst, aus Irland, die Leute denen gesagt haben, die sollen nicht aufs Land. Die sollen in der Stadt bleiben. Das war so ein praktisch Befehl von oben, wenn du so willst, Ding. Echt? Deswegen gab es diese Verschwörung mit dem Papst und so. Also, dass die Leute halt eben nicht wieder Bauern
wurden. Ja, und weißt du, auf dem Land ist auch nicht alles immer toll, gerade in dieser Zeit. Also auf dem Land gibt es im Zweifel noch weniger Jobs als in der Stadt. Und du musst auch ums Überleben kämpfen.
Ja, aber es gab halt Land ohne Ende, ne? Und gerade in der Region, da gibt es ja fruchtbares Land. Das
musst du ja auch bezahlen.
Das musst du ja auch bezahlen und bestellen und alles.
Also,
und, ne?
Als armer Schlucker aus den Five Points kannst du ja nicht einfach. Also naja, doch, das haben ja viele gemacht.
Ich wollte gerade sagen, also viel Land gab es da nicht zu kaufen, weil es einfach niemandem gehörte. Das war ja das Ding, deswegen war es ja das Land der Freiheit und der Möglichkeiten. Das war einfach leer, das gehörte niemandem. Und das konntest du dir ja nehmen. Das haben, wie gesagt, auch viele gemacht, aber halt eben bei weitem nicht alle.
Okay.
Also die sind schon Richtung Westen gezogen, aber es waren einfach so viele, wie gesagt, also allein in dieser kurzen Zeit waren es knapp 5 Millionen.
Ja gut, also, du musst ja auch mal über dein eigenes Denken nachdenken. Also wenn du irgendwo ankommst, dann setzt du dich doch eher in eine schon bestehende Infrastruktur rein und versuchst da irgendwie Moneten zu machen, als jetzt irgendwo in die Walachei zu sitzen und kann Nickel zu jagen.
Also ich als bekennender Ravenclaw und Plug Ugly muss sagen, als Plug-Ugly war das in den Points geil.
Ja, zumal du kommst ja aus einem Gebiet, das gerade von den Briten ausgehungert wurde, auf dem Land, halt eben aus der Landwirtschaft. Dann gehst du ja nicht in die neue Welt, die immer noch von den Briten regiert wird, und fängst da wieder mit Landwirtschaft an. Also da bist du ja traumatisiert.
Das ist auch eine Logik, die ich nicht ganz verstanden habe. Warum gehen sie von dem einen britischen Land ins andere, also ja, dominierte, nicht regiert, sondern dominiert. Sagen,
ja, ich war ja auch nicht alles britisch, es war ja auch teilweise französisch, teilweise holländisch, teilweise deutsch. Also das super wenig Deutsch, aber auch das gab es ja. Es gab ja eher deutsche Einwanderer als deutsche Siedlungen.
Ja, die Natives, die waren auch sehr von Deutschen überzogen. So.
Ja, das gab man mega waren viele, ne? Philadelphia.
Das wollte ich gerade sagen.
Wir Angelsachsen halt.
Wir hatten das, glaube ich, in der Man in Black-Folge, wo wir auch über so Einwanderungen in den USA gesprochen haben. Die Bevölkerungsschicht in den USA, die deutsche Wurzeln hat, ist tatsächlich deutlich größer als die irische Wurzeln hat. Also insgesamt sind viel mehr deutsche Einwanderer in die USA als Iren tatsächlich.
Ja, nur aber halt nicht prozentual aufs Land Irland, Deutschland gerechnet, ne? Weil Deutschland ist ja viel größer als
Irland. Und die deutschen Einwanderer, die kamen halt jetzt, soweit ich weiß, nicht so konzentriert in dieser Phase, sondern die haben sich halt über 2 Jahrhunderte oder länger noch verteilt. Okay, es gab natürlich auch große Einwanderungswellen von Deutschen, besonders zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, als da viele weg wollten und mussten. Aber diese Zeit, die wir hier in Gangs of New York sehen, da, das ist halt die große irische Aus- bzw. Einwanderungswelle. Ich habe zu dem Film eine kleine historische Interpretation. Die ist jetzt aber tatsächlich, also das schlägt dir ins Gesicht. Das ist jetzt, wenn ich das jetzt euch vortrage, dann sagt ihr nicht, oh, so habe ich das noch nie gesehen. Aber und zwar haben wir hier als ganz zentrales Motiv in dem Film den Epochenwechsel beziehungsweise den untergehenden Lebensentwurf. Als Beispiel der Western. Ganz konkret Red Dead Redemption 2. Oder im Prinzip auch der erste.
Ach, ja? Das Ende der Cowboys.
Also ich weiß nicht, hast du Red Dead Redemption gespielt, Julia?
Nein, habe ich nicht. Aber ich kenne die Story. Ich habe mit Tobi als auch mit Sven zusammen gewohnt. Ich kenne die Story von Red Dead Redemption.
Es ist im Prinzip wie in den meisten Western, die Cowboys so als letzte Überlebende eines romantischen Lebensstils, Wildwest-Romantik, Freiheit, Natur, Naturverbundenheit. Und in ganz vielen Western und besonders bei Red Dead Redemption geht es darum, dass dieser Lebensstil der Cowboys langsam untergeht und dass es nur noch wenige Leute sind, die diese...
Also ein bisschen wie in der Serie Hell on Wheels.
Ja, und dass die diese Ehre, diese alte Cowboy-Ehre halt hochhalten und noch echte Männer sind und dass aber langsam so die neue Zeit einbricht, die Zeit der Industrialisierung. Und das sehen wir hier bei Gangs of New York auch. Ja, der Film könnte fast schon so eine Art Metapher sein für die Staatenbildung in den USA, dass so das wilde, rohe, man könnte schon anarchisches Land sagen, sich langsam selbst umbaut zu einem organisierten, echten Staat.
Das haben, glaube ich, auch nach diesen Riots auch die Zeitungen geschrieben, dass der Schmelzkessel auch, ne? Hier wird der Staat geschmiedet, ja. Eigentlich, dass das da losging.
Und am Anfang sehen wir die pure Anarchie in den Five Points mit dieser Straßenschlacht. Kein Kopf weit und breit, der sich darum kümmert, dass diese Gangs sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und im Laufe vom Film gibt es dann auch so Sachen wie, dass der Sheriff jetzt langsam gewählt wird, dass diese Politiker anfangen, da Stimmen zu ziehen und Stimmen zu organisieren von den Iren. Und es gibt immer mehr staatliche Einflüsse. Butcher selbst wird so eine Art Alleinherrscher, könnte man fast schon sagen. Und am Ende wird diese Straßenschlacht als Sinnbild für die alte Ordnung, wird von außen, von einer dritten Macht, vom Militär, gestört. Also da kommt eine dritte Macht von außen und stört diesen Riot. Der Staat greift ein und obsiegt am Ende.
Vor allem, es kommt ja noch nicht mal zu der Schlacht.
Genau.
Also die schaffen es ja nicht mal bis zu dem Punkt, wo sie sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Also die werden, so diese alte Ordnung, die sie da haben, die kommt nicht mal mehr zum Zug. Mhm. Bevor das passiert, werden die weggebombt. Und zwar dann auch so ein bisschen on the nose metaphorisch von außen.
Ja.
Und zwar richtig von außen, nämlich vom Hafen. Einfach über Kanonen. Technologisierung, er wehrt sich gegen Schießereien, sowohl in der historischen Vorlage als auch im Film.
Ja.
So,
Schusswaffen? Nein, guter Mann.
Guter Mann, genau so. Nein, Mann, die werden nicht nur von Schusswaffen niedergemäht, die werden von fucking Kanonen niedergemäht. Ja. Na, also so, die Technologisierung gewinnt, die Verstaatlichung an der Stelle gewinnt. So, ja, das sind dann, wenn man streng genommen auf die Zeit rechnet, sind das Briten und noch keine Unionsarmee und so weiter, aber fuck it. Mhm. Sondern es geht halt, das ist ja das, was Scorsese da erzählt, so, es geht um die Verstaatlichung des Ganzen. Auch diese Wahl zum Sheriff, die du ja schon angesprochen hast, auch dass sie das so feiern, dass es ein Brite geworden, ein Ire geworden ist. Das ist ja das, was du meintest, so, dass irgendwann sind die Iren alle Cops geworden oder viele von denen Cops geworden. So, ja, das zeigt er da in diesem Film mit diesen ganz kleinen Geschichten, die er da so einbaut.
Ja, da fängt das an.
Der zeigt so im Kleinen, was nachher im Großen passieren wird.
Du kannst nicht ewig kämpfen, Bill, aber ich kann kämpfend untergehen.
Ja, genau.
Also, was hast du gerade, das wirst du auch, was hast du gesagt, dass du die Zeichen der Zeit ignorierst?
Ja.
Übrigens, Fun Fact, ganz kurz, dieser Angriff von außen mit den Schiffen ist nie passiert, das ist nur Scorsese. Mhm.
Okay.
Hat eigentlich der Herr Scorsese auch noch irgendwelche irischen Wurzeln oder hat er einfach grundsätzlich ein Problem mit der Polizei oder warum muss das immer irgendwie Thema sein?
Ich glaube, der hat einfach einen Mordsständer, wenn er über New York sprechen darf.
Also ich weiß, dass er
nicht irische Wurzeln. Das ist halt die Story davon.
Ich glaube, der hat doch irische Wurzeln, glaube ich.
Ja, wenn er Scorsese heißt, also soweit ich weiß, hat er italienische Wurzeln.
Ja, aber DiCaprio hat eben auch deutsche Wurzeln. Ne?
Ja. Ach so. Ich bin jetzt kein Scorsese-Kenner, aber er ist auf jeden Fall in New York, in Little Italy aufgewachsen und kennt deswegen die italienische Subkultur da auf jeden Fall sehr gut und ist auch unter eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen.
Hat er vielleicht einfach irgendwie ein Problem mit der Polizei? Oder irgendwie eine Affinität dazu. Also irgendwas.
Also er selber war kein Rowdy-Jugendlicher, sondern eher ein Kränklicher. Er hat wegen Asthma teilweise monatelang im Krankenhaus verbracht und da angefangen mit Drehbuchschreiben.
Und Storyboards.
Classic.
Und aber hat halt schon immer so ein Faible gehabt für die bösen Jungs halt, ne?
Ja, aber ja, er wollte teilweise Priester werden. Also
ja, er hatte ein Faible für die bösen Jungs.
Oh. Er ist ja wahrscheinlich katholisch, also definitiv.
Aber jeder braucht das so seine Nische. Ich meine, Scorsese macht Gangsterfilme, wo es meistens um Iren dann halt irgendwie geht und New Yorker Geschichte. Und Mark Wahlberg, wenn irgendwo ein korrupter Boss in der Bulle gebraucht wird, ist der Erste, der aus der Ecke springt. So, ne?
Ja. Ja, ich meine, der ist halt auch einfach ein Stereotyp vor dem Herrn. Ne? Ja,
volle Pulle,
also wandlungsfähig ist der nicht. Mark Wahlberg? War ja jetzt nicht bei den Wahlbergs.
Aber Mark Wahlberg ist am Ende von Die Bratte der einzig moralisch korrekte Charakter. Er ist der Einzige, der niemanden bescheißt.
Plot Twist. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Der Ratte, unsympathischste von allen.
Eine Ratte in Film zu zeigen, bedeutet filmische Redundanz.
Die Simpsons, das ist so geil. Und dann, und dann läuft Dropkick Murphy.
Nee, also Scorsese ist voll Blut Italo-Amerikaner.
Okay.
Dann
sein Vater kommt direkt daher und seine Mutter in erster Generation da geboren. Aber kommt eben auch aus Italien.
Kommen die alle aus Corleone.
Tobi, hattest du nicht eine kleine Theorie oder hast du dich nicht gefragt, oder wir alle uns gefragt, warum denn die Hauptfigur Amsterdam heißt?
Ja, pass auf. Da möchte ich zwei Dinge zu sagen.
Amsterdam Wellen.
Erstens, wir haben ja vorher schon gelernt, Amsterdam, also Neu-Amsterdam, war der ursprüngliche Name von New York. Wieso ist jetzt der Typ, der die neue Zeit einläutet, benannt nach der ganz alten Zeit?
Ja.
So, Punkt 1. Punkt 2, das möchte ich jetzt mal kurz hier unterbringen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wann sonst. Einer der wichtigsten Symbole in diesem Film ist ja dieses Amulett vom heiligen Michael. Oder vom Erzengel Michael, was der da die ganze Zeit mit sich rumschleppt.
Oh, jetzt wird es katholisch, Leute.
Genau, jetzt wird es katholisch und jüdisch.
Genau, haltet eure Pimmel fest und schafft die Jungen raus.
Nee, weil ja, warum haben Katholiken alle Mittel?
Klassischer Richard.
Das ist auch dieses. Findest du nicht, du gehst zu weit mit deinen Witzen über die Kirche? Ist die Kirche nicht zu weit gegangen?
Point made. Ja, gut, pass auf. Ich bringe das deswegen ein, weil ich halt über diesen Namen Amsterdam gerne sprechen würde. Weil ich habe da nämlich nichts Anständiges zu gefunden. Und ich finde, wir sollten die Frage hier lösen, warum Scorsese seine Scheißfigur Amsterdam genannt hat. So, jetzt St. Michael, der da genannt wird, ne, also der heilige Michael, kennen wir aus der Offenbarung des Johannes.
Ja, klar.
Das wird in dem Film auch erwähnt, das ist derjenige, der am Ende der Zeit den Teufel besiegen wird. So, ne? Also warte mal, Blödsinn. Der den Teufel besiegt hat bei seinem Aufstand gegen Gott. Also der Satan verkloppt hat. So, und das kennt auch, also Richard, du jetzt nicht, weil im Osten gab es ja nicht so viele ikonische
Dinge. Wir feiern Ostern wegen der Eier, ist schon okay.
Naja, dieses Bild, das kennt ihr bestimmt auch.
Wir Katholiken auch.
Ja. Die unsere sind hart gekocht.
Ja, unsere sind empfindlich.
Oh Gott.
Naja, jedenfalls. jedenfalls dieses Bild davon, das kennt ihr bestimmt.
Übrigens
also,
unser Format Holy Shit, gerne mal reinhören.
Da komme ich gleich auch noch zu, ja. Mit diesem Drachen, der da am Boden liegt und dann steht da jemand mit einem Speer drüber.
Bist du katholisch, Julia?
Ja, sicher.
Echt? Ich war evangelisch, also protestantisch. Und in Kieselbronn vor der evangelischen Kirche ist eine Statue vom Erzengel Michael, der mit einem ziemlich geilen Schwert tatsächlich so ein Viech runterdrückt.
Ja, das ist Satan.
Ja.
Voll geil. Und so, das ist so das, was man kennt. Die Bibel müsst ihr wissen, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, die war früher deutlich größer, als sie heute ist. Ne? Das ist dann irgendwann in irgendeinem vatikanischen Konzil. Ich will jetzt nicht die Zahlen nennen, weil ich mich sonst vielleicht blamiere, weil ich weiß es nicht mehr genau.
Sie war DIN A2.
Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Früher war die in DIN A2. Nee, war die sehr viel länger und da wurde eine Menge Schriften rausgeschmissen und die Bibel, die wir heute kennen, die ist eigentlich in der Zusammenstellung noch gar nicht so alt. Die war früher viel dicker und alles, was da rausgeschmissen wurde, nennt man, grob gesagt, nennt man heute Apokryphen. Und in diesen apokryphischen
Legends.
Schriften...
Legends.
Die Legends, ja, tatsächlich. Ja.
Die Bibel-Legend-Stories.
Ja, Extended Universe. So. Und gibt es diese ganzen Geschichten, die wir kennen mit den Erzengeln und so, ne? Also Lucifer und Michael und so weiter. Und in diesen Apokryphen war zum Beispiel Michael sowas wie der Vizekönig im Himmel.
Reiche mir den katholischen Penis.
Das war der oberste Heerführer der Streitmacht des Herrn. Also,
wir merken, so ein Kriegerengel, ne?
Genau, der ist auch der Schutzheilige der Soldaten und Fallschirmjägern.
Ja. Wow.
Also, und witzigerweise der Schweizer und österreichischen Polizei. Aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und, aber jetzt sind wir schon hier, was ich so meinte mit der Symbolik. Der Typ, der nach der Stadt benannt ist, wie sie früher hieß, trägt das Symbol des obersten Herrn, Herrn der Streitmacht des Herrn, andersrum, ne, trägt das Symbol des obersten Heerführers der Streitmacht des Herrn.
Der Warrior Angel.
Also wirklich der OG Warrior Angel. Ja. Also er ist wirklich der krasseste von allen. Er ist übrigens auch der, der mit dem Flammenschwert Sodom zerstört hat. Das war einer von den beiden Engeln, die versucht wurden, zu vergewaltigt zu werden.
Scheiße, da können die Saber Rider echt einpacken.
Ey. Ja, das Schwert, was er da in Hand hat, ist ein flammendes Schwert.
Höre für mehr dieser Stories in unserem Premium-Kanal, unser Format Holy Shit.
Ja. Zwei Sachen übrigens, wo wir Holy Shit, wir haben schon zweimal über Michael gesprochen, ohne das zu wissen, weil es halt nicht mehr in der Bibel steht. Der Engel, der Isaak gerettet hat. Also der gesagt hat, Bro, hör auf, du brauchst deinen Sohn nicht killen, war ein Gag. Das ist auch Michael gewesen.
Ah.
Laut den Apokryphen.
Scheiß und, Influencer.
War nur ein Prank, Bro. Ja.
Und so, jetzt haben wir ja Amsterdam, der das trägt. Der das Symbol desjenigen trägt, der am Ende den Drachen töten wird. Der oberste Heerführer der Streitmacht Gottes. Der Schutzpatron der Soldaten und Fallschirmjäger. Weißt du, also das ist so, also platter kann man es ehrlich gesagt nicht machen. Ja. Sondern es ist schon, aber auch ein bisschen geil, so, ne, weil es sind halt Katholiken. Ne, also Priest heißt ja auch sein Vater. So hier, nimm das Zeichen für, als so richtig eingefleischter Katholik, der auch ich nicht bin oder war oder wie auch immer, hab das auch nicht, kann ich das, Michael, irgendwann mit Engeln, keine Ahnung. Aber wenn du so richtig krass katholisch unterwegs bist, hätte man es eigentlich da schon wissen können, wie der Film nachher ausgeht.
Ja.
So, ne? Also, nee, bevor Butcher auftaucht, das ist ja noch davor. Also, du hättest da schon sagen können, okay, da taucht gleich ein Typ auf, der Böse ist, denn am Ende wird Michael den Drachen töten.
Hm. Ja, aber der Name ist doch erdacht, ne? Der heißt ja nicht wirklich so.
Der heilige Michael, ja.
Nein, ich meine in Amsterdam.
Ja, genau, und der Typ, der das kriegt, heißt Amsterdam. Nee, der hieß ja, wie hieß der? Der Anführer der
Rabbits? Egal.
Ja, anders. Nee, Leonardo DiCaprio lässt sich.
Der heißt Amsterdam.
Nein, der erdenkt den Namen doch.
Nein, der heißt Amsterdam Vellon.
Ja.
Er heißt wirklich so. Ich dachte auch immer, er benutzt einen Nickname. Aber nein,
Vater
er heißt Amsterdam
Vellon. So Priest Vellon. Mhm. Steht ja auch auf dem Foto drauf.
Ja, der Nachname ja, schon. Aber ich dachte, weil das heißt ja, wie heißt du? Er fragt ihn ja, wie heißt du? Und dann gibt es diese Pause.
Ja. Also lass uns ablenken. Warum heißt diese Amsterdam Amsterdam und was hat das jetzt mit dem Erzengel Michael zu tun? Tobi, das ist doch deine Hypothese.
Nein, ich habe eben keine Hypothese.
So.
Ich wollte euch das mit dem Symbol erzählen.
Und
dann die Frage stellen, wieso heißt dieser Typ Amsterdam?
Ach so. Ich meine, wenn er den Erzengel halt so vor sich trägt, wie du sagtest, er besiegt den Drachen und so, ne, es kommt ja genau sowas halt auch im Film vor. Der Butcher feiert den Sieg über Priest und trinkt ein Glas Feuer.
Mhm.
Ne? Ja, ist schon extrem symbolträchtig. Aber ich finde auch Julias Punkt nicht verkehrt, weil ich dachte auch lange, dass Amsterdam eigentlich ein Nickname ist. Nur um, weil Bill Cutting in dem Film ist ja, wie er sagt, I am New York. Ne?
Ja.
Dass er ihn, naja, damit provoziert, casht vielleicht, weil er auch sagt so, Amsterdam, ah ja, ich bin New York, ne? Also so, dass sich jemand, der eigentlich in der Vergangenheit lebt, als was Zukünftiges bezeichnet, obwohl die Vergangenheit noch gar nicht ad acta gelegt wurde.
Vielleicht. Ja, aber das ist,
ich habe eine Idee.
Ich verstehe das nicht, weil seit 200 Jahren heißt diese Stadt nicht mehr Amsterdam.
Ja, genau, ich habe da noch was anzubieten, ich habe da noch eine Idee und zwar, vielleicht heißt er deswegen Amsterdam, also Amsterdam, der Leo DiCaprio, der ist ja auch nicht die neue Weltordnung. Denn er wird genauso am Ende des Films überrollt von den Kanonenschüssen wie alle anderen.
Und er fällt
aber
auch genau
er hat noch eine Chance, sich zu ändern, indem er nämlich mit seiner Frau loszieht und was Neues erlebt.
Ja, pass auf.
Bill Cutting nämlich nicht. Amsterdam ist quasi, er ist die Brücke.
Genau,
vielleicht hat er sich dann Colt genannt.
Er ist der Gründergeist. Er ist vielleicht sogar der ursprüngliche New Yorker Gedanke, wenn es den gab, von Freiheit und Gleichheit.
Oh, das ist
gut. Und er kommt halt, also er heißt so, wie die Stadt früher hieß, als da noch alles ein bisschen besser war als heute, vermutlich.
Ja, sein Vater sagt ja auch, wir werden jede Hand, die versucht, uns von diesem Land zu vertreiben, erbarmungslos abschlagen. Und dass dieser eigentliche Gedanke, wir kommen in dieses Land, um ein besseres Leben zu haben, dass er da wieder anknüpft. Und dann woanders hingeht halt, ne?
Ja, vielleicht.
Und das ist gut.
Vielleicht ist es das. Oder es ist so richtig platt einfach nur gegen die Briten. Das hier gehörte den Holländern, verpisst euch.
Ja. Ich glaube wirklich nicht, dass der ein getaufter Amsterdam ist. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist von ihm ein erdachter Name. Ich habe nämlich genau auf diesen Gedanken hin die ersten Szenen nochmal angeguckt, wo er sich vorstellt und so, und hab geguckt, sieht man irgendwo was? Guckt er irgendwo hin? Weil oft gibt es das ja, wenn jemand mal schnell einen Nickname erfinden muss, dann sieht er irgendwas. Dann heißt er dann plötzlich, ja, mein Name ist Daniel Wall, also, weil er auch gerade auf eine Wand guckt oder irgendwie sowas.
Also
dann
habe ich halt extra geguckt. Egal, ja.
Aber wenn der Name erdacht ist, dann ist es für uns nur noch ein stärkerer Grund, da eine Bedeutung rein zu interpretieren, weißt du?
Ja.
Weil dann hat er sich aktiv dazu entschieden, diesen Namen zu nehmen.
Ja, aber ja. Ich meine, es wäre halt auch, ich habe halt überlegt, ich meine, es ist erst in Anführungszeichen 16 Jahre her, dass sein Vater getötet wurde, dass er wieder auftaucht und sowas. Deshalb dachte ich, warum sollte der jetzt seinen echten Namen nennen?
Das ist wahr.
Oh ja,
hätte er erkennen können.
Weil das wäre ja vielleicht doch dann ein bisschen zu nah gefährlich. Dran gewesen. Und deshalb war das für mich war das immer klar, dass das nicht sein Rufname, also sein richtiger Name ist, sondern sein Rufname.
Vielleicht hat er auch jemanden am anderen Dock gesehen, der gerade kifft und meint, Amsterdam, ich heiße Amsterdam.
Und ich dachte halt, vielleicht steht irgendwie am Schiff irgendwie dran, Amsterdam oder sowas. Wo kommt das Schiff her, wo jetzt gerade die Leute herkommen oder sowas?
Das ist ja gemein. Also ich bin gerade auf der Historiker-Wiki-Seite zu seiner Figur halt. Und da steht auch drin, Amsterdam Wallen was born in the Five Points, bla 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 bla. Aber dann halt später impressed at his nickname of Amsterdam, cutting joked by saying I'm New York. So, also Amsterdam scheint ein Nickname zu sein. Vielleicht hat er mal einen anderen Namen gehabt. Er weiß ja auch nicht, wie alt er ist. Vielleicht ist der auch stecken geblieben, der Name.
Ich bin New York, aber das ursprüngliche New York.
Oder so, das so, wie es sein soll.
Ich meine, wenn man es so sieht, wie wir es jetzt gerade gehört haben, William Cutting ist ja selber auch nicht in den Five Points geboren, sondern kommt ja auch von Jersey.
Aus Jersey, ja.
Ob der was mit den Sopranos zu tun hat, klären wir beim nächsten Mal.
oder mit Dr. House. Oder
nee, aber dann ist ja Amsterdam noch viel mehr Native aus den Five Points als er selber.
Ja, genau, aber das ist ja das, was mich so verwirrt, weil er das Establishment, das sich als Native bezeichnet, haut er ja kaputt.
Also er ist der Native, der gar kein Native sein will. Er ist ein Native,
oder das?
Ja.
Er ist der letzte Native. Ja, aber wie gesagt, er sagt ja, ich finde es so krass, weil er sagt ja in dem Film, als er gefragt wird, wie alt bist du, ich weiß es nicht genau, dass Amsterdam vielleicht wirklich einfach nur ein Nickname, also ein Spitzname ist.
Genau, das habe ich nämlich auch anders interpretiert. Ich glaube nämlich, dass er genau weiß, wie alt er ist. Aber er will es halt einfach nicht preisgeben, weil das alles nur Hints wären, um zu sagen, scheiße, ey, wir haben es hier gerade mit dem Sohn von Priest zu tun. Ja. Deshalb auch ein falscher Name. Deshalb sagt er nicht, er weiß nicht, er sagt dann nicht, wie alt er ist. Ich glaube, dass Amsterdam nicht sein richtiger Name ist. Dass es ein klug überlegter Nickname ist, wo ich keine Ahnung habe, wo er herkommt. Aber ich glaube nicht, dass das sein Taufname ist.
Die Frage ist, ob es dann wirklich Potato so wichtig ist für die Interpretation. Ne? Aber interessant.
Ja, ich finde es schon nicht unwichtig. Also,
da gibt es bestimmt viel schlauere Menschen, die sich viel länger damit auseinandergesetzt haben. Das wäre ein Thema
es mal für eine... Es gibt keine schlaueren Menschen, die sich da länger damit auseinandergesetzt haben.
Nein, absolut nicht. Aber ich überleg mal, Alter, da kannst du eine ganze Abhandlung drüber schreiben. Das
Alter,
ist Bachelorarbeit wert.
Scott Hase hat 20 Jahre an diesem Film gesessen und hat 2 Jahre wegen seinem Asthma schon im Bett gesessen und Drehbücher geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Idee Amsterdam nicht von gestern ist.
Mhm.
Der wird sich da richtig Gedanken drüber
machen. Und der ist Arsch New York verliebt, also es wird eine Hommage sein auch.
Also ich kann mir auch gut, also ich finde Fred deinen Punkt echt clever zu sagen, dass das nicht eine Rückführung auf das Alte ist, sondern eine Rückführung auf die Grundidee der Besiedlung Amerikas, nämlich wir sind hier frei. Mhm. Wir können hier machen, was wir wollen. Und wir, Iren, sagte der halb Italiener, halb Deutsche, DiCaprio.
Achso, ich dachte, war das
italienische Vorfahren, eine Kartoffel.
Ich hatte eher der Ire gewundert.
Und der Ire sagt halt so, wir sind hier, du meinst, wir sind hier nicht willkommen. Aber das Land, auf dem du stehst, zu dem du dich als Native bezeichnest, du nennst dich New York. So, nee, Mann, das ist nicht die Idee, die dahinter steckt. Dein Nazi-Scheiß hat hier im Prinzip nichts zu suchen.
Ja, weil das, was Amerika nun mal ist, ein Land von Immigranten. Also, ne?
Genau.
Das ist bescheuert, sich, wenn die alle irgendwie Wurzeln woanders haben, sich darüber aufzuregen, dass neue Leute noch kommen. Darauf beruht Amerika, auf Migration.
Das ist einfach totaler Bullshit. Ich verstehe diese ganze Rassismusgeschichte sowieso nicht, weil irgendwie alle irgendwie ganz woanders herkommen.
Und ja, guck mal, ich komme aus Kieselbronn.
Ja, aber echt.
Ich bin hier in Norddeutschland auch ein Wanderer.
Ja, wir sind hier Quitten allesamt.
Allesamt?
Quitsche.
Tobi, was hast du noch? Quitsche. Du wolltest noch über irgendwas Interpretatives sprechen, ne?
Also könnten wir jetzt, aber habe ich mir jetzt nicht so aufgeschrieben. Das führt jetzt auch zu weit.
Ja, das würde zu weit führen. Ich muss aber ehrlich sagen, für einen Film, der fast 3 Stunden geht, haben wir erstaunlich wenig über den eigentlichen Film gesprochen. Also von dieser Folge jetzt haben wir, ich glaube, mehr als die Hälfte über den realhistorischen Kontext gesprochen.
Das ist aber der Film. Weil die Story selber ist einfach nur, Junge zeckt sich irgendwo ein und versucht, den Obermufti fertig zu machen, weil der noch eine offene Rechnung mit ihm hat.
Die Handlung ist halt einfach lame.
Ich sag ja darüber, wie das transportiert wurde, das finde ich auch halt kritikfähig, aber das, was er halt zeigt, ist so viel mehr.
Ja, die Handlung ist schon relativ stereotyp, das muss man leider sagen.
Der Film lebt auch einfach von dem Look, von dem Setting, von den Darstellern.
Von den Dialogen.
Die Story ist halt.
Die ist Käse.
Nee, nicht Käse, aber die hat man halt auch schon in so vielen Formen
Käse
gesehen.
Käse ist sie nicht, aber man hat sie schon 50 Mal gesehen.
In verschiedensten Formen. Und die ist jetzt halt irgendwie in, wie heißt es?
Manahatta.
Ich glaube, ich rede immer nur noch von Manahatta jetzt.
Ich finde das sehr fair den Leuten gegenüber, die da ursprünglich mal gelebt haben.
Richtig, das ist, das ist quasi, finde ich, ich glaube, ich mache da mal Urlaub in Manahatta.
Es ist politisch korrekt, Manahatta zu sagen.
Die Manahatta-Schnitten, die schmecken gut.
Ich mag dann alles ruiniert.
Ich mag deren Eistee.
Ach, Leute.
Long Island?
Also wenn ihr auch mal zeigen wollt auf der Street,
das
zu welcher
Manhattan, aber das ist der Staat in New York.
Ja, aber erst seit 1889.
Wenn ihr mal zeigen wollt, zu welcher Gang ihr gehört beim nächsten Riot, dann tragt doch vielleicht ein Kack- und Sach-Shirt oder bewaffnet euch mit dem handgelaserten Kack- und Sach-Pimmel. Wenn ihr so einen Scheiß haben wollt, dann guckt mal in unserem Merch-Shop vorbei auf kackundsach.de. Und eine kleine Info, das haben wir ganz groß jetzt angekündigt. Wir sind ja jetzt seit Anfang September Vollzeit-Podcaster. Das ist ja unser Job jetzt hier.
Hör mir auf!
Irre. Und
ich finanziere diese Scheiße hier also gerade selber.
Ich flippe aus.
Du trinkst praktisch dein eigenes Bier.
Ich trinke mein eigenes Bier. Ich dachte, ihr habt mich eingeladen. Gern geschehen, Leute. Gern geschehen.
Ja, danke, Julia. Danke. Julia loben.
Dankeschön.
Und wir haben bei Steady, für die Leute, die unseren Premium-Kanal hören, die kriegen ja je nachdem, wie viel Kohle sie spenden, verschiedene Benefits, verschiedene Belohnungen. Die haben wir ja jetzt geupgradet. Alle mit 10 Euro bekommen ein kleines Fanpaket mit Grußkarte, Buttons, Stickern. Und alle, die 30 Euro monatlich spenden, bekommen das große Fanpaket, wo dann noch dieser 03 Bierhumpen dabei ist, der wirklich nur an die 30 Euro Steady-Leute rausgeht. Nicht verkäuflich, auch nicht verschenklich. Geht nur an diese, da steht dann auch drauf, ultra brutaler Supporter. So heißt dieser Benefit, Julia, bei Steady. Ja, also wenn du 30 Euro spendest,
mir
bist du...
Mir fallen gerade 15 dreckige Witze dazu ein. Aber brutaler
Supporter. Und da wollte ich noch dazu sagen, dass wir das immer Anfang des Monats bearbeiten. Also dass wir am Anfang des Monats immer mit einem Schwung die alle rausschicken. Und dass unser System im Background bei Steady da nicht so profimäßig ist. Also wenn ihr bei uns sowas abschließt und da kommt irgendwie dann mal nach 3-4 Wochen nix, vielleicht seid ihr irgendwie untergegangen, wir sind da alle noch nicht so die Pros, dann schreibt uns einfach nochmal an, okay, dass ihr das nicht gekriegt habt, dann kriegt ihr das. Aber ihr kriegt es auf jeden Fall.
Wir sind halt zu dritt.
Ja, wir sind nicht Amazon.
Genau. Ja, und wir sind ja jetzt auf großer Deutschland-Tour. Da kamen in den letzten Tagen viele Fragen. Nach aktuellen Infos, nach aktuellem Stand, finden alle unsere Live-Auftritte statt unter Abstandsregelungen und unter 3G-Voraussetzungen. Ja, deswegen bitte impfen lassen, liebe Leute, nicht nur wegen uns, sondern allgemein eine gute Idee. Und ansonsten halt einen tagesaktuellen Test mitbringen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie das jetzt bei Location XY aussieht, wenn ihr zum Beispiel in Leipzig im Kupfersaal oder in Erfurt im Das die Brettl dabei seid, wenn ihr Fragen habt, wie das konkret da vor Ort aussieht, dann wendet euch bitte an das jeweilige Haus, also geht zum Beispiel auf die Website vom Schlachthof in München zum Beispiel oder vom Ehewerk in Erlangen und guckt danach. Ja, also wir können euch das nicht beantworten, beziehungsweise wir müssen selber auch im Haus nachfragen. Auf der Website der Häuser, weil die veranstalten das, könnt ihr normalerweise alle wichtigen Infos finden.
Und wenn ihr uns anschreibt und fragt, ob wir eure Karte, die ihr vielleicht weiter verschenken, verkaufen möchtet oder so, ob wir uns darum kümmern können,
Nein, können wir nicht.
Nee, weil wir verkaufen die Karten nicht. Die verkauft Eventim für uns oder zwei, drei andere Ticket-Services, je nach Location. Wir sind die, die auf der Bühne stehen und mit euch saufen und Spaß haben und mit euch einen tollen Abend verbringen. Wir sind nicht die, die die Tickets verkaufen.
Ja. Genau.
Und alle, die gefragt haben, wie lang der ganze Bums geht, wer planen muss, 2 bis 2,5 Stunden.
Genau. Geht immer so um 8 los, immer so bis um 10. Und da feiern wir mit euch auf der Bühne eine Party, also ihr natürlich mit Abstand unten, leider. Und werden ein paar spannende Themen mitbringen. Nerdification heißt unsere Tour. 19 Städte in ganz Deutschland. Wir waren jetzt gerade in Lüneburg, das heißt, jetzt sind es noch 17. Und Tickets auf kackundsach.de. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da begrüßen können, liebe Leute.
Julia, kommst du auch?
Na sicher, wenn ihr eine Freikarte habt.
In Hamburg, in der Markthalle. Hier, Julia, da kommst du doch bestimmt vorbei. Hamburg,
ich glaube schon, ja.
16.12. Markthalle.
Ich glaube tatsächlich, ja.
Oh,
ja.
Bitte nicht wieder so weit nach vorne sitzen, Julia. Du lachst immer an Stellen, bei denen ich weiß, da sollte jetzt nicht der Gag zünden, sondern du lachst uns aus.
Ich lache mit euch.
Und wir kommen zum... Mal ein ganz anderer Rhythmus. Hörerfeedback.
Bwaaah! Yeah.
Yeah. Wir haben Feedback bekommen zu unserer Saw-Folge. Die Bernadette ist Juristin und...
Bernadette!
Bernadette ist Juristin. Tobi schüttelt einfach nur den Kopf.
Tu's nicht, Richard.
Nee, mach's nicht. Bernadette ist Juristin und hat uns korrigiert. Weil ich da Quatsch erzählt habe in der Saw-Folge. Sie schreibt, komplett unrichtig war Freds Aussage, in unserem System wären Strafprozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Strafjustiz ist grundsätzlich öffentlich und muss für jeden zugänglich sein. Es kann sogar schon als Verfahrensfehler gelten, wenn bloß die falsche Raumnummer für die Verhandlung verkündet wird, und die Öffentlichkeit, also die Zuschauer, dadurch verwirrt werden. Ausnahme von dem Grundsatz gibt es nur, wenn zum Beispiel minderjährige Opfer aussagen und geschützt werden sollen. Auch dürfen Journalisten darüber selbstverständlich so viel berichten, wie sie wollen. Prozesse sind nur an sich meistens eher total öde. Bernadette hat auch noch ein paar andere Hinweise gegeben auf die Juristereien in der Saw-Folge. Aber wir wollten auch nicht auf alle Fallen eingehen mit den juristischen Auswirkungen, das wäre ein bisschen überbordend gewesen in der Folge. Ja, aber das habe ich falsch rübergebracht. Was ich meinte ist, dass heute nicht jeder kleine Prozess so stattfindet, dass jemand aufgehängt wird auf der Straße. Das habe ich natürlich komplett falsch rübergebracht. Alle Prozesse sind öffentlich. Ich war sogar schon mal bei ein paar, habt ihr auch im Studio mal einen Besuch gemacht?
Mhm.
Beim Gericht, genau. Ist halt echt richtig arschöde.
Vor allem, das war halt Medienrecht, Alter. Weißt du, wie langweilig Medienrechtssitzungen sind? Meine Fresse.
Alter, vor allen Dingen, ein Saal weiter war eine viel interessantere Veranstaltung als da, wo wir waren damals.
Bist du dann rübergegangen, ohne mir Bescheid zu
sagen? Nee, aber ich habe das gelesen und bin dann natürlich dahin, wo ich hin soll. Ich trottel.
Dann habe ich noch ein Feedback zur Saw-Folge von der Simone. Sie schreibt, hallo Kackis, der Logopäde, ich glaube im Film war er eigentlich Chirurg, also ja, das war ein dummer Gag von uns, also der Chirurg in Saw 1, war ziemlich schlecht in seiner Disziplin, denn er hat sich viel zu viel von seinem Bein abgesägt. Ich als Physiotherapeutin weiß, dass es die klassische Amputationslinie gibt, mit der er seinen Rückfuß Os Talus und Os Calcaneus, also Sprungfersenbein, hätte erhalten können und trotzdem aus der Fessel gekommen wäre, entlang der Chopard-Gelenklinie. Das hätte ihm in der anschließenden Prothesenversorgung große Vorteile eingebracht. Ich liebe den Film sehr, umso mehr stört mich dieses Detail.
Aber das ist geil, ey. Ja. Das ist so eine richtig geile Kleinigkeit, das finde ich super.
Ja. Das ist wirklich
das finde ich cool.
Aber auf der anderen Seite, der arme Mann war in Panik, der Fuß muss weg.
Ja, aber der war Profi, Alter.
Kannst du als Profi dann noch einfach, stell mal vor, du musst einen Film stellen, ich halte dir eine Knarre an den Kopf. Eine geladene.
Ja, aber weißt du, wie schnell ich bin, Alter? Ich will nach Hause.
Also vielen Dank.
Und erstmal speichern, pinkeln, rauchen.
Genau. Also vielen Dank für das Feedback. Ich als Laie Hätte ich da auch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich das weiß, kann ich das nie wieder wegsehen.
Ja, ohne Scheiß.
Weil der Mann als Chirurg geht da halt einfach hin und sägt sich so ganz plump einmal quer durch sein Schienbein gefühlt durch.
Ja, das war echt ein bisschen dumm.
Das ist total, das ist so richtig Nerdtum, weißt du, wenn du da stehst und der sägt sich gerade den Fuß ab, alle schreien, alle finden es eklig und du sitzt da, boah, nicht die Bruchlinie, Leute.
Das finde ich geil.
Entlang des Kopatgelenks.
Du Noob.
Der Kopatgelenklinie.
Da sieht man es wieder, amerikanisches Gesundheitssystem, ne?
Alter, aber schlaf mal mit einer männlichen Krankenschwester. Du kannst keine Krankenhausserie mehr angucken. So, was, das piepst doch nicht. Der drückt zu früh. Das ist, vergiss es.
Julia, ey. Du bist zusammen mit einer männlichen Krankenschwester, ne?
Ja.
Mit einem kranken Bruder.
Ich habe eine männliche Carla zu Hause, ja. Deshalb.
Deswegen nennt man das Pfleger-Krankenbruder. Klingt halt richtig scheiße.
Ja. Ich finde das cool.
Krankenbruder.
Wir haben einen Krankenbruder zu Hause und deshalb, ich kann keine Krankenhausserien oder Ähnliches mehr gucken. Irgendwas, was mit Medizin zu tun hat, vergiss es. Deshalb kann ich da mit der Hörerin völlig nachfühlen. Absolut. Das versaut ihr den ganzen Film.
Macht das Scrubs kaputt?
Ich kann mit dem gar keinen Scrubs gucken. Okay. Das mache ich immer heimlich unter der Bettdecke.
Dann kam Feedback zu unserer Star Wars Druiden-Folge von Friedbob. Er oder sie meint, die Druiden-Folterkammer war nicht auf Bespin, sondern bei Jabba auf Tatooine.
Ah, ja, okay.
Was habt ihr falsch gesagt?
Ja, wir haben das falsch
gesagt. Wir haben die nach Bespin verlagert.
Ich war ja da nicht da zu dem Tag.
Ja, Friedbob.
Nee, was so nicht stimmt, Andi saß da und hat mir beigepflichtet.
Und ich hatte Angst, ich müsste rappen heute, weil jeder Gast jetzt rappen muss.
Ja, mach doch mal.
Pipos!
Des Weiteren spekuliert ihr, dass Jabba sich die Tänzerin nicht nur zu Tanzzwecken hält, sondern auch für eventuelle sexuelle Gefälligkeiten. Das ist vermutlich Quatsch. Gemäß Sekundärliteratur können sich Hutten nicht regulär sexuell vermehren. Wenn sie bereit für Nachwuchs sind, wechseln sie das Geschlecht und entscheiden sich dann tragend zu sein. Quelle: die Han Solo Romantrilogie.
Ist die kanonisch?
Die ist vermutlich nicht kanonisch nach Disney, aber wir akzeptieren das hier, glaube ich.
Ja.
Ey, ich habe mal irgendwann an einem verregneten Nachmittag Odin weiß warum mir eine halbe Stunde den Hutten Jedipedia-Wiki-Artikel durchgelesen. Vollkommen kranke Spezies. Wir müssen auch noch mal eine Folge über die Aliens aus Star Wars machen.
Ja, Mann.
Ja.
Das war einstimmig.
Und eine Hörermeldung, eine schöne habe ich noch von Sabrina. Sie schreibt: Hey ihr drei, es geht um die Big Bang Theory-Folge. Ich muss was loswerden. Auch wenn es jetzt schon wieder alter Tobak ist. Aber was in alles in der Welt ist da schiefgelaufen, dass nur ich Bernadette als das Sinnbild einer toxischen Frau sehe?
Danke, sehe ich auch so.
Ich glaube zwar, dass ich diesen Begriff erfunden habe, aber ehrlich, ich kann mir niemanden vorstellen, der mit dieser Frau befreundet sein will. Und in gewisser Weise sehe ich sie eher als die Rache, die Howard verdient hat, für sein unmögliches Verhalten, das er an den Tag gelegt hat, die im echten Leben, wenn man so einen Fall im Freundeskreis hat, überhaupt nicht so witzig ist. Naja, ich will mein Feedback mal kurz halten.
Ich kann dich voll verstehen, weil ich sehe Bernadette und Lily. Aus How I Met Your Mother sind beides Figuren, die ich persönlich vollkommen zu Unrecht in den Himmel gelobt sehe, weil die einfach ganz furchtbar sind.
Interpretation: Howard ist die Strafe, Bernadette ist die Strafe Gottes für Howard und vielleicht auch umgekehrt.
Tja, Juden haben keine Hölle, sie haben Sodbrennen und ihre Frauen.
Das ist ein Howard Zitat von Howard.
Aber sie kommen ja.
Das sollte man heutzutage vielleicht dazu sagen. Ja.
Aber sie kommen ja eigentlich trotzdem ganz gut miteinander klar, oder?
Keine Ahnung, ist das so?
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Gegensätze ziehen sich an.
Aber gleich und gleich gesellt sich gern.
Oh Gott. Gut, kommen
so
wir.
So geht Richard abends ins Bett.
Zu meiner Frau, ja. Machst du die Flöte nach?
Ich wollte gerade sagen.
Podcast-Rezensionen. Wir lesen aus den beiden beliebten Apps, Apple Podcast und Podcast Addict, jeweils eine iTunes-Rezension, wollte ich schon sagen, Backflash von früher, jeweils eine Rezension vor. Bei Podcast Addict, der großen Android-App, schreibt Dienstag: extra den Premium-Beitrag erhöht, wenn ihr schon auf die paar Euros von Impfgegnern verzichten müsst.
Cheers!
Yo! Geiler Typ!
Ja, Prost! Ja, für alle, die die Folge nicht gehört haben, kurze Vorgeschichte. Wir haben eine schlechte Rezension in einer der letzten Folgen gekriegt, weil wir mal zum Impfen aufgerufen haben. Und das hat die Community wohl beschäftigt, denn auch bei Apple Podcast kam eine Rezension von Eiermaler81. Tschüss, Andriane, ich erhöhe hiermit von 5 auf 10 Euro. Macht weiter so, Jungs, ihr seid klasse.
Ja, so ist ja, das halt. Laut dieser Rezension waren wir ja von brutal zu fragwürdig.
Nein, Leute, ich habe auch wirklich mal die Schnauze voll davon, dass immer nur so Impfkritik oder ich sag mal so Sachen, wo man dann von Nebenwirkungen und so weiter hört, groß in den Medien sind und bei der scheiß Bild-Zeitung irgendwo auf der ersten Seite sind. So, wo die Gesellschaft komplett verkackt gerade ist, mal ein bisschen Stimmung für das Impfen zu machen. Ja. Mhm. So, wo sind denn die coolen Werbekampagnen? Wo sind denn die Plakatwerbungen gerade? Wo ist allgemein die Kommunikation gerade, die den Leuten sagt, ey, Impfen ist eine krasse Technologie, die ihr bitte nutzen müsst, um diesen scheiß Planeten von dieser Pandemie zu erlösen? Wo ist das? Da bin ich jetzt echt ein bisschen stinkig.
Ja, du hast vollkommen recht, aber es ist Wahlkampf.
Damit vergraulst du Wähler.
Aha. Ich meine nicht die Politiker, ich meine allgemein, dass die Regierung nicht mal...
Thema. Das sind ja die Politiker. Ja,
ich will es nicht zu so politisch machen.
Du musst dir einfach nur angucken, ich mische mich jetzt noch einmal kurz ein, du musst dir einfach nur mal Fotos angucken von Pocken ohne Impfung und Pocken mit Impfung von damals. Hm. Und dann kannst du noch mal fragen, wer ist denn jetzt gegen sie und wer ist dafür? Ganz im Ernst.
Nee, aber wisst ihr, so meistens sind Impfungen in den Medien, wenn eine Person, halt sehen. Wenn 10 Personen von 1 Million irgendwie Röteln kriegen oder Gürtelrose, kann tatsächlich passieren bei der Corona-Impfung.
Echt?
Ja, haben sie im NDR-Coronavirus-Update erzählt. Krass. Also bei einer halt eine ganz kleine Gruppe. Sowas ist dann in der Zeitung.
Mir vorher abgeholt.
Nein, sowas ist dann in der scheiß Zeitung und Hans Franz von nebenan liest das und sagt, na, ich lass mich nicht impfen, ich will keine Gürtelrose haben.
Meine so.
Morgen
Fresse,
morgen habe ich Gürtelrose, morgen ist vorbei.
Aber Erfolgsmeldungen oder mal einfach zu erklären, was es für Vorteile hat und was wir für tolle Fortschritte damit gemacht haben, das ist nicht in diesen Drecksblättern. Okay, fickt euch, wir machen nicht Feierabend.
Um nochmal Axel Stein zu zitieren. Meine Fresse!
Gut, Leute!
Ja, okay, lasst euch impfen, Leute.
Lasst euch impfen und kommt, wenn ihr es nicht seid, Schande über euch, kommt wenigstens mit einem tagesaktuellen Test zu unseren Live-Terminen im Herbst. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür auch gerne mal auf kackundsach.de vorbei. Hören könnt ihr uns bei Spotify und all den wunderbaren Apps, die es sonst noch da draußen gibt. Folgt uns in den sozialen Medien. Wir streamen außerdem jeden Mittwochabend und Freitagnachmittag auf Twitch.
Mann, ey, echt Programm hier.
Voll Programm. Und hört mal in Unternehmenprojekt rein, der Podcast Handvergnügen.
Ja, genau, Julia, so geht das.
Julia macht die passende Handbewegung.
Vor allem so geht Podcast.
Woher weiß ich denn, wie das geht?
Julia, schön, dass du bei uns warst mal wieder.
Ja. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut über die Einladung. Ich hoffe, es war okay.
Und das nächste Mal, wenn du da bist, erzählst du uns dann die epicst Fails, die größten Fails von Traumschiff und Co.
Es wird wild, Leute. Es wird
in dem wunderbaren Premium-Format Katakomben. Ein Wortspiel, das Julia vor ungefähr 10 Jahren mal eingeführt hat, was ich immer noch witzig finde.
Und es wird katastrophal.
Tobi, Richard, Fred und Julia katastrophal sagen Tschüss.